Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Weißt du noch, was du mit deinem Begrüßungsgeld gemacht hast? Ja. Du hast doch auch 100 Mark bekommen. Also, ja. Hat das jeder bekommen? Haben es auch Teenager bekommen?
Wahrscheinlich, aber du, oder? Wir waren ja, sag mal, eher die bescheidene Truppe. Ich glaube,
also. Ihr wolltet nur 50 Mark.
Also auf, geht's doch schon schlecht genug. Nee, meine Eltern hatten sie, ich weiß ja nicht mehr, wo das war, ich glaube Rathaus Steglitz oder was, hat man sich sein Begrüßungsgeld abgeholt und dann wollten sie wieder lostappen.
Du musst ja einmal durch die ganze Stadt.
Ja, wir wohnen richtig rumgekarrt. Wir wohnen richtig rumgekarrt und im Bus und dann hieß es, aber hier der Junge kriegt da auch noch was. Da waren wir jetzt aus dem Häuschen und ich habe mir von meinen 100 Euro, hab mich nicht lumpen lassen, hab mir erstmal ein Skateboard geholt mit Plasterachsen, weil ich dachte, die werden nämlich nie rosten. Sinky, sinky, Nils, war, sag ich da mal nur. Dann hatte ich mir, glaube ich, einen Bravo-Kalender, weil ich immer mal wissen wollte, wie groß Madonna und Sylvester Stallone ist. Ja, Madonna, glaube ich, 1,54, Stallone.
Ähnlich.
1,62, das ist wirklich ein Witz, ja, also da haben die Gegner gar keine Chance, weil man die gar nicht sieht. Und dann hatte ich mir noch einen Batman-Button, weil das war eins meiner großen Geschenke, was mir meine Mutter dann wiederum gemacht hat am nächsten Tag, dass wir den ersten Tim Burton Batman-Film
im Kino. Das lief ja damals, stimmt.
Und das, Nils, muss ich dir sagen, da hatte der kleine Gotti, da hatte ich wirklich Gänsehaut. Das erstmal im Kino erstmal mit Stereo, dann auch noch dieser geile Tim Burton-Film mit den schönen Vorspänen. Ja.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils Burkeberg Erfahrung. Hier die NBE extra für euch und heute habe ich einen Gast, auf den ich mich sehr gefreut habe. Vor vielen Jahren haben wir zusammen gesungen und haben uns dann ein bisschen aus den Augen verloren, nur so über die sozialen Medien in Kontakt geblieben, aber in Persona nicht mehr wiedergesehen bis heute. Und deswegen freue ich mich, dass er hier ist, der großartige, ich weiß gar nicht, wie der Beruf heißt, Komiker, ja. Autor, Sänger, Lust. Bassist. Schauspieler steht auf Wikipedia, steht Filmschauspieler.
Ja, da muss man aufholen, was da steht, stimmt.
Und Radiolegende,
ja.
Martin Gotti Gottschild.
Hallo, Nils, hallo Gotti. Nils, ich freue mich ganz doll hier zu sein. Ich hatte ja aufgrund der aktuellen Corona-Situation zuerst überlegt, kann man das machen, kann man das verantworten? Und dann habe ich bloß gelesen, da war alles klar. Ja. Ich weiß nicht, ob du es weißt, ich bin ja alter Pankower.
Du bist in Pankow aufgewachsen,
Das ist hier mein Kiez und wir befinden uns hier 50 Meter Luftlinie von meinem ersten Geschlechtsverkehr.
Oh nein,
ja. Hör auf. Ja, da kommen ganz andere Gefühle hoch.
Bei mir auch.
Und das war wirklich irre, ja. Und ich hätte doch
in der Straße hattest du einen Geschlechtsverkehr, oder?
Nee, hier vorne an der Berliner Straße, hinter der Haltestelle am, ich weiß nicht, wie das Restaurant heißt, möchte ich gar nicht verraten, aber da...
Hinterm Restaurant hattest du deinen ersten Geschlechtsverkehr?
Immer über dem Restaurant. Nach dem Essen gleich hoch.
Schön, schön zum Klappern der Lüftungsanlage.
Man muss ja nichts. Und Pankow, ich weiß gar nicht, ob du die irre Geschichte schon weißt, hier treffen, ist ja wirklich, wird langsam der Bezirk der Stars. Ja? Also ich meine, dass du hier mal wohnst, hätte ich mir als ehemaliger, du bist doch ein bisschen älter. Ich bist du doch, oder?
Nee, ich bin 76. Ja, ich bin auch 76er. Ich bin sogar ein bisschen jünger. Du bist September, ich bin Oktober.
Also bist du einfach nur erfolgreicher in kurzer Zeit. Ich hätte doch nie gedacht, dass Viva Nils hier mal nach Pankow kommt zu uns, genauso wie es nie für möglich gehalten hatte. Das, und da wirst du große Augen machen, Billy Idol.
Billy Idol? Erzähl
ich immer wieder gerne.
Der
war,
Billy Idol?
Billy Idol war vorne im Café Ei nach einem Konzert. Ein Freund von mir hat mich zufällig getroffen, sie haben Fußball geschaut und er dachte sich, den kennt er irgendwie mit seiner Sonnenbrille und der Lippe. Kam raus, das war Billy Idol, der am Tag zuvor ein Konzert hatte und Billy Idol schwimmt sehr gerne. Ja. Und deswegen war er vorher am Freibad Pankow, um dann nach dem Schwimmen dort sein Bier im Café Ei zu trinken.
Ah, das war bestimmt so das ein... Heißt, ach, das war doch so eine blondierte Biggie, die behauptet hat, sie wäre Billy. Nein, hieß wahrscheinlich Biggie Idol, hieß sie wahrscheinlich.
Aber ich will damit nur sagen, man muss in Pankow nur warten.
Ja.
Sie kommen alle.
Bist du auch früher, als du jung warst, immer ins Freibad Pankow gegangen?
Ja, also ich war ja an der Thälmann-Schule hier vorne am Schlosspark, bin ich zur Schule gegangen und da war es immer so, im Sommer natürlich schon, wenn die Fenster angekippt waren und ist immer noch eins meiner Lieblingsgeräusche, Wasser und Menschen, so, also diese Freibadgeräusche, man dachte, hoffentlich ist hitzefrei und bin gerne hingegangen, bis man dann langsam mal ins pubertierende Alter kam und da sind ja so Spaßbäder oft die Orte der Duelle der zwischen den Männlein und da hatte ich dann glaube ich auch irgendwie mal so ein Rüffler gekriegt und dann gab es immer komische Geschichten aus dem Freibad Pankow mit Wachschutz und was weiß ich und Schlägereien und dann dachte ich, ach, dann lasse ich mir die Wanne zu Hause einfach mal ein bisschen voller.
Warst du seitdem nicht mehr im Freibad Pankow?
Ich war zwischendurch nochmal, aber gefühlt jetzt seit 10, 15 Jahren glaube ich nicht mehr. Ist aber auch nicht mehr dasselbe. Früher, als man das Freibad Pankow betreten hat, waren ja links und rechts war ja die FKK-Wiese, die Nudistenwiese. Ja, und die Leute, die da waren, die wollten es richtig wissen, sag ich mal. Also die da hätten die Forensiker nicht gewusst, wo sie die Spritze, also wo sie was abmachen sollen, möchte ich aber sagen. Die Leute waren Kohlrahmen schwarz, aber glücklich. Und war ja mal Kampfplatz Rutsche. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Auf der Rutsche haben halt unten die Leute gewartet, die dich entweder untergestuckt haben oder wenn du noch auf der Rutsche warst, schon so einen kleinen Klatscher gegen die Stirn serviert haben. Das war eigentlich, hatte wenig mit Freude zu tun.
Ich glaube, das ist aber immer noch die Nudistenwiese. Wenn man so reingeht Richtung Schwimmbecken, dann so auf der linken Seite, so eine Riesenwiese. Ja. Ich glaube, da sind immer noch, also als ich jetzt letzten Sommer, bin ich dann manchmal so morgens um 8 irgendwie hingegangen, weil es so nah von hier ist. Und
ja, aber schwimmen einfach hoch.
Ja, einfach so ein bisschen planschen, um sich so zu erfrischen und dann den Tag zu starten. Das war irgendwie gut. Und da ist mir das, glaube ich, auch aufgefallen, dass da immer noch diese Leute sich nackt auf diese Wiese legen.
Ja, um sich zu sonnen. Die haben da richtig Lust drauf. Ob der Bräunungsfaktor noch Sinn hat, das war ich zu bezweifeln.
Das Geile ist ja auch am Freibad Pankow, die haben ja so eine Art so große Stufen, gegenüber vom Becken, auf dem man sich so zum Sonnen legen könnte. Wenn die nicht alle schon mega Unkraut überwuchert wären und einfach so ein provisorischer Zaun drumherum gestellt wurde, weil sich keiner mehr bemüßigt fühlt anscheinend und die anscheinend auch einsturzgefährdet sind oder so. Ja, aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen unter Denkmalschutz, sie können es nicht einfach abreißen.
Könnte ich mir vorstellen, weil ich glaube, das war mal früher der Platz, wo man gesessen hat, um den Springern zuzukicken vom Hochturm. Also ich überlege, ob da überhaupt mal einer Trophäe liegen hat. War auf alle Fälle auch eine gefährliche Ecke, wäre ich damals nicht hingegangen. Da war man einfach nicht.
Aber ich finde es sehr angenehmes Freibad.
Ja.
Als ich dann da war und dann oben in die Umkleide gegangen bin, um mich umzuziehen, habe ich auch bemerkt, dass die meisten Umkleidekabinen so kleine Spinkslöcher haben. Und dann habe ich sehr lange die eine gesucht, die das nicht hatte. Wie das halt heutzutage so ist bei Freibädern. Aber trotzdem sehr schönes Schwimmbad.
Ich finde auch, vor allem die Schwimmhalle, da habe ich ja auch schwimmen gelernt, die habe es nie verstanden, wie sie die so verlottern lassen konnten.
Ja.
War auch das erste Mal, dass ich da eine Sauna betreten habe. Da war ja unten eine Sauna und da habe ich das erste Mal den Spruch gehört, Tür zu. Ja, kannte ich vorher noch nicht. Und das war immer, ich weiß auch nicht, bei mir hat ja immer Freibad oder Schwimmbäder, Chlorgeruch allgemein, löst bei mir gleich irgendwie eine Form von Angst aus. Weil das
wirklich so schlimm war es?
Ja, aber bei uns beim Sport, das war ja schon alles eher so Richtung... Also um Spaß hing es ja da nicht offiziell so richtig, das war ja schon Schwimmen, da sollte man schon schnell sein, schnell tauchen. Ich hatte glaube ich auch eine Zeit lang Leistungsschwimmen gemacht, war dann aber so schlecht, dass ich zurückgestuft werden sollte, war aber auch nur so schlecht, wo ich nicht wusste, wie ernst meine Mitstreiter das nehmen, wenn wir da, in der Umkleidekabine waren wir alle noch so fröhlich und dann beim Startschuss haben die sich wirklich Mühe gegeben, wisst ihr jetzt, wo ich dachte, man hätte sich doch vorher verabreden können und wir müssen jetzt, da ich das erste Mal Bekanntschaft mit der Leistungsgesellschaft gemacht und habe gleich festgestellt, irgendwie so richtig ist es nicht meins, ich gehe mal aus dem Becken.
Also ist ja ganz interessant, dass, also weil Pankow ist ja groß, aber dass dann das hier ausgerechnet auch dein Kiez ist sozusagen, in dem du aufgewachsen bist.
Das ist wirklich, hier haben immer große Partys gefeiert in der Binnstraße bei einem Kumpel, der seine Wanne noch ausklappbar an der Küche hatte. Kennst du das noch? So eine Klappwanne in der Küche.
Weil da quasi das normale Bad auf der halben Treppe war, oder?
Ja, genau, genau. Ja. Das gab's vorher dann noch nicht. Dann haben sie da so eine Duschwanne eingebaut. Das war ein Riesenspektakel. Und das war, hier auch, was ist denn hier? Die Kissing-Schule ist wirklich um der Ecke, wa?
Genau, die
das
ist schön, da, glaube ich, da vorne.
Genau, und man kannte sich ja hier.
An der Neumannstraße da.
Ja.
Ja. Und wie war das denn so? Du bist ja eben in Ostberlin aufgewachsen und irgendwo steht ja auch in irgendeiner Info über dich, dass du Meister, DDR-Meister im Bogenschießen gewesen bist.
Ja, ja.
Ich habe mal genau nachgeguckt. Du musst ja im Grunde genommen bei der SG Bergmann-Borsig gewesen sein. In der Pichelswerder Straße hatten die ihren Bogenschießplatz.
Ja.
Aber es gibt keine Aufzeichnung, in der dein Name auftaucht. Aber die große,
bitte?
Die große.
Das ist hier so eine Trostennummer.
Rosemarie.
Ne? Wir finden die Doktorarbeit nicht.
Die große Rosemarie Grzyżonski oder so ähnlich. Die war 17 Mal Meisterin der DDR im Bogenschießen. Die war auch bei Bergmann-Borsig.
Ja. Ich überlege sogar, ob das nicht sogar die Tochter war. Ja, Kronziel war, oder? Das kann sein. Also ich kann das Geheimnis lüften. Ich war wirklich DDR-Meister, auch wenn das in den Aufzeichnungen vielleicht nicht mehr zu finden ist, weil da schon ein bisschen geschludert wurde. Es muss im Jahre, glaube ich, 89 sogar oder 88 gewesen sein. War beim Hallenschießen 18 Meter.
Ja.
Und ich war 12 Jahre alt, glaube ich. So viel kann ich
das wahrscheinlich war so eine Juniorenmeisterschaft. Die Aufzeichnungen gibt es
nämlich. Was wissen die, da wird jetzt so viel dran, DDR-Meister, ja? Was
kann ich, was ist? Na, ich wollte es einfach unbedingt wissen. Also, ich fand das ein Kuriosum, dass du, hast du offensichtlich mit der Wende deine Bogenschießentätigkeit auch eingestellt.
Also ich muss sagen, zum Bogenschießen bin ich auch gekommen.
Hat dir wahrscheinlich irgendein Westler den Bogen weggenommen,
naja,
oder?
Nee, der war
so, oder du hast ihn gegen Ghetto-Blaster getroffen.
Ja, aber wirklich fast, was stimmt eigentlich. Also ich habe ja mit Bogenschießen angefangen, weil ich, wie gesagt, im Schwimmen, das war alles nicht. Dann hatte ich überlegt, ob ich Fußball machen will. Bin zum Hallenfußball, da kam mir gleich ein Ball in die Umkleidekabine, rin getroschen mit zwei Jungs, wo ich dachte, die brechen sich die Füße jetzt gegenseitig, nur um diesen scheiß Ball zu kriegen. Dachte, okay, Fußball ist auf alle Fälle auch nicht meins. Und dann waren die Bogenschützen da in der Halle. Die habe ich mir auch erstmal eine halbe Stunde lang genau beäugt. Und dann habe ich festgestellt, das ist irgendwie was mir Freude macht, weil ich auch jemand bin, der gerne schnell Ergebnisse sieht. Und das ist ja das Geheimnis beim Schießen. Man sieht relativ schnell, ob das, was man sich vorher noch hat, auch geklappt hat. Und dann habe ich damit aber ehrlich gesagt aufgehört, weil es dann, also ich war dann schon mal DDR-Meister, wie gesagt.
Ja, ne? Was willst du noch erreichen?
Und im Jahr danach war ich aber Vorletzter, wo ich dachte, gut, ich habe genauso trainiert. Wenn das jetzt ewig so weitergeht, also diese Intervalle möchte ich mir nicht leisten. Und dann musste man auch, so langsam ging es dann los für die Wettkämpfe, Beiträge bezahlen hin und her. Ich habe dann gerade Abi gemacht und auch angefangen, Gitarre hatte ich dann auch noch gespielt, das wollte ich intensivieren und mit Klavier hatte ich angefangen, da war irgendwann kein, also ich wäre nicht besser geworden beim Bogenschießen, so, ich habe zwischendurch, glaube ich, 10 Jahre später oder was nochmal am Wettkampf teilgenommen, das war auch alles ganz okay, mach's auch immer noch mit Freude, wenn ich es mal tue, privat, aber so dieses, ja,
diese
Leistungssport, war, das ist ja so.
Aber du machst privat noch Bogenschießen, ich, also hast du auch so ein richtig, die haben doch immer so ein komisches
Leder-Ding
so am Arm.
Genau, so ein Armschutzposte, dann, ich habe mir jetzt letztens einen Compound-Bogen geholt, das sind, muss ja voll, diesen Rambo-Bogen, kennst du den aus Rambo 1? Klar. Und die sind jetzt viel, viel kleiner, diese, also,
haben so Armor-mäßig.
Wirklich richtig Kampfgeräte, ich glaube, wir fliegen 300 Stundenkilometer schnell die Pfeiler, eine tierische Kraft. Und ich habe mir einen extra Schweren geholt, den nicht jeder ausziehen kann, weil ich dachte, ich möchte ja nicht mit meinem eigenen Bogen erschossen werden, sondern im Zweifelsfall, sondern die Chance soll ja bestehen, dass der den nicht ausziehen kann. Und diese Bögen ziehst du aber nicht mehr mit dem Finger, die Sehne, sonst hast du mit drei Fingern das gezogen, sondern mit einem sogenannten Release. Und das ist so eine kleine, ja, wie soll man sagen, so ein Greifer, den man in so eine ganz kleine Schlaufe macht, an der Sehne hinten dran, und dann zieht man das damit und löst das per Knopfdruck aus. Das hat bei mir zwei, dreimal, hat es vorher ausgelöst, immer habe ich direkt den Buddelkasten meiner Tochter durchlöchert, deswegen werde ich diesen Bogen jetzt wieder umtauschen, aber ich schieße immer gerne noch auf dem Feld und gerne hoch oder Bumerang werfen, das ist einfach mein Ding.
Okay, ja, Bumerang ist ja noch nicht olympisch, aber ich habe übrigens gesehen, dass bei der SG Bergmann Borsig gibt's kein einfaches Bogenschießen mehr, sondern nur noch so japanisches Bogenschießen.
Ach, Langbogen oder was?
Ja,
das kann aber wirklich sein. Ist ja schräg.
Ja, so ein normales Bogenschießen bieten nicht mehr an. Gibt's auch immer noch Fußball und so, die machen ja alles Mögliche, aber Bogenschießen haben so nur noch diese japanischen Langbögen.
Ich weiß bloß, dass mein alter Trainer, Martin Frederik, der Gott, deswegen nicht falsch erzählen. Er war eine Zeit lang Nationaltrainer in Chile und ich glaube, jetzt ist er irgendwo in Bangladesch oder was. Also das ist ganz irre. Und
Und da ist er jetzt Nationaltrainer.
Er ist Nationaltrainer, ja. Irgendwie ist jetzt in diesem fremden Land, gibt da alles, was er kann. Ich weiß nicht, warum ich es erzähle.
Weil du das auch hättest sein können.
Ja, aber das will ich ja nicht sehen. Ich habe ja mal hochachtet. Na, wo bist denn du geboren, Nils? Du bist doch...
Ich bin in Bonn geboren.
Na siehst du kennst ja diesen Schmerz. Ne? Weg aus Bonn ins beschissene Berlin rein und dann geht's bergab im Leben. Aber wirklich, ich meine so die Heimat verlassen, das kennst du ja besser als ich. Ich bin ja schon immer schon. Berliner.
Ja, eben.
Und tut dir das nie weh?
Nö, gar nicht. Ich liebe meine Heimat, ich liebe das Rheinland und Köln, ja, über alles. Aber seitdem ich nicht mehr da wohne, kann ich das ganz anders genießen, weil das so wirklich, ja, okay, ja, aber wenn ich jetzt da zu Besuch bin, sehe ich alle, die ich sehen will, gehe überall hin, wo ich hingehen will, genieße das an den Tagen und fahre dann wieder weg und bin einfach nur total happy.
Okay, dann ist schön.
Das ist raffiniert, wegzuziehen aus dem Ort, den man liebt.
Ja, na, weil das habe ich ja noch nicht gemacht, deswegen wüsste ich gar nicht, ob ich, glaube ich, würde einfach zitternd in Bangladesch sitzen. Wisst ihr alle, was ich da die ganze Zeit machen würde? Wisst ihr dann so einen neuen Freundeskreis?
Was ist denn Bangladesch? Was ist denn die Hauptstadt von Bangladesch?
Du, bitte, so weit
ist
nicht
Bangladesch ist ein Land, ne? Oder bin ich jetzt...
Warte mal, ich bin mir fast sicher, dass es... Also irgendwas ist es. Das kann unangenehm sein, aber dazu möchte ich auch sagen, weiß nicht, wie es dir geht. Also geografisch bin ich eine echte Null. Für mich ist die Welt ein Eimer bunte Knete.
Bangladesch hat sogar eine super Fahne. Guck mal, so einen grünen mit so einem roten Punkt.
Der ist ein Staat in Südasien. Ja, eben. Ja, wollen wir nicht lang drum herum reden.
Hauptstadt Dakar.
Ja.
So, 161 Millionen Einwohner, das ist so.
Das muss ich mir mal merken.
Doppelt so viele wie Deutschland. Das ist ein Land.
Oh mein Gott,
ja, sehr schön.
Aber alte Schwäche von mir, schon früher in der Schule, frag mich die europäischen Hauptstädte ab, es wird da einfach nichts. Also,
was ist denn die Hauptstadt von Frankreich?
Na, zum Beispiel Paris.
Ah, siehst du,
da, danke, doch, aber man, sagen, so ein Mitschüler wie dich hätte ich gebraucht damals.
Wie war das denn, also wenn du, du bist so alt wie ich, 76, das heißt, ja. Eingeschult Anfang, also 82, 83, das heißt, als die Mauer fiel, also war dann 6 Jahre später, warst du quasi schon auf der Oberschule.
Ja, genau, ja, Klumpes Oberschule.
So ein, zwei Jahre, ne?
Genau, quasi. Es war immer noch dieselbe Schule, genau, war aber, genau, 8.
Also
Klasse.
Geht ja hier bis zur 6. Klasse, ne?
Ich weiß auch nicht mehr, wie das früher war. Ich glaube, wir hätten durchgemacht bis zur 10. glaube ich.
Ja, wir ballern durch.
Pause? Nee. Dann können wir ein Jahr sparen. Genau, und ich war bis zur 8. Klasse an der Ernst-Hemann-Oberschule hier am Schlosspark Pankow und dann bin ich ins Osiecki-Gymnasium, was ja hier hoch...
Gibt es ja, glaube ich, sogar 2 in Berlin. Das ist immer so das Verwirrende.
Was? 2 Osiecki?
Ja, es gibt 2 Osiecki.
Und eins in Neukölln oder Kreuzberg oder so. Naja, man
irgendwie im Westen ich, auf jeden Fall. Und, nee, stimmt, in Kreuzberg. Genau, die anderen sind in Kreuzberg. Ja, genau. Nein, hier in Pankow. Wie hast du denn den Mauerfall so erlebt? Also für mich als Bonner war das wahnsinnig aufregend. Mein Bruder war, glaube ich, einmal in Ost-Berlin, aber ich natürlich gar nicht. Und für mich war Berlin, ich kannte das aus Didi Hallervorden-Filmen und aus dem Ärztefilm Ritchie Guitar und natürlich aus 3 Damen vom Grill. Also ich kannte nur so ein westdeutsches Fernseh-Berlin und deswegen war es für mich ganz aufregend, das so zu sehen.
Also da heißt, du warst vorher auch noch nicht in West-Berlin oder was, ja?
Nee, auch nicht. Nee, gar nicht.
Krass. Ich muss sagen, ich bin ja auch, als ich erstmal kapiert hatte, dass West-Berlin sich ja innerhalb von Ostdeutschland befindet, das war mir vorher nicht so klar. Ich dachte, West-Berlin wäre einfach in Westdeutschland. Das war einer der erhellsten und erschreckendsten Momente, die ich hatte, wo ich dachte, diese armen Leute, die müssen ja immer wenn sie andere Leute besuchen wollen, bis sie weiter weg sind, bei uns durchfahren. Und wie war es denn bei mir? Fand es irgendwie aufregend.
Ja.
Meine Eltern haben es relativ gelassen, glaube ich, aufgefasst, wofür man ihnen im Nachhinein sehr dankbar sein muss. Also ich hatte familiärerseits jetzt nie so eine großen Ängste oder Verlustängste oder was kommt alles Neues. Ich hab das ganz entspannt irgendwie, glaube ich, gesehen.
Deine Eltern, das war auch so ein bisschen, war das so ein, wie waren die drauf? War das so ein Künstlerhaushalt oder?
Nö, das ging. Also meine Mutter ist Kindergartenleiterin gewesen und mein Papa war Ingenieur. Und dann später
erstmal nicht so super künstlerische Berufe.
Genau, hat aber mal schön mit seiner Schlaggitarre mir abends was vorgespielt, war auch ein großer Filmfreund. Ich habe hier auch schon mit Freude deine Plakate mir angeguckt. Alle dabei, der Flug des Navigators, den muss ich mir echt nochmal reinziehen, den habe ich damals nämlich unterschätzt. Und Ferris macht blau. Das Husten-Keyboard, jetzt wieder. Und ich sag mal, mein Vater hatte immer eine ich glaube, er hat den Schwiegervater, der ihn sehr beeindruckt hat. Muss wohl ein relativ wohlhabender Mann gewesen sein. Mein Vater meinte immer, ich war ja mal Millionär, bis er sich dann hat scheiden lassen. Das hat er, hat halt nichts mitgenommen als stolzer Mann. Und von seinem Schwiegervater hat er, glaube ich, aber auch immer so ein bisschen, naja, die Neugier so auf gute Getränke, kleine Handschmeichler, wisst ihr, alle so ein bisschen, ja. Jetzt würde man wahrscheinlich sagen, so ein bisschen Kolonialstil, und wenn es nicht mehr so sexy, aber damals war das halt sehr exotisch, und der war schon so ein bisschen ein Freigeist so, und hat mir auch immer Fille Musik vorgespielt oder mich abends aus dem Bett rausgeholt, wenn man cool im Fernsehen lief, man musste sehen, oder hier, Mensch, hier, das ist Elvis, den neigt er so sieht er aus, von dem ich dir mal erzählt habe, und der hat mir schon so ein bisschen, sag ich mal so, die Freude und das Fieber aufs Leben mitgebracht. Meine Mutter wiederum, die da eher ein bisschen vorsichtiger war, glaube ich so, und vielleicht tendenziell ein bisschen ängstlicher, hat mir wiederum beigebracht, an Dingen dran zu bleiben. Und sie ist vor allem auch mit dran geblieben, weil gerade, finde ich, so beim Instrumente lernen, das ist ja am Anfang als Kind immer noch ganz schön, wenn man dann dem Klavier oder der Gitarre die ersten Töne entlockt, aber dann kommt halt die harte Zeit des Übens.
Ja,
und wenn du dann Eltern hast, die eigentlich nur die Ergebnisse hören wollen und nie zwischendurch mal fragen, was spielst du denn gerade, oder wie meine Mutter sich mit der Blockflöte neben mich setzt und Oma die Melodie mitspielt, einfach damit man Freude dran hat, zusammen da irgendwie was zu machen, dann wird das halt meistens nischt, und ich glaube.
Aber da hat sie ja sozusagen ihre ganzen pädagogischen Berufserfahrungen da einfließen lassen können.
Ja, aber das Ding ist, ich hab's so früh durchschaut. Ich habe gesagt, Mama, ich bin ja dein Sohn, ich habe deine Gene, ich krieg deine Kinderjahrten Psychotricks mit. Also die wirst du bei mir nicht anwenden. Ich merke das schon. So, das
Jedi Mind Trick.
Nee, und dass ich nee, so verrückter Künstlerhaushalt war man nicht.
Aber die haben auf jeden Fall irgendwie früh dafür gesorgt, dass du oder dich darin unterstützt, Instrumente, das wolltest du schon selber lernen, so Gitarre.
Ich wollte gerne Gitarre lernen. Ich glaube, meiner Mutter war tendenziell wichtig, dass ich irgendwas mache, außer rumzuhängen, weil eine Sportskanone war ich nicht. Ich hatte erst neulich von unseren Gartennachbarn erfahren, dass mein Vater fast mit Tränen in den Augen wohl rübergekommen wäre, als ich das erste Mal über einen Zaun geklettert bin. Endlich ist er mal über einen Zaun geklettert.
Okay, ich dachte, weil es so schlimm gewesen wäre.
Genau. Also ich sag mal, ich muss eine ganz schön faule Schleiche gewesen sein damals.
Dann ist Bogenschießen ja auch echt genial, weil da bleibt man die ganze Zeit stehen.
Ja,
und
ja,
so,
das ist wirklich. Und ich habe festgestellt, der Bogen, den ich damals geschossen habe, der hat eine unglaubliche Kraft. Also muss man, ich habe den letztens mal, war ich im Bogenschießladen, um mir eine neue Sehne zu holen, und der Herr, der mir die dann rübergespannt hatte und den Bogen dann auch gespannt hat, der meint bloß mal, wie alt warst du da? 14 Meter, alle Achtung, so hätte ich. Also das hat schon,
naja, also wenn,
hat schon mal die Macht, aber beinmäßig, gebe ich zu,
ja, da war's. Aber vor allem, wenn 14-jährige Jungen an irgendeinem Körperteil Kraft haben, dann im rechten Arm.
ziehen loslassen.
Okay, also und da hast dann deswegen, also Musik war dir einfach auch interessanter als Sport. Sport waren ja auch immer so, wie du auch selber sagst, war immer so ein bisschen, die waren immer alle so ein bisschen zu ehrgeizig.
Ja, ich bin auch nur begrenzt gruppenfähig. Ja, das ist ja vielleicht auch im Chor gemerkt, dass jetzt so, dass ich ja schnell dann mal maulig bin. Ja. Dann sollte man natürlich auch immer mit eigenen Vorschlägen kommen. Das ist
ja, natürlich sehr konstruktiv.
So, das versuche ich auch, aber ich sag mal so, tendenziell stelle ich immer fest, so diese alle zusammen für ein Ziel, das finde ich schön, wenn man es vor der Schlacht brüllt, um den Gegner niederzumachen. Aber zu Friedenszeiten ist das oft irgendwie nicht mein Ding, weil ich grundsätzlich nicht mit allem immer hundertprozentig zufrieden bin, und dann nehme ich lieber nicht dran teil. Ich glaube, damit hat es zu tun. Und beim Sport war es einfach wirklich, weiß nicht, dieses Leistungsding immer besser sein als der andere. Ich meine, jetzt weiß man es ja, das Individuum ist ausdefiniert, man muss sich als Gemeinschaft verpflichten, damit man irgendwie als Gesellschaft vorankommt. Das ist ja so. Ich meine, gibt ja beim Leistungssport, kannst du vielleicht noch eine Pille raufpacken oder sag mal 25 Stunden am Tag für Training draus machen, aber da ist ja eigentlich schon alle gesungen. Da gibt's ja keine wirklich spektakulären Ergebnisse noch. Und ich glaube, so ist es bei der anderen Sache auch, die ich von der Welt habe.
Also, schau mal, was mir gerade einfallen ist, wenn du so alt bist wie ich, dann ist das ja, dann musst du ja quasi noch bis ich glaube, Thälmann-Pioniere, oder?
Na, warte mal. Nee, die gab's mit 14, glaube ich. Ich glaube, mit 14.
Achso, du warst dann 13.
Ich hatte den blaue Halszug, den Rothaik nicht erwischt, das geile FDJ-Hemd leider auch nicht. Da war man natürlich immer scharf drauf, weil da habe ich mich immer gefreut, weil wir haben ja damals immer noch bei Seid bereit, immer noch relativ frisch so immer bereit. Na. Und ich wollte aber auch dieses Lässige aus der FDJ haben, wenn es hieß Freundschaft. Also Freundschaft. Ja. Aber dann so nacheinander versetzt.
Ja,
so
richtig cool. Aber das war ja im Grunde genommen auch so eine Pflichtveranstaltung, ja, der es auch um so einen Teamgeist ging und so.
War, ach so, ja,
so diese, genau, diese ganze Taylor-Pionier, ja, auch vorher Jungpioniere und das.
Aber alles. Ich muss sagen, so diese, also ich glaube, dass man irgendwie als Kind zu einer Mannschaft gehören wollte, so Indianer oder Cowboy, das steckt ja sowieso immer so, also ein bisschen drin in so einer Verkleidungsmannschaft, ja, sage ich mal. Ja. Und das war's ja, wir hatten letztendlich alle dieselben Sachen an, konnte keiner sagen, wann hast du eine scheiß Hose? Sagen sie, die hast du auch an. Oder, ich glaube, die Hosen hatten wir selber mit, da waren ja nur die Pionierhemden, aber das finde ich, macht ja Dinge auch einfacher. Jetzt fällt mir übrigens ein, dass ich dich trotzdem noch fragen wollte, weil du meintest, die Wende war so aufregend. Ja. Weil du's von der, warum denn für dich? Du hattest doch alles. Was wolltest du denn sehen? Du wolltest Elend sehen oder Punkrocken?
Nein, ich wollte gar keine. Ich fand das einfach so auch. Wie gesagt, Berlin war tatsächlich so ein Sehnsuchtsort von mir, durch diese ganzen Filme und so, wie ich das so kennengelernt habe. Und ich fand die Wende dann so aufregend, weil ich hatte natürlich vorher, ich habe die DDR ja wahrgenommen als Kind und hatte so ein super gruseliges Bild von der, weil es immer hieß, Überwachungsstaat.
Ja, ja, ja.
Und deswegen dachte ich immer, dass also wirklich literally an jeder Hausecke eine Kamera hängt, die immer so scannt, wer so über die Straße geht und jeden erfasst und so. Und dass da jeder immer überwacht wird. So habe ich mir das vorgestellt. Aber, und so eine Riesenzentrale, Leute auf Monitoren sehen, was die Bevölkerung tut. Und deswegen war das für mich, als es dann hieß, dass die gefallen ist, eine total große Nummer. Ich fand das wahnsinnig aufregend. Nachts durfte ich länger wach bleiben und mit meinen Eltern irgendwie noch fernsehen.
Ja.
Und dazu kam dann auch noch, dass kurz vorher war die Flüchtlingswelle über die Tschechei oder so.
Oder Ungarn,
über ungarische Botschaft. Und da war ein Mädchen, die ist mit ihrer Familie geflohen und ist bei uns in der Kleinstadt gelandet. Ich komme ja aus Wesseling, zwischen Köln und Bonn. Und die ist da mit ihrer Familie gelandet und dann direkt zu uns in die Klasse gekommen. Und mit der habe ich mich dann angefreundet und dann haben wir auch so ein bisschen rumgeknutscht und so und es war wahnsinnig aufregend. Und die hat mir dann
feiner Zug, Nils.
Also ganz feiner Zug. Die hat mir zum Beispiel auch ihren Taylor-Pionier-Ausweis gezeigt und so alles, was sie mitgenommen hat. Aber für mich war das ein unendliches Faszinosum. Also eine völlig andere Welt.
Das kann ich.
Und ihre große Schwester hat mir dann damals sogar eine Platte von No Twist geliehen. Die hat mich in No Twist eingeführt. Also ihre große Schwester.
Damals? Achso, so lange schon?
Ja, weil 90 oder so, da waren No Twist. Ich habe dem Land viel zu verdanken. Maria ist ja auch hier in Ostberlin groß geworden. Maria ist ja hier Corinna Straße groß geworden und so. Und deswegen, also ich fand das immer, für mich war das immer super faszinierend.
Ja, glaube ich. Also ich überlege mir, wie es mir umgedreht ging. Ich hatte ja mal Angst, habe ich schon oft erzählt, aber es war wirklich eine dolle Angst, ausgelöst durch Aktenzeichen XY.
Ja.
Wenn man das geguckt hat, habe ich gedacht, okay, alles klar hier, jeder Wessi trägt unter seine Lederjacke, haben die eine Pistole. Für mich waren alle bewaffnet, alle bewaffnet und wollten ihn umbringen oder ausrauben.
Ja.
Wussten nicht, dass man dazu extra in den Supermarkt gehen muss, damit das per Bon passiert. der war gut.
Der kritische Konsumkommentar, sehr, sehr gut.
Oh Gott, da wird mir selber ein bisschen schlecht. Entschuldigen Sie diesen kleinen Kabarettausflug, den wir erlaubt haben. Hier, und mir ging's ja auch so, ich fand's am Anfang natürlich alle ganz toll faszinierend. Wie gesagt, ich hab mich ja auch schon gefreut, wenn die Schäber-Werbung lief und dieser schöne Brocken Knochenfreiheit, Knorpelfreiheit und sehnenfreies Fleisch auf den Teller plumpste.
Lass uns mal sagen, wir essen gerade Dosen-Thunfisch. Du hast hier bei der Nils-Burkeberg-Erfahrung kriegen immer alle die Snacks, die sie wollen. Und du wolltest rote Beete, Tomaten, Käse und selbstgefangenen Thunfisch. Und das haben wir natürlich alles besorgt. Noch dazu, das muss ich auch noch kurz erklären, damit wir das noch haben, weil bei der Nils-Burkeberg-Erfahrung wollen wir es natürlich unseren Gästen so gemütlich wie möglich machen. Ja, und sie sollen sich irgendwie wie zu Hause fühlen. Und wir versuchen dann auch rauszufinden, wer so die Vorbilder und oder Idole unserer Gäste sind. Und weil du eben diese riesengroße Bogenschusskarriere hattest, haben wir für dich hier extra ein Bild von Robin Hood hingestellt, damit du dich direkt wohlfühlst.
Das finde ich aber, das war mir, ich dachte, es würde immer hier stehen, hat mich auch gefreut. Robin Hood, Helden in Strumpfhosen, ich kann mich noch erinnern, Mel Brooks.
Ja.
Ich glaube, es gab einen guten Gag in diesem Film und selbst den weiß ich nicht mehr.
Also, nee, der war ganz schlecht, aber der Typ war ein geiler Robin Hood trotzdem.
Ja, das stimmt, der war wirklich gut.
Deswegen habe ich das hingestellt. Also jeder unser Gast kriegt hier ein Bild zur Gemütlichkeit hingestellt.
Was hatte Kevin Kühnert?
Jens Jeremies.
Ach, stimmt, das war ja, richtig. Großer da muss ich gleich nach, da muss ich googeln erstmal, wer das ist.
Da war der hatte diese fiesen Löckchen. Der hatte diese fiesen Fizzelslöckchen hatte.
Alle irre. Mit seinen Locken. Nee, jetzt aber wo waren wir denn? Verblödet vom
wir waren gerade bei der Wende und so. Ja. Weißt du noch, was du mit deinem Begrüßungsgeld gemacht hast? Ja. Du hast doch auch 100 Mark bekommen. Also, ja. Hat das jeder bekommen? Keine Ahnung. Haben es auch Teenager bekommen? Wahrscheinlich,
du,
oder?
Wir waren ja, sag mal, eher die bescheidene Truppe. Ich glaube, also.
Ihr wolltet nur 50 Mark.
Also auf, geht's doch schon schlecht genug. Nee, na, meine Eltern hatten sie, ich weiß ja nicht mehr, wo das war, ich glaube, Rathaus Steglitz oder was, hat man sich sein Begrüßungsgeld abgeholt und, dann wollten sie wieder lostappeln.
Dann musst du ja einmal durch die ganze Stadt.
Ja, wir wohnen richtig rumgekart. Wir wohnen richtig rumgekart und, im Bus und dann hieß es, aber hier der Junge kriegt da auch noch was. Da waren wir jetzt aus dem Häuschen und ich habe mir von meinen 100 Euro, hab mich nicht lumpen lassen, hab mir erstmal ein Skateboard geholt mit Plasterachsen, weil ich dachte, die werden nämlich nie rosten. Sinky, Sinky, Nils, war, sagt er mal nur. Dann hatte ich mir, glaube ich, einen Bravo-Kalender, weil ich immer mal wissen wollte, wie groß Madonna und Sylvester Stallone ist. Ja, Madonna, glaube ich, 1,54, Stallone.
Ähnlich.
1,62, das ist wirklich ein Witz, ja, also da haben die Gegner gar keine Chance, weil man die gar nicht sieht. Und dann hatte ich mir noch einen Batman-Button, weil das war eins meiner großen Geschenke, was mir meine Mutter dann wiederum gemacht hat am nächsten Tag, dass wir den ersten Tim Burton Batman-Film
im Kino. Und das lief ja damals, stimmt.
Und das, Nils, muss ich dir sagen, da hatte der kleine Gotti, da hatte ich wirklich Gänsehaut, das erstmal im Kino erstmal mit Stereo, dann auch noch dieser geile Tim Burton-Film mit den schönen Vorspänen und das, also das hat
der
mich
beste
wirklich,
Batman übrigens, muss man wirklich sagen.
Muss man, also ich finde ja die Christopher Nolan, da kann man jetzt aber auch nicht,
doch,
ist nicht
ich
so
finde, ich finde die ganz schlimm. Das ist dieser grumpy Nazi Batman von Frank Miller, den hasse ich sowieso.
Ach so,
und,
das war
und ich finde die auch total scheiße. Schon alleine, wie er mit diesem Motorrad an der Wand wendet. Die Szene möchte Christopher Nolan
so unrealistisch,
für immer
ja.
verprügeln. Nee, weil das sieht so aus wie Benny Hill. Das sieht so super lächerlich aus, finde ich.
Okay, du musst mit dem Motorrad an der Wand, das muss ich wirklich nochmal nachschauen.
Ich glaube,
das
ist der zweite Nolan. Und man muss das, und ich muss wirklich sagen, für mich ist, war Michael Keaton der perfekte Bruce Wayne,
ja.
weil der genau dieses linkische und gleichzeitig so immer so undurchsichtige ja. perfekt verkörpert und Christian Bale, sorry, der kackt so krass ab gegen Michael Keaton,
ja,
als, vor allem als Bruce Wayne. Also das
ich, ja, ich weiß nicht, ich habe mich da verguckt in den Film. Ich fand früher auch Michael Keaton, ich fand einfach der Mann mit dem schönsten Mund. Ich habe dann auch mal versucht so zu gucken, so leicht ja. mit dem Mund so leicht nach links, damit man so eine interessante Falte hat. Und ich fand aber bei den Christopher Nolan-Film, muss ich sagen, ich mag das ja immer, wenn so Szenen so ein bisschen konterkariert werden, also dass da halt, wenn du eine Action-Szene hast, eigentlich Ruhe hast, so das mochte ich bei diesen Filmen ja. total, weil ich merke, ich kann eigentlich mittlerweile mit Action-Filmen nicht mehr anfangen.
Aber da muss man, Moment, also gerade beim ersten, Batman Begins, da glaube ich, der erste Nolan-Batman, die Kampfszenen, sobald Batman in den Kampf gegangen ist, hat er einfach an der Kamera gewackelt und so, hoffentlich sieht's keiner, weil er irgendwie keine Kampfchoreografie kann.
Das stimmt, den ersten habe ich nur so am Stück gekickt.
Also was ich Nolan zugute halte, ist, dass er ein paar der besten Batman-Bösewichte hat auflaufen lassen. Also Ra's al Ghul ist super.
Ja.
Und Bane ist auch ein total geiler Batman-Bösewicht. Ich bin kein großer Fan von Heath Ledger Joker, obwohl den alle so atemberaubend finden. Ich bin da eher der Fan des klassischen Jokers, wie eben Jack Nicholson den verkörpert hat. Ich finde übrigens auch, dass eigentlich der zweite Burton-Batman der beste ist.
Ja, da haben wir
mit
was.
Christopher Walken als Bürgermeister, Danny DeVito als Pinguin und so.
Dieser Film hat dafür gesorgt, dass ich mein Müll, mein Papiermüll, Rechnung und so immer besonders fein kleinschrittere, weil du erinnerst dich, wie der Pinguin meinte, unten im Abwasserkanal, wo der Bürgermeister meinte, es gibt doch gar keine Kanäle und die hält diese Bündel zerschreddeter Papier und meinte, ein bisschen Geduld und Spucke und dann kriegen wir so und deswegen denke ich, nein.
Das stimmt.
Es muss alles verbrannt oder...
Ich habe irgendwann mal so in der Zeitung so eine gruselige Story gelesen über Menschen, die in Papiertonnen nach Quittungen suchen, um da Kreditkartennummern raus zu... Seitdem bin ich auch mega was mein Papiermüll betrifft. Man soll übrigens Quittung nicht in Papiermüll werfen, weil das Thermopapier kein Papier ist.
Hab ich letztens auch gehört und das ist ja nicht mal der jahrelang schiefgegangen ist, ehrlich gesagt. Ja, warum man uns das jetzt erst hat. Was kommt als nächstes? Die grüne von der Tomate ist doch nicht krebserregend. Jahrelang die Stiele rausgeschnitten. Den Strunk.
Wahrscheinlich gibt es auch schon so Tomatenstrunk-Smoothies.
Oh.
Green Tomatenstrunk.
So, ich überleg dir eine Zeit, wer ist denn der Herr, den du da als Bild hast?
David Bowie.
Ach! Krass, hätte ich dachte, es sah aus wie ein junger William Shatner. Hätte na, ganz groß ist ja abgefahren. Ist okay.
Ein junger Bowie.
Ja, so sieht er aus.
Na.
Tja, weg ist er.
Da drüben ist noch Angela Lansbury. Maria ist ein riesengroßer Mord, ist ja Hobbyfan.
Meine Freundin übrigens.
Das Tolle bei Mord ist ihr Hobby ist, dass Maria ist dann auch jemand, die immer sehr, die dann große Deep Dives macht in Sachen, die sie interessieren, die will dann alles darüber wissen und so. Und Mord ist ihr Hobby ist so, dass mehrere Staffeln lang war es eben diese Story von Angela Lansbury, die eben diese Autorin ist und dann so bekannt wird. Und dann hatten sie irgendwann mal die Idee, weil sie anscheinend autorenmäßig nicht mehr weitergekommen sind oder so, haben dann gesagt, wir machen jetzt mal eine Staffel, so ein bisschen so wie diese alte Hitchcock-Serie, diese Hitchcock-Fernsehserie, wo Angela Lansbury sozusagen die Fälle nur noch präsentiert hat, aber nicht mehr Teil davon war, sondern einfach irgendwelche Kriminalfälle, okay, so eine ganze Staffel lang erzählt wurden. Und dann alle Leute so, nein. Und dann haben sie direkt danach wieder eine normale Staffel mit ihr als als Mord ist ihr Hobby-Ermittlerin gemacht. Und es gibt's auch auf YouTube, hat mir Maria mal gezeigt, sagenhaft gut. Angela Lansbury hat Mitte der 80er mal ein Aerobic-Video für ältere Leute gemacht. Und das ist komplett auf YouTube. Sehr, sehr sehenswert, wie sie so durch ihre Supervilla läuft und zwischendurch so ein paar Übungen macht.
Aber macht sie gute Übungen? Weil das
Ich glaube, es ist gut für den Rücken. Ich weiß nicht, ob
ja,
wir gut. beide schon so weit sind.
Naja, aber ich muss sagen, das war ja also soll jetzt hier nicht so filmlastig werden, aber das hat mich, ehrlich gesagt, ein bisschen auch gestört bei The Irishman, dass ich dachte, das ist ja irre, dass sie die Sicht da von den Leuten so jung hinkriegen, aber wenn natürlich Robert De Niro den am Boden liegenden tritt wie ein Rentner, der versucht, eine Bananenschale in Abfluss zu stupsen, möchte ich mal sagen, dann verliert das natürlich auch so ein bisschen an.
Aber ich fand's überraschend unterhaltsamer, als ich gedacht habe. Ich habe am Anfang das Schlimmste gedacht, weil alle Leute gesagt haben, so die Effekte, das sieht so scheiße aus, so Uncanny und
ja,
so.
Ja, nee, das fand ich
gut. Aber ich fand dann echt unterhaltsamen Film.
Hast du am Stück Story. Gesehen? Hast du
ja, ich habe am Stück geguckt.
Kann ja auch im Weißen See, glaube ich, im Kino gekickt und vor mir saß ein Herr, der muss wohl auf Empfehlung seiner Freundin gekommen sein, hatte gegeltes Haar, was dann am Ende des Films komplett in sich zusammengefallen war. Und ich weiß noch, dass er war auf Original. Also, und wie er so nach 15 Minuten zu seine Freundin meinte so, sag mal, geht das jetzt hier die ganze Zeit so weiter? Und dann meinte sie, ich glaube ja. Und dann hat er sich so zur Seite gelehnt, so ein bisschen weiter weg von ihr und seine Frisur, wie gesagt, ist im Laufe des Films in sich zusammengefallen. Ob ihm das irgendwas gegeben hat, weiß ich auch nicht.
Ich war mal, als The Ring lief damals, ja, dieses Remake von diesem japanischen Horrorfilm, da war ich auch in Köln im Kino in der Mittagsvorstellung. Mhm. Und weil ich immer super gerne in Mittags- und Nachmittagsvorstellungen gehe, weil da nichts los ist. Und da war auch nur ein Pärchen und die haben sich aus irgendeinem Grund genau vor mich gesetzt. Keine Ahnung, warum im leeren Kino. Aber wollten anscheinend näher und dann lief so der Film. Und dann The Ring, ne, fängt an mit dieser Videokassette, jemand schiebt die ein, guckt die, da ist dieses Mädchen, dieses Horrormädchen mit ja, so schwarzen Haaren. Und kriegt dann, nachdem er das Video geguckt hat, einen Anruf, du stirbst in 7 Tagen und so. Und oh Gott, Panik, ne, macht sich breit, der Held des Films, versucht rauszufinden, was ist da los, findet raus. Alle Leute, die es geguckt haben, sind gestorben nach 7 Tagen. Und er will es irgendwie aufhalten. Und der Film schreitet voran und dann irgendwann fährt auf so eine Insel mit so einem Leuchtturmwärterhaus und dann geht er in dieses Haus rein, weil er da irgendwie nach was gucken soll. Und da kommt dann plötzlich ein Geist in dieses Haus, so eine Geisterfrau in dieses Haus. Und in dem Moment, und jetzt ist der Film irgendwie in Minute 60 oder so, in diesem Moment ruft die Frau vor mir, ey, boah, wie unrealistisch!
Okay, das ist echt schön.
Ein sensationelles Erlebnis für mich.
Haben wir den Knopf doch gefunden. Ja. Den Kritikknopf. Oh Mann, ey, ja. Na, das finde ich auch immer, mittlerweile habe ich es auch nicht mehr so oft erlebt, wo ich ehrlich gesagt dann auch schon lange nicht mehr im Kino war, aber eine Zeit lang relativ oft. Und da fand ich es ja immer so traurig, wenn Leute bei uralten Kinowerbung noch gelacht haben. Also wo irgendeine Werbung, die läuft da seit 3 Jahren, und dann hinter die auf jeden Fall. Das ist mal, Leute, seit 3 Jahren wart ihr nicht mehr irre. Das ist ja irre so, ja.
Gibt Leute, die für die ist echt was Besonderes ins Kino. Also so was Seltenes. Jetzt hat ja hier auch leider das Kolosseum zugemacht,
ja,
wo ich gerne hingegangen bin. So als Multiplex vor der Haustür irgendwie. Ja. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich jetzt irgendwie die Filme gucken gehe. So die großen Blockbuster.
Ja.
Du machst ja hier auf der Kastanienallee im Kino manchmal so Filmabende.
Genau. Ich mache die sogenannte Sneak Review. Also ich zeige alte Filme. Es wird nicht verraten, welche, aber es sind Filme meistens aus dem Jahre, was heißt denn, von 68 bis 82. So, ja. Das sind so die Filme, wo ich sagen kann, grundsätzlich, die gefallen mir gut. Ja. oder tendenziell besser als das, was danach kam.
Ja.
Und da hatten wir unterschiedlichste, wie sind ja alle, McCabe und Mrs. Miller hier, einer meiner Lieblingswestern, können, habe ich gleich als ersten gezeigt. Ja. Fanden viele Leute nicht so gut, aber ich dachte, ich will ja auch, ihr sollt hier auch nicht herkommen und gleich beim ersten Mal schön finden.
Und hältst du dann vorher so einen Einführungsvortrag?
Ja, oder? Aber ganz kurz. Also ich muss sagen, da bin ich immer noch so ein bisschen schlecht, weil man hört sich ja selber auch noch im Kopf reden und das nervt mich manchmal so, dass ich's gerne schnell abbreche. So, also ich erzähle kurz was zum Film, danach können wir auch noch über den Film quatschen, gibt's meistens ein Weinchen noch und dann wird draußen geplaudert, jetzt ja. Wegen Corona muss man natürlich ein bisschen aufpassen.
Ja.
Und gerade dieses Jahr, wo wir Anfang des Jahres, es ging mit unserer neuen Reihe Schnurrbartfilme mit Morricone Musik. Es ist ja nun leider passiert, dass der große Meister, wie er gerne genannt werden wollte, verstorben ist und noch an einem Schlüsselbeinbruch, wo man denkt, trauriger kannst du eigentlich nicht. Ja, also da hätte auch hierher kommen können, sag ich
das
mal.
Stimmt,
ja,
das
Schlüsselbeinbruch. Und da sind die schöne Dinger, was haben wir letztens hier geguckt, ging los mit 4 Fliegen auf grauem Samt.
Hast du nicht auch zuletzt irgendwie einen Bud Spencer-Film oder einen Louis de Funès-Film geguckt?
Genau, 4 Fliegen auf grauem Samt, da spielt ja Bud Spencer sogar mit in einer besonderen Rolle als Gottfried, also in der deutschen Synchronisation wird nach Gott gesucht und in der Hose Gott und Bud Spencer steht so auf von seinem Angelplatz und meint, ja Gott, mein Name ist Gottfried, diese eine friedliche Silbe wird man sich doch wohl noch merken können. Ja? Und man weiß ja, was soll denn das so ein Terence Hill Bud Spencer Gag und zwischendurch ist das so ein relativ schräger Giallo, wie sagt man?
Giallo.
Aber auch mit einer tollen Endszene, mit schöner Musik. Und beim letzten Mal haben wir in meiner Lieblingsfilme gezeigt, Todesmelodie von Sergio Leone, der Film nach Spielmann das Lied vom Tod mit James Coburn und Rod Steiger, wie ich immer noch finde, ich finde, der wird eigentlich sogar noch besser nach all den Jahren, wo der so ein bisschen, man sieht eindeutig, wo Tarantino, was Tarantino ja nie geschaut hat.
Ja.
Und das ist so ein teilweise super kitschig, teilweise einfach so schön gewitzt von den Kameraszenen und man weiß die ganze Zeit nicht, ist das jetzt lustig gemeint oder ernst? Und am Ende ist man trotzdem ein bisschen traurig.
Ja. Zeigst du nur Spaghetti-Western?
Nö. Und also hab überlegt, mal eine komplette Western-Reihe zu machen, aber das ist wahrscheinlich, dann sitzt man nur noch als Herrn da. Das wird unisch. Nee, ich kicke schon so, dass ich wenig bestimmte Sachen, die ich auch gerne mal wieder im Fernsehen sehen würde, so was wie The Thing von John Carpenter, so ja. den ich immer noch, eben so, was die Effekte betrifft, ist das einer der spektakulärsten Filme, so von Puppentrick-Effekten, sage ich mal.
Ja.
Also wo sie die haben einfach richtig krachen lassen, so war. Und ja, wie es auch nicht alle so eine Filme, wo ich denke, das sind die, wo ich früher hängen geblieben bin, wenn die im Fernsehen laufen, und diese Gefühl möchte ich anderen auch schenken, dass man nicht so richtig weiß, bin ich jetzt hier in die Gefangenschaft oder finde ich diesen Film eigentlich gut, aber am Ende gehst du halt mit einem neuen Gefühl aus dem Kino.
Ja.
Und im besten Fall mit einem Gefühl, was du so vorher noch gar nicht gefühlt hast, was ja bei, sag mal, Blockbustern eher weniger passiert, weil da ist ja schon klar, was der Kunde gerne essen möchte, so, weißt du? Und ich glaube, das war früher den Leuten da ein bisschen teilweise egaler bei den Filmen, habe ich so das Gefühl.
Wir hatten damals an der Filmhochschule in München studiert und da gab es eine Reihe, die hieß, glaube ich, kennst du den schon? Studenten zeigen Filme ihrer Wahl, war der Untertitel. Und die einzige Bedingung, wenn man dann einen Film zeigen wollte, war, dass man auch so ein kleines Referat vorbereitet hat, das man vorher hält.
Fünf Minuten oder so.
Ja. Und das fand ich wahnsinnig gut. Und da habe ich mal Freddy Got Fingered gezeigt. Das ist der Film von Tom Green. Den hat Tom Green zur Höhe seiner Popularität gemacht. Der hat ja so eine MTV-Show, war so ein totaler Freak und war damals mit Drew Barrymore verheiratet und der hat dann einen Kinofilm selber geschrieben, inszeniert und die Hauptrolle gespielt. Das ist einer der seltsamsten Filme, die es gibt. Also es ist wirklich extrem strange.
Ich
liebe den aber sehr und ich habe dann da ein Referat gehalten, in dem ich erklärt habe, warum Tom Green der neue Buñuel ist. Und wieso das eine Fortsetzung des surrealistischen Kinos von Buñuel ist. Und fand das irgendwie sehr schlüssig. Und dann, als der Film vorbei war, kam meine von mir heiß geliebte Filmwissenschaftsprofessorin Frau Krützen zu mir und hat gesagt, ja, Herr Burkeberg, dieser Film war wirklich, sagen wir mal, besonders.
Scheiße, okay, also überhaupt nicht.
Also kam nicht so gut an und meiner Schlussfolgerung ist niemand gefolgt, aber ich fand es trotzdem total. Und ich fand es eben so gut, dass man selber irgendwie noch so erklären kann, warum das, warum man diesen Film für sehenswert
ja,
ist. Deswegen finde ich, solltest du das auch machen. Also deswegen, ich finde das so cool, weil ich würde das auch wahnsinnig gerne machen. Ich finde das, ich bin ein bisschen neidisch.
Ich glaube, das Ding ist bei mir... Oh Gott, das klingt alles so schlimm. Aber mir hängt es auch oft damit zusammen, ob ich stehe oder sitze. Also wie lange ich rede. Weil ich immer, wenn ich stehe, denke ich ja tendenziell, das wirkt so unhöflich, als ob du eine Jacke anhast, da mache ich es nie so lange. Weißt du so, wie mit so einer Jacke in der Wohnung. So, zieh mal Jacke aus, sonst denkt man, willst gleich wieder los.
Aber ich habe doch x Videos von dir auf irgendwelchen Slams gesehen, wo du im Stehen irgendwelche Texte vorliest.
Ja, aber das auch, wie gesagt, nicht immer mit großer Freude, sondern völlig zugesagt hatte und dann war ich da, ich dachte, jetzt kann ich jetzt Uni rummeckern und irgendwie freut mich ja auch, wenn sich Leute über die Texte freuen, aber dass ich jetzt sagen kann, dass mir das ausgesprochen viel Spaß macht, dem ist auf alle Fälle nicht so. Ja, aber mit den Filmen, ich find's wirklich...
Weißt du, hast du 68 also, bis 82 hast du.
68 bis 82. Und ich habe nämlich auch mit einem alten Kumpel von mir, ich meinte mal, alter Schulfreund, Johannes Bethke, ich meinte ihm, Hannes, ich will mal irgendwann wieder mit roten Wangen aus dem Kino kommen. Das muss da mal möglich sein, dass man wieder so ein bisschen durchgebumst und man weiß ja nicht, wem ich schied, kommst du aus dem Kino und du kommst ja so ein bisschen benutzt vor. Ja. Möchte ich mal sagen. Und dann haben wir angefangen, uns verschiedene Filme zu empfehlen und zusammen anzugucken. Es ging, glaube ich, los mit, also er hatte mir zuerst The Raid empfohlen.
Ja.
Diesen koreanischen.
Ist das dieser Hochhausfilm? Ja.
Dieser Hochhausfilm, weil ein Wahnsinnsfilm, dann verlieren die schon die Waffen und dann kämpfen sie nur noch und die eine Freundin hat vorher das Kino verlassen. Ja. Und dann haben wir uns The Raid 2 angeschaut. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Nee. Da gibt's so eine Szene, ich sage nur Teppichmesser. Und das war so eine Szene, wo sie auch gleich dreimal hintereinander vollzogen wurde. Ich sag mal, am Ende des Films, sonst ist es ja so, Mensch, ja, komm, trink mal nur Bier oder Quatsch, wie fandst du das? Das war ein Film, wo wir alle
verweint nach Hause gegangen. Nee,
es war wirklich eine richtige Betroffenheit. Wir sind, na gut, ich muss morgen auch früh raus, alle gut, dann haben wir, glaube ich, ein halbes Jahr später, hatten wir dann wieder Kontakt aufgenommen mit den Worten, hey, jetzt wo wir die Therapie hinter uns haben. Das war schon fast so ein halber Gewaltporno.
Okay, also fast so ein bisschen so hier, wie heißt der, Human Centipede.
Ja, genau. Also nicht ganz so räudig vielleicht gefilmt, aber haben wir uns den letzten Rambo angekickt, das war ja irgendwie auch... Naja, mal wissen, nicht so bestehen. Aber ohne schlecht. Aber was ich zum Beispiel sehr beeindruckend fand und ein Film, den ich mir vorher nicht angekickt hätte, war der mit Nicolas Cage, Maddie, wo er seine Frau rächt, die von einem Sektenguru getötet wird.
Hab ich noch nicht gesehen.
Gedreht von Panos Cosmatos, dem Sohn von George P. Cosmatos, der uns meiner Meinung nach Rambo 2 geschenkt hat und ich weiß nicht, was noch. Und das ist ein dermaßen surrealer Drogentrip und Nicolas Cage, aber nicht so wie in seinen anderen Filmen so, der spielt überzogen, aber da haut's hin. Also der Film macht ganz viele mit Farbe, zieht sich ewig lang.
Was? Nicolas Cage überzogen?
Das stimmt.
Ich habe zuletzt noch mal mit Maria Face aufgeguckt. Und ich weiß, dass ich ihn damals im Kino gesehen habe und dachte, boah, das ist ja der Hammer. Was für ein geiler Film. Ja. Und ich habe den jetzt noch mal geguckt konnte wirklich nicht mehr nachvollziehen, was ich daran geil fand. Also die Story ist auch immer noch gut und ist auch eine gute Idee und so. Aber Zeitlupe. Die spielen beide so scheiße. Das ist wirklich der absolute Hammer.
Aber einfach nur die Zeitlupe. Fand ich auch so bei John, das war einfach immer die
das ist eigentlich, ich habe in letzter Zeit mal so drüber nachgedacht, dass so dieses, in den 90ern gab es so einen massiven Asia-Kino-Hype, John Woo und so. Wir haben immer die ganzen, die alten Hardboiled und so, diese alten John Woo Hongkong-Filme geguckt. Das ist irgendwie total weg. Das gibt's irgendwie gar nicht mehr so.
Aber vielleicht
das war das letzte Mal vielleicht noch so mit Old Boy.
Ja, genau.
Der ist ja, glaube ich, koreanisch, wenn mich nicht alles täuscht.
Ich glaube ja. Ja,
und jetzt geht es halt mit Parasite so in den Horrorfilm, aber so diese harten Asia-Actioner, das ist irgendwie...
Aber das ist auch irgendwie durch. Also ich glaube, da ist es auch wie beim Leistungsport, irgendwie irgendwann kannst du auch nicht mehr, wa? Also da musst du dich entscheiden, jetzt wird's wirklich Comic, wa? Jetzt ist es so abstrus, dass es nicht mehr hinhaut. Ich war ja damals so... Geflasht war auch ein Film, wo ich heiße Wangen hatte und wo ich mich sehr gefreut hatte, dass er nur ausgerechnet von dem Regisseur kommt, war der letzte Mad Max von George Miller, wo ich dachte, da rotiert es aber richtig in den Hoden.
Das muss man mir erklären. Ja. Ganz viele Leute, die ich schätze, haben gesagt, das ist ja ein unglaublicher Film.
Ja.
Der ist ja der Hammer. Ich habe den gesehen und gedacht, was ist denn das für eine Scheiße? Wollt ihr mich verarschen?
Ja, Scheiße, dann haben wir wahrscheinlich auch der Fehler, dass man schon gesagt hat, ist so irre, dann findet man es sowieso nicht so gut. Und ich weiß, man könnte auch sagen, okay, jetzt habe ich hier eine Veranstaltung vom Cirque du Soleil gesehen. Was wollt ihr eigentlich von mir? Ich muss sagen, der Film hat mich, ich fand schon einfach von der ersten Szene, dass du mal, du spürst mal wieder die Motoren, man spürt die Kraft von Maschinen, finde ich, was er so bei die Sehgeschwindigkeiten, der hat ja mal diesen typischen Zoom, wenn irgendwie hier sein Tobe annäht, dann wird nochmal auf den Protagonisten, der im Auto sitzt, nochmal zugezoomt, so, und diese leicht Comichafte. Und mich hatte der Film spätestens an der Stelle, wo dieser eine Typ in seinem Panzer saß und mit seiner englischen Richterperücke, die aber keine Richterperücke war, sondern Patronenhülsen, die er dran hatte. Weil das bin ich als alter Italo-Western-Freund. Für mich ist ja immer die Frage,
Du als alter Gerichtsfreund.
Genau. Nee, aber deswegen, für mich ist ja halt auch mal die Frage, wie kann man seinen Revolver und seine Patronengurte noch geiler tragen? Ja. Also gibt ja schon, ich habe ja schon alle Stellen, aber das fand ich einfach ein Knaller. Und ich gebe zu, der Film hat filmisch Schwächen und auch die Stelle, wo dann die eine Dame nochmal wütend ihren Keuschkeitsgürtel weggetreten hat. Ja. Und ich dachte, okay, das, ich hab's verstanden, ich hab's schon verstanden, als sie weggeworfen hat, hätte sie jetzt nicht nochmal wegen mir machen müssen. Und
Für mich ging es irgendwie um Kraft.
Ja, aber das ist doch wie bei Moon 44. Hast du den mal gesehen von Roland Emmerich, glaube ich?
Also der erste, ist nicht der erste oder der zweite? Der
muss so 85, 87 oder was, ich glaube nach Joey oder was
war das? Ich finde, Joey ist ja sein Masterpiece.
Die muss ich nochmal kicken, die habe ich auch schon ewig lang nicht mehr. Aber der war auch erstaunlich, war irgendwie das. Ich meine, am Ende, wenn ihr kickt hast, gedacht hast, ach, das ist ein deutscher Film. Warum sind denn da so wenig deutsche Schauspieler mit dabei und alle reden Englisch? Also das war ja auch schon so eine,
Das finde ich interessant, so diese Zeit um Joey rum, ne? Das muss so 87, zwischen 87 und 91 vielleicht gewesen sein. Da gab es so ein paar Filme, vor allem welche, die auch immer auf RTL wiederholt wurden, RTL Plus damals noch, die für uns alle extrem prägend waren, also für so eine ganze Generation. Ja. Ich weiß zum Beispiel, mein kompletter Freundeskreis damals, inklusive mir und allen Leuten, die wir in unserem Alter kannten, also vor allem unter Jungs, war eigentlich der zentrale Film oder das zentrale Filmerlebnis war Highlander. Wir haben alle Highlander so oft geguckt.
Na, das ist immer, siehst du, und da kommen wir wieder, so Highlander habe ich zum Beispiel nie richtig kapiert.
Habt ihr nicht damals geguckt?
Oh Gott, entschuldige bitte. Es war aber nur die Tomate, nicht der Thunfisch.
Ja. Nein.
Doch, ich bin sogar damals wie ein Tier rumgekauft, um mir die VHS zu holen, weil es den ja irgendwie, glaub, auch von Ocean Video, das war ja mal eine Zeit lang einer meiner liebsten Videokassettenverkäufer, 9 Mark, und dann hochwertige Videokassette auch als Leerkassette verwendbar. Und das war mal der wichtigste Satz.
UV-Video gab es damals, das waren auch immer die billigen. Da war Link der Butler und so.
Aber das Schöne ist, da gibt's ja auch ein paar echte Perlen. Ich habe mir jetzt auch wieder einen Videorekorder geholt, um so ein paar Filme mir noch anzuschaffen, die so nicht kriege. Ja. Und bei mir war zum Beispiel Highlander, ich hatte auch so viele von gehört und dann wo ich dachte, okay, der war irgendwie so ein bisschen spektakulär, so die Übergänge von Nick Hughes,
genau,
von
Szene zu Szene. Genau, da haben wir ganz oft drüber geredet, über diese Übergänge.
So, und ich glaube, dafür war ich einfach, ich nehme an, du hast den wahrscheinlich zu einer Zeit gesehen, wo er auch ungefähr rauskam oder dann vier Jahre später im Fernsehen.
Genau, im Fernsehen auf RTL Plus, wo der dann so super geschnitten aber trotzdem Samstagnacht lief. Aber wir waren so geflasht, auf jeden Fall, wir haben dann auch selber, ein Freund hatte eine Videokamera im Freundeskreis, dann haben wir selber so einen Film, diese Flachländer, und haben dann auch so versucht, im Parkhaus eine Szene zu filmen, weil es bei Highlander diese tolle Parkhaus-Szene gab und so. Also Highlander hat uns krass geprägt.
Ja, bei mir war es wirklich Rambo, glaube ich, auch der erste Rambo.
Ja, Rambo gab es auch.
Hast du The Son of Rambo, hast du dir den mal angekickt?
Ja,
den,
super.
Oh, den ist wahnsinnig gut. Erstmal mit meiner Tochter gesehen, sie war auch ganz hin und weg. Und wo ich auch dachte, so ein erstaunlich schöner Film, muss man sagen, war. Ja. Geiler Soundtrack, gute Gags.
Ja, der ist super. Weil durch The Son of Rambo bin ich wieder auf I Can't Wait von New Shoes gekommen. Der Song.
Ja.
Das
war alles so schön. Ich fand vor allem auch, wo dann dieser französische Austauschschüler aus dem Bus geschritten kam. Da spielt er in England spielt. Nee, Dublin war?
Achso, weiß ich gar nicht.
Egal. Aber irgendwo, also bei den Leuten da, wo die Zähne immer so schlecht sind. Wie dann diese Szene, wo die Gastschüler kommen und der Franzose steigt aus, wo denkst du, jetzt kommt ein richtig Laboum-Gefühl. Ja. Und wo man dann feststellt, dieser Typ, den alle nachmachen wollen mit seinen Frisuren, in seiner Klasse ist er überhaupt nicht beliebt. So, das hatte so für ein irre Ding.
Hast du Sing Street gesehen?
Nee. Das klingt aber ganz schrecklich. Wurde da gesungen?
Da wird gesungen, aber da geht mir so das Herz auf für diesen Film. Und dir bestimmt auch. Du bist ja ein Mann mit Gefühlen.
Aber mit meinen ganz eigenen Gefühlen.
Aber bei Sing Street geht es um einen Jungen in den 80ern in Dublin, der eine Band gründen will, weil er bei einem Mädchen gut ankommen will. Und sie beeindrucken will dadurch, dass er eine Band hat und sie in den Videos mitspielen darf, die sie selber drehen und so.
Ein guter Typ.
Und dann schreiben sie halt immer so Songs, mit denen er versucht, und sein großer Bruder leiht ihm seine Platten, aber verhaut ihn halt auch manchmal, wie große Brüder das so tun. Und dieser Film ist so, das ist von einem Typen, der Once gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du Once gesehen hast.
Ja,
Ja. Der gleiche Regisseur. Ja, gerne. Wir haben auch noch eine Flasche. Also ich kann auch gleich noch eine Flasche holen. Aber den musst du unbedingt sehen. Der ist so unfassbar rührend, dieser Film. Das ist wirklich, der geht massiv ans Herz.
Das ist vorgemerkt.
Sehr, sehr, sehr sehenswert. Ist ja eh, der Typ hat ja auch, der Once gemacht, der hat ja diese drei Filme gemacht. Once, der dritte Film war dann Sing Street und der zweite war Can a Song Save Your Life?
Den habe ich sogar gesehen.
Mit meinem großen Schwarm, wie heißt er? Der Hulk gespielt hat bei den Avengers.
Nicht Eric
Mark Garner, Ruffalo. Mark Ruffalo.
Ach so. Ach,
bei ja. Den Avengers. Mark Ruffalo und die Schauspielerin, deren Namen ich immer vergesse, die dann so Musik macht und er entdeckt sie dann so als Plattenmanager. Und das ist auch ein wahnsinnig rührender Film, weil er ist so voll der Alki und hat sein Leben gar nicht mehr im Griff, aber bei ihr denkt er so, oh, jetzt ist der Hit und jetzt können wir noch mal einen Hit landen.
Ist denn das Hitlied schön? Das finde ich immer ein Problem bei Liedern, bei Filmen, ja, wo es um Lieder geht und dann soll das der stimmt. große Hit kommen und dann denkt man so, Zuschauer, so geil ist der ja nicht.
Aber das Hitlied ist schön, genauso wie ich finde, ein Film, der das auch perfekt gemacht hat, wo alle Songs perfekt sind, ist, der heißt, ich weiß nicht, der heißt im Original Music and Lyrics, ich weiß nicht, auf Deutsch heißt der, glaube ich, A Song to Your Heart oder irgendwie so, mit Hugh Grant und Drew Barrymore.
Ja. Den habe ich nicht gesehen, kenne ich bloß.
Oh, den musst du unbedingt sehen. Okay. Weil er ist da so ein 80er, sondern er ist halt voll George Michael, weil er hat so ein altes Wham-Lied, Pop Goes My Heart, was so voll Wham ist. Und dann singt er auch einmal so einen Careless Whisper-ähnlichen Song, wo er sich dann so natürlich die Hüfte verknackst und
Pop Goes My Heart.
Genau.
Natürlich. Pop Goes My Heart.
Genau.
Also haben wir nach der Wende nichts mehr gemacht, außer Filme geguckt?
Wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht. Ich habe ja, meine Mutter wollte nie einen Videorekorder haben, weil sie gesagt hat, das ist scheiße. Und ich habe dann entweder bei meinem besten Freund Video geguckt, die hatten sogar noch Video 2000, das waren Videokassetten, die man umdrehen konnte. Oh. Ja. Beidseitig bespielbare Videokassetten. Okay. Heute würde man sagen bisexuelle Videokassetten. Video 2000 war das. Und da hatte sein Onkel ihm immer Filme aufgenommen, die gerade erst auf Video erschienen sind, so Raubkopien. Und da haben wir immer Indiana Jones geguckt, den zweiten, Tempel des Todes, heute auch mein liebster Indiana Jones-Teil immer noch.
Ach, wirklich? Den
Film zusammen? Oh, krass. Ja. Und wir haben nämlich immer diese Szene geguckt, wo er ihm das Herz rausnimmt mit der bloßen Hand und haben immer wieder zurückgespult. So, das war so gruselig und das war so cool. Ja, das stimmt. Und ich finde auch immer noch, das ist der Beste, obwohl Shorty mega nervt, finde ich, ist es immer noch der beste Indiana Jones.
Geht's jetzt auch so, wenn sobald Kinder, oder ich will es nicht übertreiben, aber Kinder halten die Handlung oft auf und Frauen auch, in älteren Filmen zumindest, würde ich sagen. Jetzt sind sie oft selber die Heldinnen, erleichtert sie halten die Männer dann wieder, diese kennenlernen die Handlung auf, aber wenigstens teilweise auch so.
Ja, Shorty war eine Nervbacke, Shorty war echt unnötig reinzuschreiben.
Ja, einfach bloß jemand, der schreien kann, damit man, wie es jetzt wird, spannend, wa?
Ja, genau. Aber diese ganze Anfangssequenz in diesem Lokal da in Japan ist es, glaube ich, oder Hongkong oder so, in Shanghai ist, glaube ich, mit diesem Gegengift, diese ganze Sequenz ist ja schon der Hammer. Und wie sie dann ins Flugzeug steigen, so, ciao, mach's gut. Und das Auto wegfährt und man sieht das Flugzeug von ihm. Und wie sie dann rausspringen mit dem Schlauchboot auf den Wasserfall. Das ist alles so eine geile Abfolge von Dingen.
Ich lese ja mal TV-Spielfilm. Ja, ich möchte das keine empfehlen, um hier keine Werbung zu machen. Aber ich persönlich lese sie wirklich auch seit der Wende sehr gerne, hat mir meine Mama mal mitgebracht. Und seitdem weiß ich ja mal ein bisschen was über Filme. Deswegen, da auch bei dem Film war es ja wohl so, dass er ja nicht alles in Teil 1 drin gekriegt haben an diesen Action-Szenen, zum Beispiel diese Schlauchboot-Szene, die war eigentlich für Teil 1 gedacht, da war einfach kein Platz mehr, deswegen haben sie praktisch die Action in den zweiten Teil drin gepackt. Ich mochte den, ehrlich gesagt, aber nicht so richtig. Die Olle ging mir auf den Keks, Shorty ging mir auf den Keks und dass er die meiste Zeit drin gespielt hat. Und mir in Tendenz ja alle Filme auf den Keks, wo, wenn der Böse tot ist, gleich das Haus zusammenfällt.
Aber es gibt so viele, ich finde, die komplette Indiana Jones Ikonografie basiert eigentlich nur auf dem zweiten Teil.
Ja, aber also eigentlich hast du recht, das habe ich ja damals auch noch nicht so richtig
begriffen. Also die Lorenverfolgungsjagd und
du saßt leuchtend in den Augen.
Ja. So, und die drei Steine, die sich da durch die Tasche brennen, als er da oben an den Abgrund denkt, die Brücke, die er zerschlägt, die Hängebrücke. Ich finde, es gibt so viele, auch wie er den Hut, wie die Steintür zugeht und er noch schnell den Hut reinzieht gut. Das ist ganz viel, was so das Bild von Indiana Jones geprägt hat, finde ich, wurde da irgendwie alles schon erzählt.
Ja, gut, ich bin ja mit der letzte Kreuzzug, glaube ich, fand ich schon eine Plakate und ein Hammer.
Bei der letzte Kreuzzug hatte ich das Comic, das war ein dick geklammertes Heft, und alles in Schwarz-Weiß. Und bevor ich den Film im Kino gesehen habe ich das Comic 100-mal gelesen. Ich saß zu Hause und hab das immer wieder gelesen. Und wenn ich fertig war, habe ich es wieder von vorne gelesen, weil ich das Comic so geil fand. Und dann konnte ich den Film schon halb mitsprechen, als ich ihn dann gesehen habe.
Wirklich? Aber war so eins zu eins übernommen?
Das war super nah an der, ja, ja. Das war krass.
Okay, das wäre gut. Mensch, Nils.
Ja, der dritte war auch super.
Ja, ich fand die alle schön. Und was ist denn mit den Goonies? Das war ja so eine, den habe ich damals natürlich zu spät, also da habe ich ihn ja nicht mitgekriegt, dann hatte ich ihn zwischendrin mal gedacht, aber ich dachte, das ist ja eine ganz gute Mischung aus Jugendfilm und für, also ich weiß nicht mehr, wie der Bruder unten heißt, der da festgehalten wird, wie der, also der so,
ach so, ja,
der,
ja, ja,
oder
ja,
der Sohn, der
ja, ja. Wie heißt der nochmal, jetzt komme ich auch nicht mehr drauf, der immer Snickers isst.
Ja, das klingt jetzt alle zu lieb, wenn man ihn trotzdem, man kann so tolerant sein, wie man will, wenn der abends überraschend um die Ecke kommt, ist ein kleiner Todesschrei nicht auszuschließen, wa? Muss man leider wirklich sagen. Und das fand ich ja auch ein ganz irren Film, genauso wie, ich weiß nicht, die ganzen Dinger, wenn du dir so E.T. oder...
Was ich bei Goonies immer so, den hatte auch mein Kumpel auf Video, auf Video 2000. Und was ich da immer so cool fand, war, weil ich war unfassbar großer Michael Jackson Fan als Kind.
Ja.
Der eine Junge sagt ja dann, erzählt die ganze Zeit die Geschichte und alle sagen, ah, das stimmt doch nicht, weil er erzählt, dass Michael Jackson bei ihnen zum Pinkeln gewesen wäre.
Oh, das ist aber gut.
Er hätte dann mit dem Auto gehalten und er hätte um mich mal gemusst und wäre reingekommen, alle, ach Quatsch, du lügst. Nein, wirklich, Michael Jackson war bei uns zum Pinkeln und so. Und das fand ich immer so cool, dass die über Michael Jackson geredet haben.
Ja, da schließe ich der Kreis zu meiner eigenen Familie. Meine Mutter hat ja lange Zeit steif und fest behauptet, dass aber bei uns mal übernachtet hätten. So, aber. Aber sie haben nämlich zu Silvester bei einer Betriebsfeier von meinem Papa, Palast der Republik, irgendwo, ich glaube, Haus, ich weiß nicht, wie dieser, nicht Haus des Lehrers, irgendeinem Kongresssaal, wo aufgetreten. Und ich dachte, Mama, ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass aber, also die werden da irgendwie ein Hotel oder sei denn, die fanden das so geil in der DDR, dass sie nur unbedingt in unsere 54 Quadratmeter Wohnung wollten, aber das konnte ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Und, aber auch da, deswegen bei Michael Jackson, vielleicht liegt da auch die Wahrheit in der Mitte. Letztendlich war es bei uns die Gruppe Pussycat, die eingekehrt ist.
Oh, aber auch eine große Band.
Ja, auch nicht schlecht. Also sag mal, wir waren nah dran, aber das da war mir noch ein bisschen.
Das war, glaube ich, Pussycat waren auf jeden Fall zwei Frauen oder so zwei Sängerinnen.
Ja, genau.
Ich muss direkt nachgucken, was der Hit von Pussycat war. Ich habe jetzt heute, du hast es ja schon erwähnt, wir haben heute leider hier keine anwesenden Producer, deswegen muss ich alles selber nachgucken. Aber ich guck mal gerade.
Du, das war alles nicht so schlimm, dafür ist es ja gemacht, dass wir Produzenten nicht mehr brauchen.
Pussycat Band, so. In 70er Jahren große Erfolge. Was war denn der Hit von Pussycat? Mensch, die sind sehr oft umbesetzt worden, muss
ja,
man
ja,
sagen.
Ja.
Drei Frauen.
Genau, aber den Hit, irgendwas mit River,
Yellow River, oder was?
Nee, scheiße.
Yellow River.
Jetzt guck ich hoch.
Pussycat, so. Nach der Auflösung. Diskografie, Alben. First of all, zumindest. Was war denn die Single? The Collection and More. Holländische Band offensichtlich. Mhm. Weitere Singles. Achso, hier sind die Hit-Singles. Ah, hier sind die Singles. Platz 1, Mississippi.
Ja, und wir können es alle noch singen, oder?
Kannst du es noch?
Nee. Kleine, aber ich denke mal doch, es ist doch klar, wie es klingt. Nee, irgendwie, man kommt nicht drauf. Das ist
hey, warte mal, ich muss jetzt nachgucken.
Oh, doch. Ja, wir sehen auch noch.
Also ich kenne die Band Pussycat, aber der Song sagt mir jetzt gar nichts. Obwohl es Platz 1 war.
Ja, ich bilde mir ein, wo ich das Lied höre, sehe ich verschwitzte Gesichter, ältere Herrschaften, geöffnete Kaffeelikörflaschen, viel Rauch im Wohnzimmer.
Kaffeelikör, oh, wieso habe ich keinen Kaffeelikör, verdammt nochmal.
Hättest du Bock drauf?
Boah, ich liebe Kaffeelikör.
Wirklich?
Ja, Kaffeelikör ist finde ich, ist mit der leckerste Schnaps, den es gibt.
Und du trinkst den pur oder mit Milch oder ja, machst du nur
mit Milch im Kopf?
Aber das ist ja irre. Dann meine Mutter wohnt auch nicht weit weg hier. Sie hat wirklich, die hat immer meine Merana Kaffeelikör, da geht's ja viel Schmitz.
Es gibt hier in Prenzlberg auf der irgendwo an der Winzstraße. Ich habe da nämlich mal gewohnt an der Winzstraße auf einer dieser Querstraßen. Ist nicht Christburger, aber so ähnlich. Da gibt's einen Schnapsladen, Dr. Kochran heißt der, und der hat einen saugeilen Kaffeelikör. So ein Mokka-Likör.
Ja, oft, das klingt schon gut, wa? Ja. Das ist echt Nils.
Sollen wir einen Schnaps trinken, oder?
Ja, das finde ich.
Wir brauchen glaube ich, eine neue Flasche Wein. Ich hole schnell einen neuen Wein.
Gut.
Und dann fahre ich mal die Bar rein. Warte mal. Ich mache das einfach mal schnell. Ich könnte auch Maria fragen, aber ich mache das einfach mal schnell.
Soll ich dir helfen?
Nö, brauchst du gar nicht. Ich mache das ganz schnell, warte. Du kannst ja, erzähl halt was.
Guck mich einfach um. Und nehme die Zuhörer mit in die Welt des Um-sich-Schauens. Jetzt sag mal, diese ganzen Plakate, die du hier hast, Sind denn das Originalplakate oder hast du dir die illegal großgezogen? Was? Die Filmplakate, sind das Originalplakate?
Ja, die bestellen immer original.
Wirklich?
Ja. Es gibt ja Gott sei Dank immer so Plakatsammler. Und für Maria war Der Flug des Navigators der wichtigste Film ihrer Kindheit.
Das fängt aber zu, weil den habe ich auch zu spät geguckt und ich habe nicht mehr. Ich habe nicht mehr so richtig in ja, deswegen die Showkasten-Aushänge, ja. Habe ich übrigens noch von City Cobra, falls es dich interessiert, oh, ja. Mit Stallone. Die hatte ich mir auch extra mal geholt. Aber sag mal, Flug des Navigators, was war denn los? Ich kann mich bloß noch an das Raumschiff erinnern. Er sollte das steuern. Und was waren denn seine Probleme? Worin bestanden denn seine Probleme?
Ich habe den vor ein paar Jahren nochmal mit meiner Tochter geguckt. Weil es den in der DVD-Doppelbox gab mit Nummer 5 lebt, den ich sehr liebe. Nummer 5 lebt ist für mich einer der besten Filme aller Zeiten.
Ich habe noch von meinem Schwiegervater einen aus elektronischen Bauteilen nachgebastelten Nummer 5. Ah, ja. Der sitzt noch bei, ich verstehe nur, was du meinst.
Super Film. Und der war in der Doppelbox mit Flug des Navigators. Habe ich gesagt, auf Flug des Navigators, den kenne ich noch so aus dem Freitagnachmittag-Kinderprogramm in der ARD. Den würde ich auch gerne mal wieder gucken. Der ist nicht gut gealtert. Weil nee, es geht wirklich auch um nix. Er fliegt immer nur mit diesem muschelförmigen Raumschiff kreuz und quer und dann steigt er wieder aus. Und dann ist der Film zu Ende.
Und der kommt nie so richtig ins All, war? Oder kommt der irgendwann mal
ins All? Nee, der kommt, glaube ich, nicht ins All.
Ja, deswegen. Also ich fand nämlich
der hat auch ja immer dieses, da kommt dann immer dieses Schlauchding von hinten, mit dem er so kommuniziert, das aussieht wie so eine Kugel in so einer Hand.
Das ist schon wieder langweilig. Also wirklich, das war ein Film, auf den ich viele Hoffnungen gesetzt hatte.
Ja.
Ich meine, ernsthaft, wo ich oben ist doch der Hauptdarsteller von E.T., war? Oder ist er derselbe Typ?
Nee, das ist doch nicht derselbe. Ist das der? Nee, Quatsch. Nein.
Nee, ist ein ganz hässliches Kind. Nee, Entschuldigung.
Das kann er nicht sein.
Was war der beste Science-Fiction-Film? Was ist dein liebster Science-Fiction-Film?
Krass. Na, warte mal, jetzt hätte ich schon wieder zu lange drüber nachgedacht. Also, was ich als Kind dolle mochte, war Flucht ins 23. Jahrhundert, fand ich einfach vom Style her, super mit Tom York, so diesen,
von Michael Radiohead, York,
Michael York, genau. Warte, das ist halt schrecklich. Und ansonsten als Science-Fiction-Film, ich glaube, ich fand immer noch am beeindruckendsten in letzter Zeit fand ich Interstellar. Auch wenn
du bist so ein Nolan-Fan, ne?
Ich bin ein bisschen Nolan-Fan, weil ich konnte auch mit Hans Zimmer am Anfang, ich dachte, ist das alles in Ordnung, aber der Typ hat es einfach drauf. Ich war ja auch bei 3 Morricone-Konzerten in den letzten Jahren und immer bei Hans Zimmer und ich muss sagen, so großer Morricone-Fan, ich bin, die Hans Zimmer-Konzerte, die haben mir Gänsehaut gemacht.
Was ist dein liebster Hans Zimmer-Soundcheck? Gladiator.
Nee. Oh, sag mal, ist das gemein? Das war so ein Eiertritt gerade, wa? Nee. Ich finde auch, den Interstellar-Soundtrack, dazu habe ich schon viele Geschichten geschrieben. Ich fand den ganz irre. Ich fand nur, am Ende hat der Film natürlich, also ich glaube nicht, dass ein komplett wütender Ehemann, der kurz davor ist, seine Frau zu erschlagen, sich davon abhalten lässt, indem sie ihn umarmt und sagt, guck doch mal, der Sekundenzeiger meiner kleinen Uhr geht hin und her. Es ist mein Vater, der aus dem All zu uns kommunizieren will. Ich glaube, spätestens in dem Moment hätte er eigentlich eh Ballert gekriegt, war außer in Hollywood natürlich.
Also das kann ich wirklich kaum nachvollziehen, dass man behaupten würde, dass Interstellar irgendwelche Logiklöcher auch so durch den Wald fahren und plötzlich auf eine geheime Basis stoßen, ist wirklich sehr, sehr wahrscheinlich.
Hat mich das Kino schon wieder überlistet, dieser Nolan. Ja, aber den fand ich wirklich, ich fand ihn ganz gut. Also ich fand in dem Moment, wo ich ihn geguckt hatte, fand ich ihn sehr gut. Ansonsten muss ich sagen, mochte ich sehr Solaris, die George Clooney.
Oh ja, stimmt, die war ganz schön.
Aber bei mir hatte doch ganz viele mit Soundtracks zu tun, ehrlich gesagt.
Ich fand auch Gravity übrigens total gut.
Und da habe ich dich jetzt mal an den Eiern, Freundchen. Einer der beschissensten Filme aller Zeiten. Weil da dachte ich schon, als ich es gelesen habe, ich dachte, okay, warte mal, das heißt, Sandra Bullock schwebt durchs All und kann sich nirgendwo festhalten. Und genau, das war dann auch die Handlung vom Film.
Ja, absolut.
So,
das ist doch die Angst, die man hat, wenn man daran denkt, ans All zu fliegen.
Ja, was man auch nie machen sollte als Frau, das möchte ich hier noch mal ganz Quatsch. Aber ich fand einfach, da war zum Beispiel für mich ein großes Logikloch. Sandra Bullock, die verzweifelt ist aufgrund der Situation mit ihrer Tochter. Ich weiß nicht, ist sie verstorben?
Weiß ich auch nicht mehr genau.
Groß verzweifelt. George Clooney hat seinen letzten Arbeitstag. Und wer lässt sich ins All schweben? George Clooney, damit Sandra Bullock, die ein tierische Ding an der Waffel hat, schlecht die Laune zur Erde zurückkommt. Anstatt er, der ab dann Urlaub hätte. Das war für mich ich verstehe, dass man da als Mann der Frau auch mal die Tür aufhält. Ich fand aber, das war eindeutig der falsche Moment. Und der war mir ein bisschen, ich weiß auch nicht, da konnte ich nicht mal die Weltall-Effekte zu. Ich mag, glaube ich, einfach Filme nicht, wo es immer ein Wettlauf gegen die Zeit ist. Oder ja. Man, so, das finde ich mittlerweile totlangweilig. Also, weil ich weiß, die meinen ja nicht dieselbe Zeit wie ich.
Ja.
Also, wo George Clooney meinte, du hast aber noch, mein Sauerstoff ist alle, du hast aber noch Sauerstoff im Raumanzug.
Ja.
Ja, und währenddessen der Countdown vom Sauerstoff innerhalb von 5 Minuten von 10 auf 1 gefallen ist. Und dann hat sie aber noch 15 Minuten mit Sauerstoff aus dem Raumanzug. Ich denke, das ist mir einfach, also ein bisschen, nehmt mich doch ernst. Aber gut, jetzt kommst du mit dieser Heimbasis rum. Da. Das ist alles scheiße. Aber sag mal, deiner, was ist denn dein Lieblings?
Ich überlege gerade, was mein Lieblings-Science-Fiction ist. Ich bin kein großer Science-Fiction-Fan. Also ich mag natürlich Star Wars und so immer gerne gucken. Ich finde auch Mandalorian zum Beispiel ganz brillant.
Die Serie, war?
Genau.
Und warum gut. Ist die Süd? Weil die so ein bisschen westernmäßig?
Genau,
war,
die ist total westernmäßig. Aber die macht total Spaß zu gucken.
Ja, deswegen, glaube ich. Also der hat noch nicht
gekickt. Aber was ist denn so mein liebster Science-Fiction-Film? Ich fand als Kind, ich weiß gar nicht, gilt das eigentlich als Science Fiction? Weiß ich gar nicht, aber ein Film, der mich als Kind extrem beeindruckt hat, war Invasion vom Mars. Und sowohl das Original als auch das
Remake. Alte, genau, ich hatte die alte Opus von Ocean Video, da kommen wir auch wieder, genau, eher richtig. Genau. Genau.
Und ich weiß aber noch, dass ich das Original gesehen habe, weil damals im WDR donnerstags immer diese alten Horrorfilme liefen, diese alten Gruselfilme.
Da war das hier Monstermumien-Mutation,
Tarantula und sowas alles lief da immer. Und dann lief, meine Mutter war immer weg und mein Vater war dann manchmal abends nicht da, weil wenn er irgendwie ausgegangen ist und gedacht hat, oh, den Jungen kann ich alleine lassen, der ist alt
genug. Du, sowas bei mir
mit 8
auch.
Oder so. Und dann habe ich das immer geguckt und da lief dann irgendwann mal Invasion vom Mars, das alte Schwarz-Weiß-Original.
Ja.
Und ich habe so Schiss gehabt, weil weil die Eltern ja dann immer den Jungen so, du musst mitkommen und so, und das so mega gruselig ist. Und als ich das Remake dann gesehen habe, das ja ein bisschen mehr auf so Schockeffekte setzt mit so einer Lehrerin, die so einen halben Frosch im Mund hat und dann so runterschluckt und so, den fand ich auch nochmal gut. Der hat auch nochmal gut reingehauen irgendwie.
Der war der nicht hier von dem Typen, der Texas Chainsaw Massacre?
Ja, genau, Tobe Hooper, genau.
Der arme Kerl, hat der nochmal was? Also der, eigentlich ist er doch auch so ein Typ, der nie so, also er würde mal für was die Luft, der offiziell nicht so richtig
gemacht. Er hat Texas Chainsaw Massacre gemacht, das Invasion von Mars Remake, und er hat ja auch den ersten Poltergeist gemacht, den hat der Spielberg produziert.
Aber Spielberg soll ja da ganz toll seine Hand im Spiel gehabt haben.
Glaube ich auch. Aber Hooper steht als Regisseur auf der Karte, also ich meine, da wird er irgendwie auch noch, das ist schon auch ein wichtiger Film, finde ich. Den habe ich gesehen, da war ich irgendwie so 6 oder so,
ja,
weil der im Fernsehen lief mit der ganzen Familie. So, komm, wir gucken den jetzt und
man
so.
Man dachte, schlimmer kann es nicht werden, wa?
Nö, ich fand's cool irgendwie so. Mir hat voll Spaß gemacht. Und dann habe ich ihn 5, 6 Jahre später nochmal gesehen und hab gesagt, boah, der ist mega gruselig.
Also krass, bei mir war es wieder umgedreht. Ich hatte den damals geschaut, fand super gruselig, hab mir neulich nochmal angekickt, war ganz überrascht, wie du überhaupt einsteckst in diesen Film, wolltet ja. Fing jetzt, eigentlich die schönsten Filme, wo du nicht das Gefühl hast, du nach dem Startschuss fängt der Film an, sondern die Kamera läuft jetzt gerade zufällig und man kriegt ja erstmal so Füller aus der Nachbarschaft mit und wie die sich da gegenseitig mit der Fernbedienung die Sender verstellen und sowas. Also alles so kleine Gags und der schleicht sich ja so ran. Und als ich nochmal geguckt habe, ich dachte, das ist so irre, was ich für einen Schiss damals gehabt hatte. Und letztendlich passiert, also das Gruseligste, was ja passiert, ist ja, dass die Särge im Wasser hochkommen mit.
Ja. Beim Pool am Schluss, diese Indianer.
Und natürlich der Baum.
Na, für mich war das Gruseligste immer der Fernseher, wo die Hand aus dem Fernseher greift nach ihr. Das fand ich immer gut. Und dass sie dann auch im Fernseher ist irgendwann, so eine Zeit lang. Das war schon auch gruselig.
Also als du auch mal gedacht, irgendwann das Ende der Welt ist, na, weil das war, also gruseliger, schlimmer kann es nicht werden. Das ist das Ende der Zivilisation.
Ja, also ich habe immer einen großen Bogen um Gruselfilme gemacht und zwar auch relativ bewusst. Also meine Mutter hat mir immer so ein bisschen Angst davor gemacht, aber ich wusste, dass ich relativ zart beseitigt bin. Ich weiß noch, ich hatte irgendwann mal so mit muss ich so 10 gewesen sein oder so ein Klassenkameraden, den ich zu Hause besucht habe, und der wollte mich dann dazu zwingen, dass wir alle bis dato erschienenen Nightmare on Elm Street Filme gucken.
Nein.
Und sein Bruder, sein älterer Bruder war so grufti und hat sich sein Bett in Form von einem Sarg gemacht, hat in einem Sarg geschlafen, und dieser Junge wollte dann, dass ich die Freddy Krueger Filme gucke, und ich war so ein bisschen so gefangen bei ihm. Ich konnte ihn auch nicht weg, und wir sollten irgendwie so den Nachmittag miteinander verbringen, und dann habe ich halt einfach nicht hingeguckt. Dann hat er die immer so laufen lassen. Ich habe immer so weggeguckt und immer so getan, als würde ich hingucken. Aber extra weggeguckt, weil ich wusste, also Horrorfilme sind nichts für mich. Aber ich hatte trotzdem, ich glaube, da war ich so kann sogar noch vorschulmäßig gewesen sein, 5, aber muss, oder höchstens Grundschule, also 6 oder 7, hatte, kann ich mich heute noch daran erinnern, eine Nacht mal einen Albtraum, und zwar aus dem, also ich hatte vorher nichts Schlimmes geguckt oder so, aber hatte einmal einen Albtraum, in dem ich mit meinen Eltern bei uns vor Ort in Wesseling in die Sparkasse gegangen bin, weil sie irgendwie Geld holen mussten, es war relativ voll, und dann kam ein Bankräuber und hat alle, inklusive meine Eltern, mit einer Kettensäge in der Mitte zerteilt.
Oh, okay, das ist natürlich echt beeindruckend.
Und davon bin ich aufgewacht, und das war so ein Hammer-Albtraum, und ich wusste nicht, woher das kam. Der ist so krass in mir hängen geblieben, dass ich danach dann immer noch Angst vor Horrorfilmen hatte.
Ja, also finde ich aber gut.
Also es gab auch viele Freunde von mir auch später, also dann so mit 14 oder so, 13, 14, da war ja dann die größte Mutprobe, immer Gesichter des Todes zu
gucken. Ja, oft, das
hat mir, und da habe ich auch immer weggeguckt, ich habe es einfach nie geguckt.
Ich habe das damals geschaut, wie es auch, und das war wirklich ein Punkt, wo ich dachte, das war's. Ich hatte, war auch eine Raubkopie und was weiß ich, eher eine schlechte Qualität.
Klar,
und,
ja, genau.
Und ich meine, jetzt weiß man ja, das war ja, viele davon war ja nachgestellt. Das ja. War ja, was waren das, so genannte Mundo-Filme oder was, war in der Reihe dieser spektakulären Weltfilme. Und ich weiß auch noch, hab das bei meinem Kumpel geguckt, Lungi hier in der Achtermannstraße, und wie ich danach, oh, ich hab's ja, dann bin wieder rüber zu mir in eine Wohnung, wir haben in Aufgang auseinander gewohnt, und wie da ist es dann aber irgendwie Hausaufgaben machen wollte, wo ich dachte, ich bin richtig ausgelöst, also, das ist ein richtig schlimmer Tag, die Welt ist hier zu Ende. Und dann bin ich nochmal zu ihm rüber und sag, Lungi, ich brauche irgendwie anscheinend menschliche Nähe. Dieser Film hat mir alles versaut. Und ich finde das ja so faszinierend. Von mir ging's, zum Beispiel habe ich neulich mal wieder Braindead, Tanz der Teufel.
Ja.
Gekickt. Und war damals auch als Raubkopie, wo ich dachte.
Der erste, der war noch richtig hart.
Aber selbst jetzt.
Du musst ins Mikro sprechen.
Gut. Ja, entschuldige bitte, das bin ich noch nicht gewöhnt. Wie heißt denn das hier alles? ja, aber den, wenn man den als, also damals war das für mich das Schrecklichste, war das der Kopf im, also ich find's ja schon immer doof, wenn man Leute auf Ideen bringt, auf die sie selber nicht gekommen wären, ja. Was mit, oder wie sie, also, aber ich dachte, so ein schrecklicher Film, das ist das Ende der Welt. Und jetzt habe ich nochmal neulich gesehen und dachte, ist ja irre, das kannst du eigentlich ja überhaupt nicht mehr ernst, also das hat null, ist ja null Grusel, muss man sagen, das ist einfach nur irre, und ich sag mal, ich schrecke jetzt auch nicht mehr ab, wenn einer zuckend am Zeichenplatz sitzt und dann Monster gezeichnet hat mit so einer Krakelmalung, so, das hat ihn damals ja komplett geflasht, aber
aber der war, ich finde trotzdem, wenn man den heute noch guckt, der hat schon so eine Direktheit,
die ja, irgendwie
der, einfach, der, 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 das super, war, was einen so beeindruckt hat.
Der hatte vor allem ein ganz eigenes Tempo, war, würde ich mal sagen. Genau. Also der hat halt wirklich so eine komische Überzogenheit, die vorher noch nie so richtig hattest.
Das Remake war auch ganz schlecht, fand ich.
Scheiße, Nils, da kommen wir heute nicht zusammen. ich fand, der war vom Mexikaner oder was? Oder Argentinier?
Ich weiß gar nicht, von wem der war.
Ich fand den ja nicht.
Echt?
So schlecht. Na, erstmal hatten sie ja ganz gut handgemachte Effekte. Ich fand auch den Einstieg schon ganz gut, wohl.
Ja, ich lieb Evil Dead. Ich habe auch eine Studienarbeit damals über Evil Dead geschrieben, über Ash als Anti-Held. Und Evil Dead ohne Ash ist halt totaler Quatsch.
Ja, das stimmt auch. Wir brauchen mehr Kin. Aber ich fand ich gar nicht so schlecht.
Meine liebste Szene aus Tanz der Teufel 3, also Armee der Finsternis, wo er am Friedhof steht und diese Geheimformel, diesen Zaubertrick sagen muss und eben nicht mehr einfällt und eben dann so murmelt auf den Hoffnung, dass das so ähnlich ist.
Da hat mir übrigens David Nathan erzählt, hier der Synchronsprecher, ich glaube, das war eine seiner ersten Synchronrollen als kleiner Ash. War einer von den kleinen Ashs, die da rumgewuselt sind. Nee, aber das, meine Freundin ist ja großer Horrorfilm-Fan, und ich habe festgestellt, so jetzt einigen Jungs, also dass die Freundin so gerne Horrorfilme gucken, man guckt die freundlicherweise mit. Ich habe auch noch das Pech, dass meine Freundin während des Horrorfilms meistens einschläft und ich aber so erzogen bin, dass man jeden Film zu Ende kickt. Das heißt, ich habe am Ende die Paranoia, und selbst wenn wir am Wochenende, wenn wir am Wochenende im Garten sind und irgendwo klappt mal eine Tür zu, weißt du, kreischst du wie ein jungfräuliches Mädchen, weil du diese ganzen scheiß Horrorfilme gekickt hast. Und ein Kumpel von mir meinte letztens, Gott, ich habe so einen Schiss, wenn ich später mal alt werde oder dement und dann oder im Koma liege, dann kommen bestimmt diese ganzen scheiß Horrorfilme zurück. Also die Frage ist, frage ich mich manchmal, wie offen und frei wären wir, wenn wir nicht, also hat man, ist es wirklich eine Urangst, die dann nur bedient wird, sozusagen, oder kommt noch eine Angst dazu? Also ich sag mal auch Weißer Hai zum Beispiel. Toller Film, Riesenerfolg.
Absolut.
So, aber für den Weißen Hai war das jetzt nicht gut. Also ich sag mal, hätten die damals vielleicht ein Veto gehabt zu sagen, wir möchten nicht, dass dieser Film ins Kino kommt, wir sind ja die Hai-Lobby.
Ja,
was ich immer gerne sage, was ist, glaube ich, jedes Jahr sterben auf der Welt, was sind's? glaube 30.000, 35.000 oder was, Leute durch Hundebisse oder durch Angriffe durch Hunden und ich glaube 9 durch Haie. Ja, ja, wo man sich immer fragen muss, ist nicht der Hai der beste Freund des Menschen? Nicht
aber der Hund, hast du nie Cujo gesehen?
Oh doch, ja doch. Stimmt, dieser fiese Hund. Das war auch ein...
Ach, ein super seltsamer Film. Mit diesen, mit
ja, den passiert nicht,
diese Lefzen.
Genau, die sind beide bloß im Auto und Cujo lefzt halt.
Warum? Ja, genau. Was hab ich denn noch? Was ist denn so einer deiner Lieblingshorrorfilme?
Ich finde dann wirklich The Thing finde ich wirklich unglaublich gut, weil ich finde, dass der von der Atmosphäre exakt ist wie Alien, nur halt im Eis. Ich mag diese glitschigen Effekte. Ich finde Kurt Russell sieht einfach irre aus mit Vollbart.
Das stimmt.
Ja. So, du musst sagen, es gibt gute Szenen und da auch wieder wie bei Poltergeist, man kommt erst in so ein Team drin sozusagen, als ob man jemanden auf Betrieb besucht und dann kommt eine Handlung raus. Den fand ich ganz großartig.
Weißt, was ich
und The Devil's Rejects, den fand ich.
Oh, den habe ich noch nicht gesehen. Das ist Rob Zombie, ne?
Rob Zombie und ich glaube, die anderen, die fallen mir nie so und auch der neue von The Devil's Rejects und das war auch ein Film, wo ich am Anfang dachte, oh, will ich das eigentlich, wollte das auch schon so halb. Also bin kein Freund von die Waldporno, sage ich mal, aber der Film hat auch super Übergänge.
Torture Porn.
Ja, genau, so super,
seit
super
Saw Übergänge. Sehr, sehr in im Horrorgenre.
Genau. So was ist zum Beispiel ja nicht meins so, aber den fand ich gut, weil der am Ende, naja, die Sympathien wechseln auf immer ganz schräg. Und das ist echt, also der Film macht schon was wenige Filme irgendwie hinkriegen, finde ich.
Was ich zum Beispiel ganz schlecht fand, war das Texas Chainsaw Massacre Remake.
Ja,
das war so grottig, weil man so richtig, wie sie dann so an diese alte Tankstelle kommen, so richtig sieht, wie da so der Set-Dekorateur nochmal Rostspray auf das Schild gesprüht hat, so, damit es irgendwie alt aussieht. Und so.
Okay, dann gucke ich es mir aber nochmal an.
Das ist echt so ein super schlechter Ausstattungsfilm. Aber was mir zuletzt mal eingefallen ist, welchen Film ich immer extrem gut fand als Gruselfilm, war einfach der erste Blair Witch. Der war, also diese letzte Szene, wir spoilern jetzt nicht mehr, weil wer den noch nicht gesehen hat, also er hört jetzt weg, aber diese letzte Szene in diesem Keller da, das hat mich gehauntet.
Eigentlich ja nichts weiter.
Ja, absolut.
Außer Wackelkamera, ein Typ, der mit mir sich zur Wand steht.
Naja, genau. Richtig gut. Und das Krasse ist, ich habe den mit meiner damaligen Freundin im Kino gesehen, in Hamburg. Und es war eine Premiere oder so eine Sondervorstellung mit den Regisseuren. Da waren die beiden Regisseure vor Ort und haben so ein bisschen erzählt, wie die Dreharbeiten waren und wie das war, diesen Film zu machen und so. Und was sie sich dabei gedacht haben und so, blablabla, wurden sie vorher interviewt und dann so, aber jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Film. Und dann sind die weggegangen und dann lief der Film und dann war der zu Ende und dann sind wir gegangen und dann gehe ich so mit meiner Freundin nach Hause und meine Freundin guckt so die ganze Zeit auf den Boden und antwortet nur noch so einsilbig und so und ich so, was ist denn los? Alles okay und so? Und dann sagt sie zu mir so, ja, überleg mal, das ist alles wahr.
Und ich so, und dann hast du Schluss immer.
Du hast doch gerade eben die Regisseure gesehen, die von den Dreharbeiten erzählt haben. Und da hat sie erst gecheckt, dass das halt der Witz des Films war, dass die am Anfang sagen, wir haben dieses Material gefunden und so. Und da war sie sehr beruhigt, nachdem sie das erfahren hat.
Wie lange wart ihr zusammen, Nils?
Wir haben auch ein Kind sogar zusammen.
Also Ach, das kenn ich ja sogar. Wirklich?
Ja, genau.
Das hätte ich aber nicht zugetraut.
Wir waren beide noch sehr jung.
Dann ist aber gut. So eine Momente kenne ich ja auch. Ich hatte aber Blair Witch Project hatte ich zum Beispiel vor 5 Jahren. Mit meiner Freundin hatten wir so eine kleine Frankreich-Tour gemacht mit einem Bulli. Und irgendwie hatten wir dann den Spleen, uns immer nachts, wenn zu gruseln, also wir haben uns irgendwie war so die Wettkampfbedingungen, den anderen zu gruseln, weil nicht mal absichtlich hatte sich so ergeben, so was wie, was ist denn das für ein Knirschen auf der Treppe, der, keine Ahnung, frag doch mal die Frau, die sich hinter dir gerade grauhaarig am Fenster kopfüber ablässt und so, oder auf Fotos.
Sehr, bisschen zu lang, um jemanden zu schockieren.
Genau, aber also die Angst, aber mein schönster Moment war, wo wir beim Zelten waren und wo ich da meinte, sag mal, die Kienäpfel haben die vorhin auch schon so da gelegen? Also einfach nur so geometrische Formen mit Holz oder Kienäpfeln zu machen. Nachdem man den Film gesehen hat. Das ist schon ein ganz interessanter Effekt. Aber das ist mir sowieso, war bei True Detective auch bei der letzten Staffel, wo ich dachte, ist so abgefahren, ja, dass eigentlich gute Serien, meistens läuft es darauf hinaus, dass es um Kindermorde geht.
Ja.
um Kinderritualmorde
ja.
mit kleinen Holzmännchen oder Holzfiguren oder irgendwelchen Engelchen, wo ich denke, das kann doch auch nicht gesund für, also ich meine, Entertainment schön und gut,
ich,
aber.
Ich habe ja manchmal gesehen, dass ich einer der wenigen Menschen bin, die gesagt haben oder die auch immer noch sagen, dass die zweite Staffel True Detective super war, weil sie allein schon so geil besetzt war.
Ich fand die auch gut.
Ich liebe Vince Vaughn einfach.
Und ich habe nicht verstanden, warum die Leute die so schlecht fanden.
Ich auch nicht. Ich habe es auch überhaupt nicht kapiert. Vince Vaughn ist der Hammer. Es gibt ja auch, kennst du das Psycho-Remake mit Vince Vaughn als Norman Bates? Nee, hab
ich noch nicht gesehen. Aber so 1:1 sozusagen.
Genau. Gus Van Sant hat versucht nachzuvollziehen, wie Hitchcock den gemacht hat. Hat deswegen, ich glaube, 70% 1:1 übernommen an Einstellung. Aber das ist super. Wahnsinnig gutes Remake.
Okay, na, den muss ich auch nochmal kicken. Das finde ich gut.
Na.
Was ist denn eigentlich deine Lieblingskomödie, Nils? Das würde mich
Ja, das ist ganz schwer. Da gibt es extrem viele Kandidaten. Oh, also bis vor langer Zeit hätte ich immer noch wie aus der Pistole geschossen, Verrückt nach Mary gesagt.
Ja.
Weil ich liebe diesen Film einfach total. Der ist auch sehr 90er. Man kann den heute, glaube ich, nicht mehr so gut gucken. Es gibt so ein paar 80er-Filme, gerade diese ganzen John Hughes-Sachen, also Ferris macht Blau, Breakfast Club und so, die etwas zeitloser sind, finde ich, als diese Ferrelli-Komödien, wie eben Verrückt nach Mary oder Ich, Beide und Sie zum Beispiel auch.
Den ich übrigens letztens wieder geguckt habe und da, ich finde, da gibt es immer noch ein paar sehr, sehr goldene Szenen.
Bei Ich, Beide und Sie.
Bei Ich, Beide und Sie.
Ich finde, meine Lieblingsszene ist wie am Morgen.
Sind Ihre Lippen auch so trocken von der Reise? Oder meinst du das?
Meine Lieblingsszene ist, wie er morgens pinkeln geht. Wie er morgens, man sieht ihn so von hinten, er steht so vorm Klo, macht so die Hose runter, fängt so an zu pinkeln und der Strahl geht so nach rechts oben.
Und dann natürlich die pfeifende Nase.
Ja.
Und wirklich so eine Obertöne hat man selten im Kino. Da kann man richtig nur testen, ob das Gehirn noch funktioniert.
Hast du den zweiten Teil, hast du Dumm und Dümmerer gesehen?
Ja, habe ich auch gesehen.
Den fand ich auch super. Meine Lieblingsszene bei Dumm und Dümmerer ist, wie sie so den Brief kriegen, so, ja, ihr müsst sie jetzt finden und so. Das ist euer Auftrag. Ja, okay, alles klar. Und dann sieht man so, wie sie auf die Reise gehen. Und dann
geile
so,
Musik.
Ja, genau. Und dann hier muss sie wohnen. Ja, okay, dann klingel. Und dann klingelt sie und dann steht die gleiche Frau da und sagt so, hä? Und die so, ihr Idioten habt auf den Absender geguckt.
Du siehst ja aus wie unsere Ziehmutter. Genau. Und vor allem bei dem Film, ihr habt ja das wunderschöne Lied von Jeff Buck.
Ja, da muss man ja sagen.
It's all over. Scheiße, wie ist das? Ein super Soundtrack.
Aber da muss man sagen, die Ferrelli-Brüder, die ja auch Verrückt nach Mary, Dumm und Dümmer und so weiter gemacht haben, die hatten immer so krass gute Soundtracks. Ja, ja. Also die Soundtracks kann man alle blind kaufen.
Genau. Und ich muss sagen, Dumm und Dümmer war natürlich nicht eine Riesenerleuchtung, aber ich fand schon der Einstiegsgag, den sich die beiden, den Jim Carrey 20 Jahre lang vorbereitet hat, fand ich einfach schon. Warum nicht, wa?
Und auch wie er dann ist ja irgendwann, gibt's so eine geile Szene, wo er einen Hotdog isst, wo er erst die Wurst aus dem Brötchen saugt und dann irgendwie noch so das Brötchen wie so eine Serviette isst und so. Das war super. Der war echt viel besser, als man behauptet wurde. Aber das ist nicht meine Lieblingskomödie. Also meine Lieblingskomödie, Ich habe wahnsinnig viele Lieblingskomödien. Ich habe ja auch viele Lieblingsfilme. Mein Lieblingsregisseur ist Paul Thomas Anderson.
Ja,
Boogie Nights einfach ist für mich einer der besten Filme aller Zeiten.
Hatte ich nur einmal mit Widerwillen gesehen, fand dann aber auch unglaublich.
Also muss ich jetzt schon mit Widerwillen?
Ja, weil ich dachte, interessiert mich das jetzt alle so Schlachhosen oder so, das sind nicht ein bisschen ausgelutscht, aber ich muss auch sagen, ein unglaublich guter.
Du warst dein Leben lang in Bands, die Beatmusik gemacht haben.
Du weißt doch, wie es ist. Du weißt doch, wie es ist. Wenn man den hier hoch schon so an sich zu kleben hat.
Ja, Boogie Nights ist, einer meiner großen Lieblingsschauspieler ist Burt Reynolds. Ich liebe Burt Reynolds.
Da lachen übrigens alle Amis drüber, wenn du dazu sagst, muss ich feststellen, Burt Reynolds.
Ja,
Entschuldigung. Aber ich sag's auch immer. So hört sich das, so haben wir ihn angesprochen und so wird auch genannt.
Also für mich ist auch ein ausgekochtes Schlitzohr immer noch einer der besten Filme aller Zeiten. Ich kann den immer gucken. Also es gibt auch so ein paar Filme, die würde ich gar nicht als meine Lieblingsfilme nennen, aber die kann ich trotzdem immer gucken.
Ja.
Also Schlitzohr ist einer, Midnight Run mit Robert De Niro ist ein Film, den ich immer gucken, den könntest du mir 100 Mal am Tag zeigen.
Film, genau, den muss ich auch nochmal kicken.
Krieg ihn nicht über. About a Boy mit Hugh Grant ist auch so ein Film, die würden mir jetzt nie einfallen, wenn du mich nach meinen Lieblingsfilmen fragst, aber es sind trotzdem Filme, die einfach mich nie langweilen.
Das stimmt, wa? Aber das ist mit Anchorman?
Ja, ich liebe Anchorman.
Ja,
okay, der Anchorman 1 und 2, also 2 ist auch sehr unterschätzt. Anchorman 2 ist so lustig, wo er ja einfach eine Zeit lang des Films blind ist. Und dann seine Freunde empfängt und dann so Essen aus so Schrauben macht und die dann irgendwie so, sollen wir dir helfen? Also, ich bin blind! Und dann irgendwann sagt er so, es ist so schlimm, blind zu sein. Gestern wollte ich masturbieren und hab eine halbe Stunde meinen Ellbogen gerieben.
Das hatte ich letztens auch gehört. Wahrscheinlich alter Gag, aber hier zum Thema Corona, wo er meinte, die ganzen neuen Corona-Regeln, er ist dermaßen verwirrt, er hat sich letztens aus Versehen in den Ellbogen geschissen. In die Armbeuge, entschuldige bitte. So. In die Armbeuge geschissen. Okay. Aber das stimmt. Anchorman 2, da meinte meine Freundin damals, meinst du Martin, ich hab das, meinst du, das ist, seit wir uns kennen, eigentlich das erste Mal, dass du pünktlich bist und sogar noch früher, da war ich richtig aufgeregt.
Ja,
ich war so aufgeregt. Und ich fand ja auch hier, wer hat denn gemacht? Scheiße, Anchorman war, wie hieß der? Aber der Typ, der doch dann auch diese relativ ernsthaften Filme gemacht hat, das war das Erstaunliche.
Ach so, der auch diesen Börsenfilm gemacht hat und Weiß und so. Das ist doch genau, der gleiche Regisseur.
Genau. Und genau. Das fand ich auch so erstaunlich bei dem Joker-Film zum Beispiel, dass der nur auch wieder
Hangover-Regisseur. Genau.
Und das ist doch irgendwie schräg, wa? Da wo ich dachte, ist ja krass, dass jetzt.
Ich habe Joker noch nicht gesehen, weil ich nicht so richtig Bock drauf habe. Weil alle sagen zu Recht wahrscheinlich die Performance von dem Hauptdarsteller, dessen Name mir gerade entfallen ist, ist sagenhaft gut, aber die Story ist scheiße. Und das glaube ich auch.
Ja, ist die alte Geschichte. Ja, ja. Also da passiert nichts Neues, aber ob du dir nur, wie sie, ich fand ja auch bei den ganzen Spider-Man-Filmen und so, ich
dachte, der
wieder an, wie der von der Spinne irgendwie, oh, und jetzt geht's los, jetzt entdeckt er seine Fähigkeiten.
Joaquin Phoenix. Genau. Der hat ja auch in diesem geilen PTA-Film, der hat ja in mehreren PTA-Filmen gespielt, der hat ja einmal The Master, spielte die Hauptrolle.
Habe ich nicht gesehen.
Der super ist. Und dann Inherent Vice, diese Pynchon-Verfilmung. Die ist so lustig. Ist auch Paul Thomas Anderson. Musst du unbedingt sehen. Mega witziger Film, wo er die ganze Zeit nur stoned ist und so ein bekiffter Privatdetektiv.
Ach doch, der wurde so gelobt, mit dem konnte ich aber irgendwie, da bin ich nie so richtig rangekommen.
Ja, super weirder Film auch.
Ja, genau. Aber da muss ich vielleicht einfach nochmal kicken. Ich fand aber bei Joker, muss ich sagen, ich fand den wirklich unterhaltsam, obwohl die Geschichte wirklich sehr, sehr einfach ist.
Ja.
Aber mich hat der Film einfach schon gehabt beim Titel, muss ich. Also ich mag ja bei Filmtiteln entweder ganz klein, bescheiden oder erst am Ende. Und da war aber so, der Filmtitel war so dick, dass kaum noch Platz für das Bild dahinter war. Und das hatte ich, und wo ich dachte, okay, Leute, das ist ein Stil. Das ziehe ich mir rein. Und auch Utah Soundtrack, ich fand den echt erstaunlich, muss ich sagen. Bist du auch schon ein bisschen angeschäkert von
dem? Ja, total, Rosé? Von dem Rosé, ne? Wir können auch noch, ich habe jetzt den Schnaps extra reingefahren, das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch mindestens einen Schnaps trinken. Du hast lustigerweise in der Kommunikation vor der heutigen Aufzeichnung mit unserer Producerin Lisa irgendwie geschrieben oder so oder irgendwie gesagt, dass du nicht Nein sagen kannst, deswegen Angst nach Hause kriechen zu müssen, weil du nicht Nein sagen kannst. Deswegen tut es mir leid, dass ich jetzt diesen Schnapswagen reingefahren habe.
Du, aber das ist doch nicht so schlimm, da kümmere ich mich schon drum. Also ich kann ja auch Nein sagen, aber das versteht man dann einfach nicht mehr so richtig, wenn ich das sage.
Also um das, wir haben jetzt gar lange nicht mehr über dich geredet.
Ja.
Stimmt. Du, ich will jetzt auch nicht mehr die ganze Biografie durchgehen, das müssen wir dann ein anderen Mal machen, weil wir jetzt schon so viel Zeit verquatscht haben. Aber wohnst du noch in Friedrichshain? Du hast früher mal in Friedrichshain gewohnt.
Ja, das wird behauptet.
Weil wir beide waren ja zusammen in Berliner Kneipenchor.
Ja, genau.
Das muss man ja den Leuten dazu sagen.
Genau.
Und zwar Gründer, wir beide sind Gründergeneration Kneipenchor.
Okay. Das stimmt.
Und da hatten wir, in so ein Jahr lang haben wir da beide irgendwie immer gesungen und viele Auftritte mitgemacht.
Und ich muss immer noch, Nils, ich zehre manchmal noch von dem, ich denke oft unter der Dusche, denke ich Leute so ab, sag ich mal, denke ich nochmal dran, was so los war. Und ich muss ganz oft an unser Moment denken beim Chor, wo gerade die anderen Stimmen geübt hatten.
Ja.
Und wir beide müssen wohl so verträumt mit offenen Mündern in die Gegend gestarrt haben. Also einfach so, wir waren beide sehr für uns und dann haben wir uns aber beide mit diesen leeren Blicken und den offenen Mündern angeschaut. Es sah so aus, als ob zwei Schrumpfköpfe sich auf jemanden gingen. Das war so richtig, ja, also richtig mit stumpfem Blick haben wir uns da fokussiert. Das war wirklich eine große Wunde.
Und ich glaube, wir beide wurden auch so als gemeinsame Störung wahrgenommen.
Ja,
irgendwie von uns beiden ging immer so eine Unruhe aus.
Worte
wenn die anderen
sind auch Töne. So muss man immer alles erklären. Ja, aber ich denke mal, ich wohne im Prenzlauer Berg. Ich wohne, glaube ich, direkt an der Grenze und ich glaube, aber ich bin noch Prenzlauer Berg.
Ah, warte mal, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich drauf komme, weil ich habe so eine Radiokolumne von dir gehört. Du machst ja bei Radio 1, hast du auch so eine Corona-Kolumne gemacht und hast gesagt, du guckst aus dem Fenster. Ah, genau, jetzt weiß ich wieder. Und da hast du gesagt, du siehst da immer die Hüpfburg, den Hüpfburg-Park oder so.
Genau, die Hüpfburg-Oase.
Und die ist doch immer am Friedrichshain, am Volkspark Friedrichshain.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube bis rechts, also bis zur Knipprode Straße, glaube ich, ist noch Prenzlauer Berg und dann wird's Friedrichshain. Also ich
Ah ja, okay. Naja.
Sag mal, ich schärfe mich mit meinem Blick rüber im Prenzlauer.
merk schon, ich bin nicht. Ich habe ja mal da hinten gewohnt, Erich Weinert, Ecke Greifswalder.
Ja.
Und da ist, habe ich immer gedacht, wäre schon Weißensee.
Ja, 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 das, der aber Gedanke ist nicht
Panko
schlecht.
Panko ist ja alles im Grunde genommen.
muss man mittlerweile, muss man es wirklich eingestehen.
Ja, Panko ist so ein riesen Regierungsbezirk, wo ja Prenzlauer Berg, dann ist Weißensee, bla 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 und so extrem viel.
Hast du hier schon den Katzenbuckel entdeckt eigentlich im Schlosspark, den Katzenbuckel?
Ach so, ja, also den Schlosspark kenne ich.
Ja, und kennst du den Rodeberg, den Katzenbuckel?
Ach so, nee, ich war noch nie im Schnee im Schlosspark.
Ja, das stimmt, das ist bei mir auch schon eine Weile her. das Irre ist wirklich, wenn man jetzt diesen Berg sieht, wo man denkt, dass man da überhaupt runterrutschen konnte. Also mit seinen rostigen Kufen also vom Schlitten, das war irre, ja. Die ganze Gegend. Dann geht's ja so mit Panko. Ich finde es ja an sich schön. Meine Freundin will immer hierher.
Panko ist super.
Sie meinte immer, komm nach Panko, wir ziehen ab. Ich kann das nicht. Ich komme mir so vor, als ob ich jetzt 30 Jahre kurz eingenickert wäre und jetzt wäre ich schon wieder hier. So,
ja, das verstehe ich.
Das geht einfach nicht.
Ja, so, das verstehe ich. Ja, das verstehe ich. Das wirkt wie so ein Rückschritt.
Ja.
Wenn du hier aufgewachsen bist.
Ja, na, auch voll, also, ja.
Also, ich könnte jetzt auch nicht nach Wesseling zurückziehen.
Ja,
und ich versuche immer, Wesseling sehr zu repräsentieren. Ich will ja eigentlich auch die Ehrenbürgerschaften Wesseling.
Ja,
aber
und ich meine, ist genau das, was du wahrscheinlich meinst, ist auch, man will ja den Bezirk ja nicht dissen mit seiner eigenen Abneigung, weil die anderen sehen den ja mit frischen Augen, aber man
ist da ja auch gut aufgewachsen.
Ja, naja. Ja. Schön. Naja. Nils, sag mal, ich mache ja gerade neue Sandmann-Folgen, habe ich dir davon schon erzählt?
Nee, erzähl mal.
Möchtest du? Naja, das ist jetzt auch, das können wir auch.
Nee, überhaupt nicht. Also, was man jetzt sagen muss, für die Leute, die dich nicht kennen, die dich jetzt sehr kennengelernt haben in dieser Folge, vor allem deine Filmliebe. Du machst ja so eine Art Lesebühne, Actionlesung nennt sich das, Tiere streichen Menschen, mit Sven zusammen, Sven Phantom, auch Solo-Artist. Ihr hattet auch zusammen eine Band, Sofaplanet, haben wir bei Viva gehasst damals, aber war wahnsinnig erfolgreich.
Warum, Nils? Was haben wir falsch gemacht? Stimmt, aber erzähl mal, stimmt, das wäre ja mal interessant. Das hier fällt mir aber, stimmt, wie war.
Ja, wir fanden es halt voll uncool. Also der große Hit, Sofa-Planet war ja Liebficken.
Genau, ja, ja. Ja, das
und wir haben gedacht so, oh Mann. Und ich fand schon damals, und ich hatte ja damals eine Band, die in Primitivität nichts nachstand.
Nee, aber wie ist denn Fritten? Natürlich, da habe ich mich gefreut.
Genau, wir hatten auch viele Lieder, in denen das Wort Ficken vorkam. Aber diesen Reim, wir wollen einfach Liebficken, Ficken, zu viert.
Ficken für vier.
Ficken für vier. Ja. Was heißt Ficken für vier?
Ja, wieso Essen für zwei?
Ja, es gibt, Ficken für vier gibt's nicht. Das ist nur ein Reim. Ach so. Das ist der Guthutmut.
Und was ist mit da, Didel dumm,
Das ist okay. Aber Ficken für vier ist einfach, das ist so wie dieses Hosending mit dem Blasen, wie geht das nochmal, auf dem Rasen oder so.
Ja,
auf dem Rasen ist auch Quatsch. Das ist einfach nur der Reim. Das hat mich bei Also Ficken für vier, dieser Reim hat mich wahnsinnig aufgeregt.
Denn jetzt, ich kann ja dazu sagen, ich habe zu dieser Zeit keine Gefühle mehr. Das ist so gut. Also wirklich, ich kann ja jetzt wirklich so drüber reden, als ob es jemand anderem passiert
wäre. Also ich dachte, du hättest damals keine Gefühle gehabt.
Damals hatte ich so abgestimmt. Damals hatte ich noch sehr viele Gefühle. Aber das war ja auch, muss ich ja sagen, damals, ich habe ja Abi gemacht, dann habe ich eine Lehre Musikhaus Hellersdorf gemacht.
Genau. Und da hat dir der Hellersdorf, also hier Marzahn, ist ja schon ein Eckchen von hier, von Panko, da bist du immer so hin und her gefahren.
Ja, da bin ich.
Und dann hat der Chef irgendwann zu dir gesagt so, du willst denn nicht lieber hier hinziehen?
Ja.
Da hast du nicht immer so einen weiten Weg.
Na, das gab's einmal, das glaube ich, die Chef, euer Chef meinte, sagen Sie mal, haben Sie nicht über die Klär zu ziehen? Das gibt es für junge Leute doch auch viele schöne Unterkünfte und dann wäre ich doch näher am Laden. Und das war aber noch gebündelt mit der Aussage seiner Frau, die meinte, dass sie jetzt in Oranienburger Straße mal gewesen wären. So, da wird sie arbeiten, wird sich abends aber nicht lang trauen. Und ich dachte, hä? Also das war, ich meine, war 97, also da war die Oranienburger schon einigermaßen zivilisiert.
Weil ich habe jetzt mal nachgeguckt, ob es noch das Musikhaus Hellersdorf gibt. Es gibt nur noch Dimos Musikhaus Hellersdorf. Das war es aber
nicht. Das kann sein, dass er es vielleicht übernommen hat. Da würde ich wirklich auch mal kicken. Ich war ja letztens noch mal am Auerbacher Ring. Da war es ja sozusagen. Und ich will ja nicht so schlecht drüber reden. Das war.
Ich war zuletzt im Bürgeramt Marzahn Hellersdorf wegen Ausweis und so.
Ja.
Und ich die zuvorkommsten Bürgeramtsmitarbeiter, die ich jemals erlebt habe. Also null Berlin. Super nett, cool.
Und ich muss immer wieder sagen, Marzahn-Lichtenberg-Hellersdorf, wenn man es von oben sieht als Grundriss, geilste Gegend in Berlin, breite Straßen, viel Grün. Einzige Problem ist, sitzt keiner draußen, trinkt Kaffee, Latte Macchiato. Daran unterscheiden sich.
Es gibt auch diese internationalen Gärten, Marzahn und so.
Auch wunderschön. Da kann ich nur zum Beispiel den marokkanischen Garten, glaube ich, sehr empfehlen, weil ich auch schon mit großer Begeisterung. Nee, und das war, wenn man jetzt da war, vor 5 Jahren, glaube ich, mal wieder da, Auerbacher Ring, alle total ausgestorben. Und das ist wirklich einfach nur traurig. Also das ist einfach, da ist nichts mehr. Alle Geschäfte sind weg. Vielleicht sind sie jetzt auch wieder aufgeblüht.
Wahrscheinlich.
Und dann kam halt Sven irgendwann um der Ecke so, meinte, willst du nicht bei uns Bass spielen? Die hatten damals einen Plattenvertrag, wo ich meinte, Sven sehr gerne, aber ich spiele ja überhaupt nicht Bass. Also bei Grund Problem konnte das ja überhaupt nicht. Und das Album war auch schon fast aufgenommen, glaube ich. Hat noch für 4 Lieder irgendwie was eingespielt, wo aber auch der Tonmann, der meinte, es wäre wahrscheinlich Zeitsparender gewesen, wenn ich jeden Ton einzeln einspielte. Weil er das nochmal so editieren musste. Also es war ein harter Kampf, bis ich mich da in die dritte Liga hochgearbeitet hatte. Und dann ging es ja gut. Und dann, natürlich war damals, also ich hatte auch keine Vorstellung, hattest du Vorstellung von deiner Zukunft, was du machst?
Nein, so, überhaupt nicht.
Man hat sich ja bloß, wenn so ein Angebot kam, hat man gedacht, was ekel hier so ein, war, oder das war noch eher die Gefühle,
ich habe letztes Jahr noch ein bisschen drüber nachgedacht, weil meine Tochter ist jetzt 19 und der geht jetzt darum, was sie so machen soll und so, und die ist immer so, wechselt oft so das Interesse oder so, was sie machen will und so, und manchmal hat sie das Gefühl, sie macht das so nach Schwierigkeitsgefühl oder so, dass sie denkt, so ich mache etwas, was nicht ganz so anstrengend scheint oder so. Aber es ist natürlich totaler Quatsch, weil kein Mensch mit 19 weiß, was er machen will. Ja. Und ich bin irgendwie mit 17 zum Fernsehen gekommen und hab einfach ab da gedacht, ich mache das jetzt einfach genau so für immer weiter. Also weil das die Art ist, wie man denkt in dem Alter, logischerweise. Genau. Weil man sich überhaupt keine Gedanken darüber macht. Also so diese Zukunftsgedanken, die man als älterer Mensch hat, wo man ja auch weiß, das ist ja das Unfaire. Wenn man alt ist, weiß man, wenn du das machst, kannst du später das machen. Und das ist aber in dem Alter, wenn du jung bist, so krass egal.
Das ist es. Und merke ich auch mal bei mir, wo ich denke, mein Gott, was ich eigentlich von 19 Jahren, also was man so teilweise erwartet von so, wenn man denkt, und dann denkt man sich, Moment mal, was hab ich denn damals? Ja, ich war ein richtiger Depp. Ja. Der Junge, der ist ja richtig gut drauf. Hör dir nicht von ehrlich, ich war ein richtiger Idiot in dem Alter. Und dass ich ging's mir ja auch dann so mit dem Mucke machen so, und ich fand das natürlich alle deren spektakulär. Man dachte sich, ach, das ist so der Weg zum Glücklichwerden. Und ich weiß noch, wie wir damals, nach der Zeit der Lehre, wie dann hatten wir ja einen Vorschuss bekommen. Irgendwann hatte ich dann auch was vom Vorschuss abbekommen, sag ich mal. Und wie dann auf immer, wo ich dachte, ich sitze jetzt hier 10 Stunden im Proberaum und übe, wo ich dachte, ich kriege Krebs, das war's. Also so glücklich kann kein Mensch sein, ich kriege Krebs. So, also ich dachte, Arbeit hat muss immer mit Schmerz und Unwohlsein zu tun haben, sonst ist sie nichts wert.
Ja.
Das war irgendwie so meine Denke. Und dann weiß ich aber auch noch, wo wir damals bei Top of the Pops waren, hatten sie uns ja eingeladen, da sollten wir mit einer Limousine vorfahren. Ja? Die haben aber nur 3 Limousinen bei Top of the Pops, die sind immer im Kreis gefahren, müssen immer noch einsteigen, wo ich gesagt habe, ich steig doch nie in eine Limousine ein, wenn ich mir die nicht mal privat leisten kann. Also wenn wir dann was vormachen, sind wir mit meinem Opel Astra, sind wir vorgefahren, wie sich das hier hört. Und als ich da das erste Mal Dieter Bohlen nach der Show auf der Bierbank habe sitzen sehen, seine Kartoffelsuppe schlürfen oder was da auch, wo ich dachte, okay, das ist das Show-Geschäft. Also dann wahrscheinlich eher nicht. So, und ich hatte halt irgendwann einmal so einen Moment auf der Bühne, weiß ich noch, wo ich dachte, das ist ja irre, was man alles braucht. Also irgendjemand muss die Boxen anliefern, irgendjemand musste dran kabeln. Weil selbst wenn du auf dem Festival spielst, was überhaupt
wahnsinnig Aufwand
nötig ist, um diesen Effekt zu erzielen. Ich dachte, ich möchte irgendwas machen, was auch im Atombunker funktioniert, war. Also ich möchte also so möglichst autark sein. Und da hatte ich instinktiv, habe ich mich da anscheinend in die richtige Richtung vorgearbeitet, sage ich mal. Ich dachte, irgendwas, und dann biket erstmal bei einer Lesebühne, dachte ich, das ist ja irre, Leute mögen das sich so Geschichten anzuhören. Dafür gibt es ein Publikum, so für Alltagsgeschichten, so locker erzählt. Und mir ging es, und darauf wollte ich hinaus, wo du meintest, dass man denkt, das ist der Weg,
und den geht
man, das ist der Weg, den geht man immer, dass ich damals auch mir sicher war, nach dieser Karriere bei Sofaplanet, da brauche ich nicht mehr anfangen, das war's für mich, war, also mit Musik brauche ich nicht mehr anfangen, irgendwie, was soll sonst noch kommen, und jetzt weiß ich, danach wurde das richtig schön, war.
Ihr habt ja während Sofaplanet gleichzeitig auch Beatplanet gegründet.
Ja, genau. Genau, das war auch eine große Frage.
Also erstmal, was ist hier mit dieser Planetensache überhaupt los?
Ja, das war natürlich, das war so ein bisschen.
Dass man das so wiedererkennt.
Also ja, ich wollte so ein Planet-Franchise. Ihr mochtet den Typen nicht, weil der so scheiß Jacken anhat, so, oder scheiß Sachen anhat, aber das ist auch unser Sohn und der hat geile Sachen an, der heißt aber genauso. So, das war vielleicht ein bisschen so der Danke dahinter.
Und war dann auch noch so eine Rap-Planet oder Punk-Planet geplant?
Oder so? Wir hatten wirklich überlegt, ob wir so.
Ich meine, tierisch reiche Menschen könnte auch lesen. Planet heißen.
Oh Gott. Oh Gott, das wäre aber echt. Das ändern wir jetzt nochmal um. der Gag ist so gut, das ist es. No. Nee, aber das war, der Beatplanet war ja auch so, auch durch meinen Vater wieder, der immer mit, Mensch, hör dir mal an hier, Manfred Krug, und wie toll der singt. Und ich fand damals ja nicht, dass er so toll gesungen hat, ehrlich gesagt. Ich fand dann aber im Nachhinein einfach diese Musik, diese Arrangements, fand ich so unglaublich gut. Und das in den Texten wird er immer relativ schnell heiratet oder Blumen geschenkt. Und da haben wir irgendwie auch Spaß so angefangen und das hat so eine Freude gemacht. Also das war wirklich was Schönes. Da bin ich wirklich stolz drauf. Das zweite Beatplanet-Album, da bin ich richtig stolz drauf.
Da muss man auch sagen, Manfred Krug, das hast du auch mit Sven mal irgendwo im Radio erzählt. Ihr seid große Fans des ersten Manfred Krug-Albums. Arrangements waren damals Günther Fischer in der DDR.
Genau.
Und die Manfred Krug-Alben sind ja total geil. Er hat, glaube ich, bei Amiga 3 oder 4 Alben gemacht, die vier sozusagen Alben, so Beat auf so eine schlagereske Art, aber auch sehr Jazz, sehr schlaue Arrangements, muss man tatsächlich sagen.
Ja.
Und textlich dann immer manchmal auch super weird. Also es gibt auch so dieses, ich glaube, das ist das Lieblingslied von Maria, wenn mich nicht alles täuscht, ist dieses Lied, wo es um die Hochzeit geht und dass er den Hochzeitstag verpasst hat.
Ach so.
Und jetzt schnell losgeht und ihr Tatar besorgt und so, damit sie immer noch die Hochzeit nachfeiern können.
Genau. Das stimmt genau. Und wo er eine ganz unangenehme Stelle, wo er auch als Frau spricht, wo er den ihren Angetrauten im Salon trifft. Und ein Knallerlied von Manfred Krug, echter Geheimtipp für Katzenfreunde. Vor allem ist in seiner ersten Alben, Da bist du ja.
Ja. Und dann gibt's ja noch, sie, finde ich wahnsinnig gut, wie eine Frau im Zug anspricht und sagt, ich habe gesehen, dass sie geweint haben, weinen sie nicht, der Typ war wahrscheinlich ein Otto. Also das ist so im Grunde genommen der Text. Und was aber oft unter den Tisch fallen gelassen wird, weil die sind alle super, diese Amiga-Krug-Platten. Aber das erste Album, nachdem er in den Westen gegangen ist, ist auch total geil. Und das erste Lied ist Um die weite Welt zu sehen auf diesem Album, wo er so quasi sein Lied über die Freiheit singt und so. Und da sind auch noch total geile Lieder drauf.
Und dann kommt Joey Fleming um der Ecke und macht alles kaputt.
Joey Fleming macht gar nichts. Joey Fleming ist so toll.
Nein, mein Papa auch riesen Joey Fleming-Fan. Ich fand's ja eigentlich ohne.
Joey Fleming war die westdeutsche Veronika Fischer.
Aber da kommen wir, und ich will jetzt ja nicht vom Sandmann schwärmen, aber wollen wir bloß von bei Comedy waren, war lustig ist und was man gut, ich wollte gerade, wir sind nicht gerade bei einer Jazz-Folge für einen Sandmann, wo es auch genau darum geht, ich weiß nicht, was du mit Jazz verbindest, so für mich ist das, ich hab's mal gesagt, ich glaube so was wie so eine Horde von alten Männern, die sich im Wald verlaufen haben. Und jetzt Angst haben, die müssen da pennen und haben keinen Wechselschlüpper mit dabei. Das ist auf immer so eine kreischige, unbedarfte Atmosphäre. So, was, wie machen die? Und dann bleibt doch mal ruhig. Das ist doch nur eine Nacht. Und dass ich wirklich manchmal so im Abjatzen, wie wir damals gesagt haben, ich sag's jetzt einfach, das macht mir einen richtigen Schrumpelschniepel. Ja? Also man sagen, jetzt ist er drin im Körper. Wie ich das so abartig finde.
Jazz, oder was?
Ja.
Wirklich?
Ja, also wirklich, also die Wahrscheinlichkeit, du kannst ja als Irrer mit einer Schrotflinte auf ein Klavier schießen und die Wahrscheinlichkeit besteht zu 99%, dass du Jazz gerade gemacht hast.
Also es gibt so geilen Jazz. Es gibt so geilen Jazz.
Aber was denn? Also wenn die Jazzer
Helge.
Den Anstand zum Publikum haben, auch mal einen Ton zu wiederholen oder
mal so. Aber du liebst doch sicherlich auch Helge.
Ja. Naja, das kann ich auch nicht so.
Es ist doch einfach total geil, auf ein Konzert von Helge Schneider zu gehen und zu sehen, wie der einfach 37 Instrumente spielt und dann hier ein Solo und dann irgendwie die anderen spielen weiter und so. Das ist
auch da hat er gesagt, meint er, Talent ist einfach nur üben. Meint er, also er ist ja in Süd, weil er Talent hat. Talent ist üben und er übt halt sehr viel. Und hast du Whiplash? Hast du den gesehen, diesen Schatz?
Ja, ein toller Film.
Ich mit meiner Tochter geguckt, war vielleicht ein Fehler. Ich möchte nie Schlagzeug spielen, weil sie ist jetzt 5. Ich sage, man muss nicht bei jedem Instrument müssen die Finger bluten. Man kann es nur spielen, solange Spaß macht. Und wenn du aber so große Musiker hörst, die sagen, die üben am Tag 6 Stunden, wo ich denke, okay, das hat aber. Also ich bin mittlerweile an einem Punkt, dass ich immer denke, weil ich immer dachte, wie sortiert man Kunst aus? Also was oder für mich, wie kann ich Kunst gut einordnen? Und ich dachte, ich möchte nur noch Kunst von Leuten gut finden, die auch sozial verträglich waren oder sind. Wisst ihr, also einer der
Aber bist du doch selber gar nicht.
Ja. Ich mache auch keine Kunst. Nee, aber wirklich, weil das ist ja, ich sag mal, das ist ja kein Kunststück, 8 Stunden am Tag den Ball in die Luft zu treten, dann sagen, guck mal, wie oft ich den Ball in die Luft treten kann und dann beim Hallo sagen.
Nein. Aber so funktioniert Jazz ja nicht. Jazz ist ja das Tolle an Jazz, finde ich.
Warte mal, jetzt möchte ich erstmal wissen, warum du dich für Jazz so ins Zeug legst, Nils.
Weil ich Jazz total toll finde. und weil es so toll, es gibt totalen Scheiß-Jazz und so beliebigen Übungs, guck mal, was ich kann, Jazz, ja. Aber es gibt auch Jazz, der so, es gibt ja zum Beispiel im Jazz, in so Jazz-Kneipen, wo dann so Jazz-Bands, ich habe jetzt so oft das Wort Jazz gesagt, dass ich mal weiß, was bedeutet, aber es gibt so Jazz-Bühnen und da gibt es zum Beispiel, was da ganz oft gemacht wird, ist Rundlauf. Dass so die spielen alle und auf dem Kommando drehen sie einmal die Instrumente. Also geht jeder ans nächste im Uhrzeigersinn gelegene Instrument und alle wechseln das Instrument und spielen dann weiter. Okay. Und das ist so die Idee von Musik als also was ich an Jazz so geil finde, ist, dass Musik so ausprobiert wird. Dass man so wohin geht und guckt, wo kann so ein Ton hinlaufen.
Du würdest also Jazz als Musik bezeichnen.
Es gibt zum Beispiel einen Jazzer, Don Ellis heißt der, war ein Trompeter und hatte Zeit seines Lebens immer eine Big Band. Und wenn ich die Arrangements von dem höre, wenn ich so Live-Platten von dem höre, flippe ich jedes Mal total aus, weil ich es A, mega lustig finde. Also ich finde, Jazz ist auch eine Musik, die extrem viel Humor hat.
Okay, da hast du mich. Da hast du mich, weil das so eine Musik mal, es gibt auch bestimmte Musik, wo ich sage, ich finde die einfach witzig. Genau. Und die Leute wissen ja nicht, was die meinst, aber hier diese
Dicke
beim Schlagzeug oder bum-bum.
Genau, ja, es gibt so einen Don Ellis-Song, der hat so ein Ende, wo du denkst, okay, das war jetzt der Schlussakkord und dann geht's noch 5-mal weiter, weil es einfach so auf die Spitze treibt. Ja. Und das finde ich, was beim Jazz immer unterschätzt wird, ist, wie viel Humor da drin steckt. So, der ist einfach, diese Idee von so einer frei gedachten Musik beinhaltet halt bei vielen Leuten, nicht bei allen, also wenn man jetzt zum Beispiel so Keith Jarrett finde ich so voll ätzend, der so diese Klavierkonzerten, die lieben ja alle, diese Köln, The Köln Concert von Keith Jarrett und so. Und bei dem war es zum Beispiel so, wenn der so gespielt hat und dann hat so jemand ein Foto gemacht, dann hat er gesagt, ich spiele erst weiter, wenn die Person aus dem Raum ist und so, wo ich denke so, Digga, come on, also please, es ist jetzt wirklich nur ein Konzert, ja, get over it. Also da bin ich auch völlig raus. Ja. Aber dieses, wenn Jazz so Humor hat, dann ist das, finde ich, eine ganz interessante, spannende und tolle, aufregende Musik.
Okay. Okay, also ich bin ja auch bereit, mich noch in Richtung Jazz leiten zu lassen. Und ich gebe ja zu, beim Hip-Hop zum Beispiel. Ich höre ja einen Hip-Hop, so da gibt's durch. Jazz gesampled, finde ich auch gut. Mir jetzt bloß auf den Keks das.
Jazz mit Jazz.
Eigentlich ist so Jazz vielleicht ist so ein bisschen wie so ein Familienurlaub, wo man die ganze Zeit nie das Hotel findet und den Strand, wo man eigentlich hin wollte, laut Katalog. Man ist die ganze Zeit nur auf der Suche und am Ende schon wieder im Flieger zu Hause, man ist fix und fertig.
Ja. So, das aber ist doch witzig.
Ja, witzig. Aber hätte man dafür nur ins Reisebüro gehen müssen.
Ich finde Jazz ist so eine diese Suche nach Tönen, die kann wahnsinnig lustig sein und deswegen finde ich das finde ich so gut an Jazz irgendwie.
Ja, da bin ich
unter. Ich finde sowieso, dass es gibt so viel Kultur, die viel ernster genommen wird, als sie, glaube ich, intendiert war.
Also
es gibt so einen Film, da kommen wir wieder zum Kino zurück. Es gibt einen Film von Rainer Werner Fassbinder, der heißt Faustrecht der Freiheit. Hm? Und das ist, glaube ich, einer der lustigsten deutschen Filme. Ich glaube auch, dass er es als Komödie gemacht hat.
Du musst mir alle nochmal schicken
nachher. Aber er wird so wahnsinnig ernst genommen, weil ja das ganze Werk von Fassbinder ernst genommen wird. Aber Faustrecht der Freiheit hat folgende Story. Er spielt auch die Hauptrolle. Er ist ein Kirmesboxer. Fängt schon mal geil an. Und der gewinnt plötzlich im Lotto.
Der hat ja Glück.
So, genau. Kirmesboxer in München gewinnt plötzlich im Lotto. Und dann fängt, weil er plötzlich millionenreich ist und millionenschwer ist, fängt so die gesamte Münchner Schickeria an, also die schwulen Schickeria, ihn zu hofieren. Und so, oh, lass doch mal ausgehen und so. Und nehmen ihn halt aus wie eine Weihnachtsgans. Und er ist halt so ein Trottel, der das alles mit sich machen lässt. Das ist einer der lustigsten Filme aller. Das ist wirklich eine Komödie.
Ja. Ich muss sagen, ich kenne keinen einzigen Rainer Werner Fassbinder. Ich habe noch keinen Film komplett am Stück von ihm gesehen, was, ich weiß ja nicht, mit was das zu tun hat. Ich fand der, ich bin halt auch wahrscheinlich komme auch wieder ein bisschen so auf Wendezeit zurück oder Jugend. Ich war es halt eine Zeit lang überhaupt nicht gewöhnt, dass man, wenn sich Leute unterhalten und die aufeinander zulaufen, man noch die Dielen quietschen hört, war im deutschen Film, so, weil ich halt nur synchronisierte Filme gesehen habe. Und ich fand das irgendwie, ich dachte, das ist ja wie im Theater, das will ich gar nicht sehen. Also Film sollte doch so eine eigene Welt sein. Und ich glaube, da war war er halt auch mit dabei. Ole Fassbinder, den hatte ich noch nie so richtig.
Da ja, hat er auch viele, sehr ernste Filme gemacht, sehr dramatisch, tragisch und so. Und, auch manchmal ungewollt skurril, so wie Angst, Essen, Seele auf mit Brigitte Mira und so. Und es ist ganz interessant, wenn man jetzt so diese alten Fassbinder-Biografien liest. Es gibt so eine Fassbinder-Biografie, wo sie er hatte ja so eine riesen Entourage an Schauspielern in München, die alle um sich geschart, die immer in seinen ganzen Film mitgespielt haben. Und es gibt ein Buch, das ist kurz nach seimem Tod erschienen, wo derjenige, der das Buch geschrieben hat, mit allen nochmal gesprochen hat über Fassbinder. Was war er für ein Typ und so weiter und so fort. Und das, wenn du dieses Buch liest, das ist wirklich der Hammer, wie abhängig die alle von ihm waren und wie sie über seinen Tod hinaus immer noch versuchen, ihm zu gefallen. Das war für die alle immer total wichtig, dass der die mochte und die cool fand. Oh, und so. Und dann so, und er ist tot und sie sagen mir so, ja, mit mir hat er immer am liebsten gesprochen und so. Also, das ist echt krass, wie abhängig die von ihm waren. Und so. Aber wie gesagt, sagt Faustrecht der Freiheit. Es gibt so eine Szene, da geht er in eine Bar, in eine Bank, weil ihm einer dieser schwulen Dandys sagt, irgendwie, ja, besorgt doch mal ein bisschen Bargeld und so. Und dann geht er in so eine Bank und sagt zu dem Typ an der Kasse, ich hätte gern 10.000 Mark in Bar. Und dann sagt der Kassierer, in Bar? Und diese Fassbinder-Figur sagt, ja, in Bar. Also 10.000 Mark in Bar. Ja, in Bar. Also, okay, ich nehme jetzt 10.000 Mark und Sie wollen die in Bar. Ja, in Bar. Okay, in Bar. Na klar, in Bar. Kein Problem. 10.000 Mark in Bar. Und gibt die und der Fassbinder geht dann raus. Und dann bleibt die Kamera auf diesem Bankangestellten und dann steht er und sagt so, Bar, Bar, Bar. Wenn man ein Wort ganz oft sagt, weiß man gar nicht mehr, was es bedeutet. Das ist doch ein Knaller-Joke. Das ist doch ein absoluter Knaller-Joke.
Es stimmt aber wirklich.
Ja.
Ganz ein Wort, was ich immer nehme, Pampelmuse. Ja. Wenn du dir das mal, der Pampel und die Muse, je öfter du das sagst, du denkst, was esse ich da eigentlich? Es ist wirklich irre. Es ist so wahr. Das ist ja ein Knaller. Das finde ich ja gut. Naja. Ist ja dann auch fast Helge Schneider.
Absolut. Was, oder? Ist ja totale Comedy.
Was ist schön.
So, wir haben immer noch nicht beschlossen, welche Schnaps wir jetzt trinken.
Ja, was gibt's denn Schönes?
Alles, außer Kaffeeschnaps. Also ich habe hier zum Beispiel Apfelkorn, aber so Jahrgangsapfelkorn. Guck mal, die haben mal versucht, so einen auf Jahrgangs-Ding. Aber ich habe einen Kaffeelikör, warte mal. Ich habe hier einen Espresso-Likör.
Na, los.
Na, da haben wir doch. Aber habe ich Schnapsgläser hier, sonst muss ich die holen. Ja, ich gehe die mal in die Küche schnell holen.
Wo gehst du denn jetzt hin?
Nee, du gehst gerade raus.
Ja.
Das ist so schöne
Zeugs. Ja, das ist Hogwarts aus Lego von Maria. Maria ist ein großer Harry Potter-Fan. Und das da vorne ist aber die Kantine aus Star Wars, die baue ich gerade.
Wie meine Mutter immer meinte, in so einem Moment, wenn so eine Gläser auf den Tisch kommt, hat sie meistens gesagt, jetzt holen wir mal die guten Gläser aus erster Ehe. Das sind drei Stück, so kleine Schnapsgläser, die seit mehreren Jahren einfach nicht kaputt gehen wollen.
Es ist nicht der beste Kaffeelikör, aber es ist auf jeden Fall ein guter Kaffeelikör.
Der Beste.
Zum Wohl.
Das ist die ganze Kantine?
Was? Ja. Na, ist noch nicht fertig aufgebaut. Ich bin
was
noch nicht
kostet
fertig.
Die denn?
Keine Ahnung, hab ich zum Geburtstag bekommen.
Werd mal erwachsen, Nils.
Prost. Prost.
Das ist ja ein Knaller, aber irre, wa?
Das ist so lecker.
Schmeckt super gut.
Ja.
Mhm. Aber richtig, Lego Playmobil habe ich ja früher auch toll gemacht. Hatte auch versucht, so ein bisschen wie bei Flucht in Ketten mäßig, wie sie ihren Sand immer auf dem Gefängnishof verteilt haben, so habe ich gedacht, glaube ich mir im Kindergarten peu à peu die Lego-Platten, damit ich endlich was zusammenbauen kann.
Ja.
Aber das ist ja echt ja schon, wie heißt dieses Computerspiel? Fortnite. Ich habe das letztens bei Nachbarskindern vor 2-3 Jahren letztens gesehen, wo ich dachte, sag mal, ist das ein altes Spiel? Wenn es nicht ist, was aktuelles, also wo man nicht glauben kann, dass das auch Merchandise hebt, also halt Schwerter aus Quadraten.
Naja.
Die Form, ja, diese Faszination, das ist so irre, wie lange diese Faszination anhält, wa?
Ja, Lego ist ja, die machen das ja ganz schlau, ne? Immer so sehr modern zu sein. Sich mit ja. Das hat Playmobil ja jetzt auch übernommen. Playmobil macht ja mittlerweile auch viel Lizenzzeug. Es gibt ja Ghostbusters Playmobil, Zurück in die Zukunft Playmobil und so. Die sind so, die wissen, dass die Leute, dass die Eltern, die jetzt ihren Kindern Playmobil kaufen, total auf diesen Lizenzscheiß stehen. Und deswegen machen die jetzt immer so diese.
Ja, schön. Ich hätte gedacht, das läuft andersrum, dass die Firmen sagen, wir möchten auch Playmobil-mäßig unterwegs sein. Aber du meinst, Playmobil sagt, können wir ein bisschen Star Wars-mäßig
ja,
so?
Ja, na klar. Ja,
das ist Kapitalismus? Das so rum funktioniert.
Ich glaube.
Scheiße. Irgendwann muss ich es auch mal schnell.
Sag mal, eine kleine Frage habe ich zu Tiere streicheln Menschen. Ist diese Lesebühne, die du mit Sven machst, wo ich auch mal zu Gast war. Und es war wahnsinnig schlecht. Es war so schlecht, dass du mich nie wieder danach eingeladen hast.
Was haben die da gemacht?
Da habe ich auch einen Text von mir gelesen.
Aber das war im NBI damals. Ja. Das ist ja schon ewig her.
Ja. Und dann habt ihr auch danach nie wieder mit mir gesprochen. Ich glaube, ihr fandet das so schlecht und auch von der Publikumsresonanz und so. Du bist ja gewohnt, dass die Leute bei dir durchlachen.
Nee. Aber du, ehrlich gesagt, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, was mir sehr unangenehm ist, weil ich dich ja sehr schätze. Aber ich glaube, das war damals sogar fast noch eigene Unsicherheit, weil da waren wir auch am Anfang unserer Show. Wir wussten nicht.
Ja, aber ich glaube, es war auch kein guter Text.
Die Leute bezahlen 4 € Eintritt und jetzt amüsieren die sich meiner Meinung nach nicht. Die kommen nie wieder. So war das doch. Weil man dachte, können wir wirklich 5 € nehmen? Die Leute hauen ab, wie wir uns sagen. Also das hast du uns wirklich an einem ganz unwitzigen Zeitpunkt erwischt. Scheiße, Nils. Stimmt, aber das ist wirklich, ist ja abgefahren.
Ich glaube, der war auch nicht so gut, der Text, den ich da gelesen habe. Aber
weißt du noch, was der Ding?
Na, es war wahrscheinlich, also ich hatte so 2-3 Texte, die quasi, ich habe ja vorher immer so Blogger-Lesereisen
natürlich,
gemacht.
Natürlich, Party war's und
Achso, genau, diese Party.
Leute, die Reste rausgekratzt haben, so aus den Töppen und so.
Ja, genau.
Zut, der war
meine Hausparty, genau. Ja. Genau. Aber er kam nicht so gut an. Deswegen, ich hatte dann auch so das Gefühl, dass ihr dann danach auch gar nicht mehr mit mir gesprochen habt, als ich noch an dem gleichen Abend da war und so.
Wirklich?
Ja.
Nee, wenn dann eher so, weil ich stelle ja auch immer, bis man geschnallt hat, was man sich da aufgebaut hat oder wer kommt. Also ich muss sagen, ich habe sowieso mal eine große Unsicherheit und Dankbarkeit, wenn Leute überhaupt so veranstalten. Also es ist jetzt nicht so, dass ich auf der Bühne stehe und denke, geil, jetzt kann ich hier Gotti mal sein saure Schwänzchen in der Nase halten. Das ist schon eher so, ist ja irre, dass ihr alle gekommen seid. Täuscht ihr euch? Habt ihr euch in eine Hausnummer vertan oder was? Also ich bin da schon immer noch ehrfürchtig und dass ich dann aber auch oft unterschätze, wie sehr die Leute schon auf ihn selber spezialisiert sind. Ich habe das schon bei ganz anderen Leuten, wo ich denke, ich finde die super lustig, was ist denn hier los gerade? Naja. Warum funktioniert das nicht? Weil man so seine eigene Aura da nicht so richtig einschätzen kann. Naja. Und wenn wir danach nicht mit dir geredet haben sollten, dann ist es einfach, was ich mir aber nicht vorstellen kann, Nils, wenn dann was. Naja, einfach weil man, was ist das ganz, ich weiß auch nicht, ich habe manchmal...
Das ist ja ein sehr geschlossenes Format, das auf euch beide quasi perfekt austariert ist.
Ja, irgendwie hat sich so eingeschlichen, ja. Oh, das hört sich aber nicht. Willst du noch mal kommen? Willst du alles wieder gut machen?
Nein, habt ihr überhaupt noch Gäste? Ich weiß nicht, habt ihr überhaupt noch Gäste? Ich glaube nicht. Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Zuschauer schon, aber Gäste. Ja, ja. Nee, wir haben immer.
Ihr macht auch immer Weißensee und so, und das ist auch total geil. Da
genau,
auf dieser Weißensee
draußen, was wirklich schön ist. Und sonst ja immer am Franz und da haben wir eigentlich immer Gäste mit dabei. Ist ja abgefahren, das habe ich völlig. Nils, und das hört sich nicht.
Na, alles gut. Ich habe noch eine Frage, was diese Tiere streichenden Menschen betrifft. Und zwar, wenn man auf eurer Homepage, die, glaube ich, 2016 das letzte Mal aktualisiert wurde.
Von Jan Heinemann.
Guckt. Da gibt es ja auch euren Shop. Und in eurem Merch findet sich zum Beispiel mein Po-Lappen, ein Waschlappen, auf dem mein Po-Lappen eingestickt ist. Und eine Seife mit einem Kamm verbunden, auf dem tierische Menschen steht. Oh. Deswegen, ich finde es sehr interessant, dass ihr vor allem im Hygienesektor euer Merch ansiedelt.
Haben wir vorher eventuell schon mehr gewusst als alle anderen jetzt?
Die Frage ist aber, was ist mit so einem tierischen Menschen Shampoo oder so? Was ist da so der Next Step? Womit können wir
Sie
so
wollen Haare wie ein Pferd? Kaufen sich das. Genau. Aber ich muss sagen, bei dem Polappen, das war für mich, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, bei uns im Osten war wirklich so, die haben Gesichtslappen und Polappen, mit dem du den Arsch abgewischt hast irgendwann.
Also, das finde ich jetzt, du kannst jetzt nicht sagen, bei uns im Osten, sondern.
Entschuldige bitte. Da wollte ich nicht alle über einen Kamm scheren. Nur wenige Leute, die sich's leisten konnten, hatten zwei unterschiedliche Lappen. Aber ich glaube, das war schon so. Also ich hab's ja bei Freunden auch oft hängen sehen, möchte ich mal sagen. Aber ich weiß, warte mal, möchte nicht alle über den Kamm scheren. Und da war ja immer die spannende Frage, oft hatte man ja auch um einer akuten Verwechslungsgefahr sozusagen zu entgehen, war ja immer A und G so raufgesteckt, war, so dass man, und nun ist die Frage,
Arsch und Gesicht oder
ja, was? Oder Antlitz und Gesäß. Und da passieren nämlich, da passieren die schrecklichsten Fehler, Nils.
Antlitz und Gesäß. Wobei, das ist etwas, was ich interessant finde. Ich habe mich auch viel mit so Musik aus dem Osten beschäftigt. Ich habe auch mal einen Podcast gemacht über die Renft, eine der großen Rockbands der DDR. Und Marias Vater war selber in einer der wichtigen 80er-Jahre-Bands in der DDR, bei Dazu. War er Perkussionist und hat auch den Song Sei mal 5 Minuten still gerappt. Und war auch eine super Band, extrem modern. Und also hat auch immer viel Musik auch in der DDR gemacht. Und was ich so interessant finde, wenn ich so Musik aus der, also so Amiga-Platten höre oder Musik aus der DDR höre, wenn man sich die Texte anhört, für mich ist ja, ich habe ja auch immer Texte geschrieben, so deswegen ist für mich die Textsache natürlich auch immer sehr wichtig. Der Umgang von DDR-Bands mit Sprache ist ein ganz anderer als der westdeutsche Umgang mit Sprache. Ja. Und da gibt es so einen lyrischeren, eine lyrischere Herangehensweise. Also Sätze werden auch für Reime, aber auch manchmal, weil sie es schicker finden, viel lyrischer formuliert, als in einem Grönemeyer-Song zum Beispiel
ist. Das stimmt. Finde ich, kann manchmal auch ins Negative aber umschlagen, weil es dann auf immer durch diese vermeintlich feine Sprache oder so ein hochbürgerliche Stelze kriegt. Aber ich muss sagen, genau das, was du meinst mit diesen Osttexten, deswegen denke ich mir mal, wenn alle wenn Leute so reden über Zensuren im Internet oder dass bestimmte Sachen nicht mehr möglich sind, wo ich denke, sehe ich nicht so, ich fühl's nur an Metaphern. Also ich sehe ich sehe da keine Zensur. Ich wüsste nicht, wo die stattfinden sollte. Man kann nur halt nicht direkt vielleicht jemand sagen, ich trete dir nachher in die Eier. Ja. Wir treffen uns um 12. Dann sollte man sagen, ich habe eine Überraschung für dich.
Zuletzt hat mir Marius Bruder ein tolles Lied vorgespielt, der auch manchmal auf Tour war mit, ich glaube, den Pudis. Man hat mir ein Lied von den Pudis vorgespielt, das heißt, glaube ich, Das Buch. Und da haben sie so ein wahnsinnig dramatisches Lied über ein Buch, in dem unser aller Vergangenheit und Zukunft geschrieben steht.
Es ist dafür nicht ein bisschen spät. Mittlerweile.
Das ist also eine ältere 80er-Jahre-Pudis-Nummer, die wirklich sehr, sehr, sehr die Orte an mir berührt, von denen ich nicht wusste, dass es sie gibt. So in
du sagst ruhig, weil ich habe auch so ein bisschen, die Pudis sind für mich immer wie so ein
Hattest du eine DDR-Lieblingsband damals? Oder warst du immer so Westmusik?
Ich fand immer gut hier, als ich fortging von, oh Gott, der Scheiße, jetzt weiß ich nicht mehr, wie er hieß. Das fand ich hammer, also einfach, ich war damals mehr auf Melodien so. Ich fand, das war damals sowieso eine Zeit, wo man einfach, man hat es unglaublich schwer, überhaupt ja Musik in einer eigenen Sprache zu finden.
Ja.
Mit einer Melodie, die mir gefallen hat. Also ich meine, du weißt ja auch noch, was jetzt los ist, ist ja irre. Ich hätte nie gedacht, dass das alles mit der deutschen Sprache möglich ist, was Leute so machen, oder? Das hätte man,
was ein krasser Song musikalisch heute noch zu hören ist, ist Karat, Der blaue Planet.
Ja.
Wenn du den jetzt wieder hörst, diesen komischen Synthi-Effekts.
Du, und dieser, aber also wirklich, eine geile Basslinie. Eigentlich ist es er, und auch von Karat kann ich immer nur empfehlen, Albatros.
Ja.
Meine Freundin ist auch letztens erst drauf gekommen, weil sie, so passiert's halt, was? So schließen sich die Klammern im Leben, weil sie in Magdeburg war, sie ist ja Magdeburgerin und war da im Einkaufszentrum und da gibt's so eine Springbrunnen, die auch so Wasserspiele machen können. Und da lief von Karat Der Albatros, wo ich dachte, das ist ja irre, das klingt ja wie Pink Floyd oder was, ein ganz tolles Lied. Und dieses Lied hat mir mein Vater damals auch vorher gespielt, weil mit Mensch, der Albatros, wie er seine Schwingen ausbreitet.
Aber das ist natürlich alles was mit. Aber das finde ich interessant, weil ich war vor 2 Jahren, glaube ich, oder war es letztes Jahr? Nee, letztes Jahr war es, glaube ich, weiß nicht mehr, vor 1 oder 2 Jahren war ich bei den Störtebeker Festspielen auf Rügen.
Ja.
Und da ist ja quasi in den Pausen immer Wolfgang Lippert, der so Songs singt zur Überbrückung zwischen den Szenen.
Wie schon
und
immer?
Ja, ja. Okay. Na, der hat früher, glaube ich, mitgespielt und seit ein paar Jahren singt er sozusagen die Pausensongs, um die Szenen zu überbrücken und die Umbaupausen und so. Und da hat er ein Lied über den Albatros gesungen. Vielleicht war das das Karatlied.
Ja, das kann sein, dass er,
weil der Albatros breitet seine Schwingen aus.
Dann war der Karat, dann hat er
auch immer so einen Albatros-Move gemacht.
Oh, singt denn, wenn Jürgen Lippert,
Wolfgang Lippert.
Wolfgang, Entschuldigung, von mir aus, also,
wenn Jürgen er, von der Lippe,
wenn und er nicht Lippe. Mehr zu seiner eigenen Identität schäme. Nee, aber, der, was hat er denn? Erna kommt?
Ja. Klar.
Hat er doch gesungen?
Erna, Wolfgang Lippert hat als erster Erna kommt gesungen und dann für den Westen hat es dann Hugo Egon Balder gesungen.
Was? Wirklich?
Ja.
Achso, der hat's ihn.
Ja.
Stimmt, war.
Erna kommt. Ich hatte damals eine Kassette, als ich 6 war, mit Karnevalsliedern. Da war, wurde bei uns zu Hause im Ringkaufhaus verkauft. Ringkaufhaus hat, glaube ich, zu Wohlwort gehört. Und da gab es so eine Kassette am Stand vorne, die haben alle Leute gekauft, weil die billig waren, weil da alle Karnevalslieder drauf waren. Ja. Und meine Eltern haben mir auch gekauft und ich habe den immer gehört. Da war Polonaise Blankenese drauf, ja. Gottlieb Wenderhals. Da war auch Panka Maria von Didi Hallervorden drauf. Panka Maria,
ach Gott,
ich habe meine Nadel verloren, okay, nur ein leeres Loch in den Ohren. was jetzt übrigens die Ärzte auf ihrer letzten Single zitiert haben. Also grandios, guter Song. Und noch so blöde Hits und so. Und da, das war, glaube ich, mein unbewusst erster Kontakt mit ostdeutscher Kultur, da war auch Sing My Sachse Sing drauf.
Ja, also Jürgen Hart,
genau, ja, Jürgen Hart.
Ich
ja.
finde immer noch eins der lustigsten Lieder bei der Osten vorher.
Also sehr, sehr guter Song.
Der Sachs liebt das Reisen gern, man kann noch nicht. Da gibt's so viele schöne Dinger, wo du denkst, alles nur durch Mundart irgendwie oder ja. durch Dialekt möglichst so, aber das war damals eins meiner Lieblingslieder, das stimmt.
Ist auch ein guter Song. Sing, mein Sachse, sing. Das ist ein Eichen
Ding. Und Ohrentuschtjes Glück und ein Zauber der Musik. Und warte, kommt der Sachse nach Berlin, da können sie ihn nicht leiden, da wollen sie ihm eh rüberziehen, da wollen sie mit ihm streiten.
Doch. Ich finde so, das habe ich zuletzt so festgestellt. Weißt du, was voll ausgestorben ist, was wir vielleicht wiederbeleben können, ist die Kultur des Blödelhits.
Ja.
Es gibt den Blödelhit nicht mehr. Auch in Westdeutschland. sie müssen erst den Nippel durch die Lasche ziehen oder jeden Tag hol ich den Pestluft, Hammer aus der Werkzeugkammer und dann mache ich Krach. Es gibt keinen, der seinen Hammer so gern hat. Man nennt nicht Pressluft, Hammer, Bernhard.
Ich mache da mal Tut.
Ja.
Das haut immer Tut. Das stimmt mir, so Comic-Musik.
Der Blödelhit. Der Blödelhit war so geil. Tarzan ist wieder da. Es gibt so geile Blödelhits. Ich habe zuletzt selber einen Blödelhit geschrieben. Auf der Ukulele habe ich einen Blödelhit geschrieben. Ich mache jetzt meine eigene Kneipe auf, hier bei mir im Treppenhaus. Das war ein Corona-Blödelhit.
Gibt's den schon zu hören? Hast du den?
Na, ich glaube, auf YouTube habe ich ihn immer hochgeladen. Aber lass uns doch mal eine Blödelhit-Band, Mann. Lass uns doch mal Blödelhits sind so geil.
Ich finde tatsächlich, ich überlege gerade, ob Svenny nicht sogar letztens ein schön, der schreibt ja auch so schön bescheuerte Lieder.
Wir müssen mehr Blödelhits, wir müssen Mike Krüger. Mike Krüger hat sogar eine Corona-Version vom Nippel aufgenommen.
Wie geht die? Also, was ist da der Gag? Oder
keine Ahnung, sie müssen erst die Maske über die Nase ziehen. Also, keine Ahnung.
Jetzt, vielleicht eine unangenehme Frage, aber dürft ihr schnell pullern?
Ja, klar. Ich krieg dann auch schnell hier so einen Kaffeeschnaps.
Das ist so schön
hier. Und dann kannst du natürlich sehr gerne pullern gehen. Ich glaube, wir müssen auch langsam zum Ende kommen. Die Leute sind wahrscheinlich, haben wahrscheinlich alle schon ausgeschaltet.
Aber sowieso.
Oder? Wird gar nichts geschnitten.
Wirklich? Oh Gott. dann möchte ich auch nochmal herzliche Beileid. Also, das ist natürlich wirklich ein bisschen
So, warte mal, dann geh auf Toilette.
Ja?
Das wird geschnitten. Also, an dieser Stelle wird jetzt geschnitten. Moment. Ja, ich bin ja ein riesengroßer Celentano-Fan. Kannst dich ruhig setzen, Kotti. keine Stehgeschichte. Ich bin ein, zum Wohl. Prost.
Prost, Nils.
Ich bin ein riesengroßer Celentano-Fan. Ich habe auch, glaube ich, an meinem 38. oder 39. Geburtstag habe ich hier in Prenzlauer Berg gab es so eine Kneipe, die im Keller ein Kino hatte.
Ja.
Und
natürlich.
Und ja. Gibt's glaube ich auch gar nicht mehr.
Schliemannstraße war die.
Ja, glaube ich auch. Ja. Und da habe ich dann alle eingeladen und haben wir dann Der Brummbär geguckt, einer meiner großen Lieblings-Celentano-Filme.
Oh, das gefällt mir aber gut. Ich hatte nämlich letztens ein Gespräch mit Leuten, welcher der Lieblings-Celentano-Film ist. War immer der Widerspenstige.
Der gezähmte Widerspenstige, genau.
Aber den fand ich schlimm, als ich ihn gesehen habe, deswegen Brummbär fällt mir sehr gut.
Der gezähmte
Widerspenstige hatte ich noch auf dem Schirm, aber Brummbär.
Ja, Asso ist nicht so gut, finde ich. Aber der gezähmte Widerspenstige ist auch super. Ich habe ja hier das Original, die beiden Original West- und Ostplakate von der gezähmte Widerspenstige.
Guck ich gleich nochmal
rauf. Ja, guck sie gleich mal an. Auf jeden Fall ist aber der Brummbär auch einer meiner großen Lieblings-Celentano-Filme, weil da eine Frau, er fliegt zurück nach Italien von Amerika aus und eine Frau muss unbedingt auch nach Italien, mein Erbe ihres verstorbenen Mannes anzutreten. Und am Flughafen sagt sie, ich brauche einen Flug nach Amerika. Und dann sagt die Frau Schalter, ja, wir haben keinen Platz mehr frei. Und sagt, sie geht gar nichts mehr. Und dann sagt die Frau, naja, es gibt hier nur einen Mann, der hat zwei Plätze gebucht, vielleicht können Sie den mal fragen. Und das ist dann Celentano. Und dann geht sie zu ihm hin, sagt, sie haben zwei Plätze gebucht. Und er sagt so, ja, damit mir keiner auf die Nerven geht. Und da steht die ganze Zeit so ein Gepäckträger dabei und dann sagt sie ihm, ach, können Sie mir den Platz bitte geben? Und er so, nein, auf gar keinen Fall, bitte, bitte, bitte. Und dann sagt dieser Gepäckträger irgendwann zu Celentano, geben Sie ihr doch den Platz. Und dann Celentano dreht sich ganz langsam zu ihm und sagt, hat der schon mal jemand am Flughafen auf die Fresse gehauen?
Aber da schließe ich auch wieder Kreis. Nils, weil ich habe auch bei meiner Hochzeit sozusagen wurde als eins der drei Hochzeitslieder. Es gab ja drei Lieder, einmal Jills Theme aus Es war einmal in Amerika. Spielmannslied vom Tod, ja. Wo ich währenddessen das Lied selber heulen musste, wo ich mir aber kurz vorher den Kopf am
Eingang gestoßen habe. Du hast aber nur standesamtlich geheiratet.
Ich habe in Binz auf dem Ulrich-Mütter-Turm geheiratet. Standesamtlich, genau. Nicht kirchlich,
also, genau. Ostsee,
Heilbad. Ja, das war einfach so ein Bombentag, so schöne Wetter, ich komm rinnen, stoß mir den Kopf, dann diese schöne Musik, dann fuhr noch das Segelschiff vorbei, an dem Tag vorher Cocktails getrunken hatten und die kam mir vor wie selber so ein Fallschiff in einer Flasche. Ja. Also da musste ich einfach weinen. Dann gab's von Tom Brosseau We Were Meant to Be Together. Ein toller Typ, tolles Lied. Und am Ende von Adriano Celentano Una Festa sui Prati. Ja. Und dieses Lied und dieser Typ, es ist einfach eine wahre Freude. Also muss man wirklich sagen, der hat uns wirklich was Großartiges heben. Ich muss ja gerade, als ich auf Toilette war, muss ich auch noch viel über dich nachdenken, Nils. Und hab noch einige Fragen an dich.
Ja, aber schieß los. Aber ich bin ein riesengroßer Celentano-Fan. Celentano ist, das können die Deutschen, für die Deutschen ist Celentano irgendwie so drei Klamotten und Azzurro und nee, so. Nee,
der hat schon aber Attitüde und
Jüter. Ja, und in Italien ist der ja ein Volksheld. In Italien ist, sobald Celentano irgendwo im Fernsehen ist oder so, sind die Straßen leer. Also wirklich immer noch, weil in Italien auch Fernsehen noch ein wichtiges Medium ist. Und für die ist Celentano ein absoluter Gott. Und er hatte mal eine Zeit lang eine Fernsehsendung, die hieß Rockpolitik. Also wirklich Rockpolitik. Und das war so zur Zeit, als Berlusconi gerade an die Macht kam. Und dann hat er, weil er wusste, dass wenn er im Fernsehen ist, in einer Live-Sendung, dann hat er irgendwie 75% Einschaltquote aller Italiener. Und dann hat er diese Sendung Rockpolitik gemacht. Und dann hatte er Ärger, weil er hat sich über Berlusconi ausgelassen, hat gesagt, was für ein Arschloch und so. Und dann hat er, du kannst doch nicht den Präsidenten beleidigen und so weiter und so fort. Und dann hat er in der nächsten Folge Rockpolitik, hat er am Anfang gesagt, es gab sehr viel Aufruhr wegen meiner Kritik an Berlusconi und das tut mir wirklich leid und ich möchte mich jetzt beim Präsidenten entschuldigen. Ich kann das nicht so stehen lassen. Das muss entschuldigt werden. Ich kann das nicht so. Und deswegen habe ich mir jemand geholt, um mir zu helfen, um eine Entschuldigung an Signor Berlusconi zu schreiben. Und dann kam Roberto Benigni rein und dann haben die in so einer 20-minütigen Nummer einen Brief an Berlusconi geschrieben, der voller Hass und Verachtung war, aber die ganze Zeit so höflich formuliert war.
Nils! Ja. Geil, sehr gut. Erzähl zu Ende.
Dann haben sie in dieser ganzen Nummer so getan, als würden sie versuchen, einen höflichen Brief an ihn zu schreiben, eine Entschuldigung. Und in Wirklichkeit war die aber durchsetzt von Häme und Verachtung. Und es war so cool.
Ich finde das großartig, weil ich bin ja auch an so ihr wissen gerade der Verzweiflung aufgrund der Diskussionskultur im Internet. Sag mal, wo ich dachte, wie kann man denn sagen, ihr könnt alle immer noch eure freie Meinung äußern, aber tut's mal ein bisschen geschmackvoller. Ja. Und genau das wäre mein Punkt. Ihr habt da mal im Binu-Club, ich hab's ja auch so ein Rap-Battle, wo sich aber nur Komplimente gemacht werden durften. Und das wäre mein Vorschlag für Facebook. Ja. Du kannst die Leute beleidigen, aber nur mit Komplimenten, wenn du sagst, deine Arbeit schätze ich am meisten, heißt das wie bei so einer wie so einer Beurteilung, sie hat sich stets bemüht, weißt du, dass man eigentlich weiß, aber die hässlichen Worte sind weg und den Rest muss man sich denken, ich finde das großartig.
Ich finde, auf Facebook ist mir auch gefallen, dass du, ich folge dir lange auf Facebook, also ja, seit dem Kneipenchor damals, und dann habe ich ja immer diese ganzen tierisch-reichen Menschen und diese Gag-Postings und so. Und ich finde so, in letzter Zeit bist du so sehr politisch und sehr wütend geworden.
Ja, geht mir selber auch auf den Sack. Will ich eigentlich auch nicht, das Ding ist bloß ja, die Falschnachricht verbreitet sich ja schneller als die Wahrheit oft. Und ich stelle immer wieder fest, dass, also ich möchte...
Facebook ist ja auch nur noch ein Spinnernetzwerk.
Ja, ich bin bei allem zu spät. Wirklich, wo geht man denn jetzt hin? Wo ist denn gut? Nee, aber dass ich, wie ich auch, und wo ich auch denke, ist es wichtig, ist es richtig, oder kocht man da was hoch, was sich eigentlich nicht gehört?
Du bist auch ein alter Selig-Fan, ne, muss man an dieser Stelle sagen.
Oh Gott, Mann, ja,
ey, das ist wichtig, so richtig wichtig.
Da übrigens auch ein Lied, was nur aus Gag geschrieben wurde. Weißt du das? Das war so ein Lied, wo sie nicht wussten, wie der Text sein soll. Die haben dann aus irgendwelchen Outtakes irgendwas zusammengebastelt und wurde dann ein Hit. Also das ist, glaube ich, die Geschichte dahinter. Wie so oft. Ja, aber dass ich irgendwann Dinge los, als es mit Corona losging, dass ich festgestellt habe, so diese ganze, wie nicht, kriegst du die ersten Nachrichten, ja, 27 Grad warmes Wasser schlucken. Ich dachte, stimmt, das Virus mag es einfach nicht Pupplaut. Das muss das Geheimnis sein. 37 Grad oder 36 Grad Körpertemperatur können nicht an, aber Pupplaut, da kriegst du einen Frost, so eine Unmütlichkeit, da verschwindet. Und wo ich dachte, man muss ein Gegenfeuer legen, war also dem für mich fiesen Feuer mit einem guten Feuer den Sauerstoff nehmen.
Ja.
Und Leute haben ja anscheinend auch Bock auf Informationen und so, deswegen dachte ich, ich möchte einfach diesen Moment, hatte ich schon ganz oft, meistens von ein, zwei bestimmten Personen, ja nicht so vielen im Freundeskreis, sind ja nicht so viele, aber die es dann sind umso aufdringlicher, sage ich manchmal, der kommt, da wusstest du noch nicht das.
Ja.
Und da möchte ich gerne,
das dass Leute sagen können, ne?
Der ist völlig raus. Der ist wirklich, für den ist noch alle Dude. Aber wenn ich möchte einfach diesen Moment, wenn ich mir vorstelle, so auf Arbeit oder ja, wo du bist, da wusstest du nicht, dass so und so, dass man sagen kann, doch wusste ich, aber das stimmt ja nicht, Jans, weil so und so. Und stelle auch fest, dass ich, man muss aufpassen, dass man nicht irgendwann verbissen wird und so ein Ding größer macht, als es eigentlich ist, was mir bloß bei der ganzen Diskussion, gerade auf Facebook, es geht ja eigentlich immer nur darum, was ja zusammenfassen, wie gefährlich ist Corona oder
so. Man muss ja sagen, das ist wirklich das einzige soziale Netzwerk, auf dem du überhaupt noch aktiv bist, Facebook. Ich weiß nicht, du hast keinen Instagram-Account, du bist nicht auf Twitter.
Willst du damit drauf anspielen, dass ich meinen MySpace-Account vernachlässige? Ich bin ja wirklich zu lahmarschig. Jetzt, ich bewundere euch auch immer, dass ihr das so, ich hab da überhaupt keinen Bock drauf, weil ich sage, Leute,
du bist ja sehr von oben herab. Also bei dir ist ja so, Leute, ich bin im Radio, das muss euch reichen.
Nö.
Ich verkünde hier mein Wort.
Nee, so, ich denke bloß immer.
Wusstest du eigentlich, dass Gotti in der Schweiz Pate
Onkel
bedeutet?
Onkel, genau, ja, Pate, Partneronkel, ja. Weinhold.
Partneronkel, ja.
Fand ich gut.
Gotti so, und Götti.
Ist hoch schon. Nee, aber ich hab letztens einen interessanten Podcast, glaube ich, SWR, ging's um diese Erregungskultur und was ja wirklich so ist, dass wir permanent immer so, kommen halt immer so Worte, wo man oder ohne was sagen will, und bei mir kommt gleichzeitig noch dazu, dass ich in gewisser Weise schreibfaul bin, also dass ich, geht dir aber wahrscheinlich auch so, ich glaube, das ist ein großes Problem bei Netzsachen, in der Schreibfahrt, man will eine Antwort liefern, denkt sich, bevor ich das jetzt schreibe, das dauert mir zu lange, schreibe ich lieber was flachsiert, war? Ja. Oder dann trete ich dem lieber mal vor Schienbein, war?
Ja.
Und das irgendwie so hinzukriegen, und mich nervt's halt einfach gerade, es geht ja immer nur darum, bist du regierungskonform oder bist du kritisch? Und wenn ich denke, das stimmt so nicht.
Ja, ich bin kritisch. Der Gegensatz stimmt gar nicht.
Bloß weil ich nicht deiner Meinung bin, heißt das noch lange nicht, dass ich Merkel-Fan bin.
Na ja.
So, und das wird ja anstrengend. Und das finde ich so krass, dass Leute da eine Diskussion übernehmen, wo ich denke, das ist so wie wenn du zu Kumpels sagen würdest, wir fahren in Urlaub, wir fliegen zum Mond. Ja, und dann könnte ich, und die alle mit einer eigenen Rakete, so was Populisten machen, und sagen, eigene Rakete. Ja. Dann kommst du an, ja, zum Mond wird's nicht, aber wir würden nach Mallorca mit dem Flugzeug alle vier in einer Reihe sagen, was ist denn das für eine Scheiße, ich will zum Mond fliegen.
Ja.
Und genau das ist ja das, die Leute da machen, so in so Erwartungen zu schüren oder Erkenntnisse, vermeintliche Edelsteine hervorzuholen, die noch keiner kannte und die aber auch von vielen Leuten ernst genommen werden. So. Und
ich finde das so interessant, weil viele Menschen, die sozusagen beruflich komische Dinge machen, jetzt mittlerweile in so einem Modus gelandet sind, der sie so ein bisschen und völlig verständlich, also von meiner Seite aus, aber der sich so ein bisschen in so ein Selbstverteidigungs, weil man einfach diese Scheiße, die den ganzen Tag gelabert wird, nicht mehr ertragen kann. Also zum Beispiel, ein anderes Beispiel ist Kurt Krömer, der ja auch immer sehr lustig war und immer so sein eigener Kosmos war, der jetzt mit Shea Krömer so eine Show macht, wo der sich einfach aktuelle, der lädt sich einfach aktuelle Politiker ein und nimmt die einfach auseinander für die Scheiße, die sie labern. Ja. Und das ist doch so interessant, weil das hätte man vor ein paar Jahren auch bei ihm auch noch gar nicht gedacht, oder dass das irgendwie nötig wäre. Man, ja, man ist ja auch total befriedigt, wenn man das sieht.
Hast du die letzte Folge gesehen, gerade mit der Dame von der Linken?
Achso, heute ist ja eine neue rausgekommen. Heute ist eine mit Boris Palmer gekommen, die habe ich noch nicht gesehen.
Oh, na, die gucke ich.
Aber Katja Kipping habe ich gesehen, naja, genau.
Und außerdem muss ich sagen, ich wurde ja immer schärfer auf Katja Kipping im Laufe der Sendung, obwohl ich da auch sagen musste, Mann, warum, also im Gegensatz zu... Wie ist die Dame, die da vor da war von der SPD?
Sausan Schäbli.
Genau. Wo man dachte, die hat ja noch so ein, sag mal, wo man, da ist ja noch eine von uns, die hat ja noch so einen natürlichen Witz. Und wo man dachte, bei Katja, Mann, das ist ja aber auch schon, ist ja krass, warum ist sie denn wirklich so in diesem Singsang drin, wa? Ich muss sagen, ich kann die Sendung oft ja nicht ertragen, weil mir Leute auch so leid tun. Wir hatten ja auch damals hier bei unserer Sendung auf Radio 1 immer Tilo Sarrazin zu Gast, eine Sendung, an die ich sehr, sehr, sehr ungerne denken wollte. War, glaube ich, meine zweite oder dritte Sendung und Tommy hatte sich halt
Tilo eingeladen. Ich trinke jetzt meinen Vanilleschnaps.
Du, dann nehme ich auch. Das ist gut, man soll ja nicht nur Kaffee trinken. Ja,
eben. Das ist eine lange Flasche, Nils.
Das erinnert mich auch ein bisschen an Saw, ehrlich gesagt. Quatsch, an Sieben.
So. Ja. Schick mal dein Glas hier unter die Flasche. Achso, ich dachte, das Schnapsglas. Ja.
Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Clubs zu haben, ehrlich gesagt.
Nee, das ist ja hier, das ist ja, oh, kannst du mal die Serviette auf die Pfütze machen? Das ist ja Teil der Inszenierung, deswegen ist das ja okay, dass wir hier Alkohol trinken.
Eine gute Inszenierung. Ja, aber sie kann es oft schwer ertragen. Und wie gesagt, genauso bei Sarrazin, mein Problem war am Ende dieser Sendung damals, ich war damals noch sehr frisch, jung im Radio, so, hab auch immer eine tierische Achtung vor Radio gehabt. Ich bin kein Nachrichtensprecher, ich bin kein Politikausgänger. Naja. Aber was ich grundsätzlich halt nicht gut fand, war einfach, jemanden so vorzuführen, dass selbst ich als jemand, der ihn tendenziell nicht mag, auf immer Gefühle für die Person kriegt. Und das finde ich immer sehr ernst, Gravity? Ist das schon wieder der Gravity-Moment? Das ist ein Gravity,
weil, also ich verstehe dich total.
Also ich verstehe auch mehr, dass es seine Berechtigung hat und richtig ist, dass es passiert. Ja. Aber
Sarrazin ist halt ein totales Arschloch. Also ganz offensichtlich ein völlig gewissenloser Mann.
Siehst du, und schon denke ich, jetzt muss ich mir doch noch mal ein Buch von ihm holen, um zu gucken, ob das bestimmt verteidigt.
Ich habe sein erstes Buch damals mal gelesen. Ja, ich auch. Deutschland schafft sich ab, hieß es ja, glaube ich. Und da hat man einfach gemerkt, dass der völlig, völlig kalt, völlig emotionslos Zahlen runterbetet. Mir kann auch keiner erzählen, dass er das Buch irgendwie so in seiner Gänze kapiert hat, weil das ist einfach so ein Zahlenmassaker irgendwie.
Ja, aber das Schlimme ist, das ist so, Sarrazin ist auch ein bisschen wie der Bruder von Goonies, möchte ich mal sagen, wa? Wo man weiß, der sieht schon nicht mehr ganz so ordentlich aus, spricht ein bisschen komisch und man hat
das
so.
Das ist ja, darum geht's mir ja gar nicht, wie doch, er mir so, schon. Wie er so persönlich performt.
Ja, nee, aber schon mal, ich denke, das ist ja für mich kein Mensch, der so, dit so zum Ausdruck bringen kann, wie er möchte. Aufgrund seiner...
Ja, ich glaube schon.
Das
glaube ich nicht. Nee, das glaube ich nicht.
Also ich möchte auch sagen, das Ding ist ja mal bei so einen Leuten, ich finde es ja immer gefährlich, genauso wie beim Bhakti-Buch, was ich auch meinte, so, das ist einfach irre, so ein Buch mit Wissen vom März im Juni veröffentlicht, im Oktober gelesen. Irre. Ja. Da sind wir ganz vorne mit dabei und fängt, du hast auch schon ein Buch geschrieben, oder?
Ich habe sogar schon zwei.
Und wie lange braucht man für ein Buch mit Vorbereitung ungefähr, Nils?
Ich weiß ja nicht, wie du deine Bücher schreibst, aber wie lange habe ich immer gebraucht? Keine Ahnung, das ist schwierig.
Ich würde mal denken, doch wenigstens ein Jahr oder ein halbes Jahr.
Ein halbes Jahr auf jeden Fall, ja.
Und deswegen frage ich mich, was lesen die Leute eigentlich für ein Buch? Ein Fantasy-Buch von einem Doktor, der irgendwann, also ich weiß nicht, wann er sich damit beschäftigt hat. Und genauso ist es ja bei Sarrazin auch natürlich, wenn du liest hier, wie dem deutschen Arbeiter schmeckt sein Bier nach getaner Arbeit besser, wo ich sage, das ist ein geiler Satz, aber ich könnte mir vorstellen, dass das bei anderen Arbeitern auch der Fall ist, dass ich einfach wollen, wenn sie was gemacht haben. Ja, schon komisch. Aber deswegen finde ich es bei Krömer, mittlerweile finde ich es gut, halt's auch aus, weil ich denke, okay, die Leute wissen ja auch, worauf sie sich einlassen. Ja. Aber ich bin immer wieder überrascht, wie Leute, also wie die so auflaufen. Ich finde das unglaublich, dass das immer so ist. Aber so, dass tut's dir nicht auch weh?
Mir tut's auch weh, aber ich glaube, der Trick bei Krömer, also bei Shea Krömer vor allem ist, was er, glaube ich, uns allen sozusagen voraus hat, wobei wir es auch wissen, aber er nutzt es halt sozusagen als Hebel, ist, was man nie ganz offensichtlich unterschätzen darf, ist die Eitelkeit. Die Eitelkeit von Autoren, von Politikern, von so Leuten. Wir immer denken, wir gehen immer so von uns aus und denken immer so, wir beide sind auch eitel und klar, ist ein bisschen gehört dazu, Showgeschäft und so.
Ja, du nur wieder.
Aber was Kurt irgendwie kapiert hat, ist, dass die Eitelkeit bei so Leuten so riesig ist, zu so einer Hybris wird, dass der die halt super einfach vorführen kann, indem der die
das siehst so du ein bisschen Schritt weiter, ist. Das liegt an deiner westdeutschen Erziehung. Na wirklich, Nils, ich glaube wirklich, da bist du einfach dann. Ich denke immer noch, jeder Mensch will nur das Beste.
Ja, das. Ja, ich also hoffe,
ja auch,
ich hoffe
seins
das auch.
Halt,
ja, na
seins
klar.
Halt,
na,
sein,
ja,
sein
ja.
Bestes.
Ich hoffe das auch. Ist so. Eigentlich, wenn man sich Kurt anguckt, ne, der hat ja eine Wahnsinn, ich bin ein Riesenfan von dem, ne?
Ich freue mich schon super. Noch 4 Stunden später, wenn man uns kaum noch versteht. Und dann kommen aber die richtig harten Themen.
Naja, warte, die Leute sollen noch 2 Stunden weiterhören, dann geht's richtig los. Aber wenn man, ich bin ein riesen Kurt Krömer-Fan. Mhm. Ich finde alles gut, was der bisher gemacht hat. Aber wenn ich mir das so angucke, der ist ja auch so in unserem Alter. Und wenn ich mir angucke, was du machst ja auch sowas Ähnliches und machst ja auch diese humoristisch bist du in so einer ähnlichen Liga und Gegend unterwegs. Aber bei dir habe ich immer das Gefühl, dass du viel also das soll jetzt nicht despektierlich klingen und ist auch nicht despektierlich gemeint, aber
scheiße.
Du könntest irgendwie quasi schon größer sein. Hast du manchmal das Gefühl, dass du größer sein könntest?
Nee, habe ich nicht, aber wurde ich sogar mal vor, ja, richtig, ja, also das kann ich eindeutig mit ja beantworten, hatte ich auch schon mal eigentlich dieselbe Frage und hat sich auch jemand erst spät getraut zu stellen, wo er meinte, sag mal, Gotti, warum bist du eigentlich noch nicht berühmt?
Ja, oder du hast auch erst nach 3 Schnaps getraut.
Ja, genau, aber wirklich, oder erfolgreich, was ist denn Erfolg für dich? Also für mich ist Erfolg, dass ich 60%, also ich sag mal, für mich ist Erfolg, dass ich ein halbes Jahr frei habe und ein Vierteljahr die Arbeit vorbereite und ein Vierteljahr arbeite. Ja. Das ist für mich Erfolg. Ja. So, und den Rest der Zeit kann ich mit...
Du bist einfach sehr genügsam.
Ich bin sehr genügsam, ich habe genug Pläne für meine eigene Zeit, die nichts mit meinem Beruf zu tun haben, muss ich sagen. Und ich habe auch, ich weiß auch nicht, bei mir ist das auch so Publikumskontakt, so ich finde das alles schön, auch wenn mich Leute auf der Straße ansprechen, was erstaunlich oft passiert, so freue ich mich immer drüber, darum geht's ja nicht so, aber...
Ich bin übrigens froh, dass du nicht mehr diese ganz abrasierten Haare trägst. Ich finde, so mit längeren wirklich? Haaren ist besser. Ja,
aber das, ich wollte ja die Klatze, aber das ist auch Quatsch, wenn man sich eine Riesenklatze rasiert, denkt jetzt, okay, na, du hast ja keine Klatze. Also den du musst, das war einfach ein komischer Gedanke. aber danke, das freut mich sehr. Ich war mir heute nicht ganz sicher. Ich hatte überlegt, ob ich eine Mütze aufsetze.
Ja, ist gut.
Nee, aber das ist, dass dieser... Das war mal Siegfried Rauch hat was Wunderschönes gesagt in einer Sendung, ich weiß nicht, welche Sendung das war, er saß in seiner kleinen Werkstatt, hinter ihm hat die automatische Holzschnittmaschine die Scheite geteilt und sie haben ihn gefragt, sagen Sie mal Herr Rauch, und damals hier mit Steve McQueen, Le Mans und so und die große Hollywood-Karriere. Ja. Und warum haben sie das denn nie gemacht? Und meinte so, die große Hollywood-Karriere um jeden Preis, meinte, das war nie sein Ding. Und ich dachte, der Mann hat so ein Recht. Also, ich weiß nicht, ich möchte jetzt nicht nehmen mal wieder Christian Bale oder nehmen mal sonst wen sein, der für einen Film, den er gemacht hat, durch ganz Europa auf Promotour sein muss und sagen muss, jetzt sind wir besonders witzig, ist meine Partnerin, wir haben noch einen Gig für sie hier auf Kamera. Will ich einfach nicht, ist mir meine Zeit zu schade. Und ich hatte, gebe ich zu, für Sofaplanet war das so eine einfache Denke, Mensch, ja, eine Band, Plattenvertrag ist ja toll, dann tourt man rum. Und ich bin damals allerdings auch noch davon ausgegangen, dass alle Leute, die unsere Musik hören, so sind wie wir.
Ja.
Also das ist ja was, wovon man sich relativ schnell verabschieden muss, muss man sagen. Und wenn man nicht mal größer rechnet, gibt's überhaupt nichts, was an einer gewissen Art von Erfolg für mich reizvoll wäre. Ich sag's immer wieder, wenn die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht, man kriegt selber nichts mit, ist man wahrscheinlich relativ nah an der Nähe der Schraube, was ich persönlich sehr gut finde. Ja. Also ich finde wirklich, man darf das, klingt bescheuert, aber ich finde so Mittelmaß, die Mitte nicht unterschätzen. Also
ja, aber du bist, was du machst, ist ja nicht Mittelmaß.
was ich mache, ist hochklassig, aber ich habe jetzt, wenn ich was mache, will ich schon ordentlich machen oder so, dass ich mich selber amüsiere, so, ja. Das ist eigentlich immer mein, wurde auch letztens mal gefragt, woran ich merke, wann Gag gut ist, und da muss ich ganz offen und ehrlich zugeben, eigentlich ehrlich gesagt, daran, wenn ich selber ganz doll lachen muss, ja, wenn er mir eingefallen ist.
Das ist immer so eine, das ist so eine krass deutsche Sache, irgendwie so, ja, lachst über deinen eigenen Gag, und dann, ja, sag ich immer so, na, sonst würde ich ihn ja nicht machen.
Ja.
Wenn ich nicht lustig wirklich fände.
Ja, ja. Und du kennst es doch bestimmt auch, dass man ja selber von seinen eigenen Gedanken so ein Stück weit überrumpelt wurde, ja, so. Wisst ihr, dass ja, der Kopf auf immer schon weiter ist als die Zunge, und denkt, der ist ja gut, so, und das finde ich gut, aber diese, jetzt, dass ich jetzt sagen würde, ich hätte jetzt ein Ziel, ich möchte vor 20.000 Leuten lesen, oder was ich habe immer seit Jahren, denke mal, Mann, ich möchte mal Jahren einen Film machen irgendwie. Und ich weiß, dass es sau anstrengend ist und irgendwie immer schon wegen den Abspann lese, verliere ich die Lust. Ja. Weißt du, so bei Kinoproduktion, und denkst du, oh, mit denen allen treffen. Und
dann, aber willst du den schreiben oder spielen oder inszenieren? Oder?
Na, ich glaube, eigentlich wär zu schreiben, und also mir wird schon wichtig, die Idee, die ich im Kopf habe, so auch umgesetzt zu sehen. So, ja. Das wär's, ja. Entschuldige bitte.
Na, alles gut.
Spielen müsste ich jetzt nicht unbedingt, aber ich wissen nicht, ich habe so ein paar Ideen, wo ich denke, Mann, das würde ich einfach gerne im Kino sehen. So bestimmte.
Aber ich könnte mir das zum Beispiel wahnsinnig gut vorstellen, dass du einen Film schreibst, wo dann Schweighöfer die Hauptrolle spielt.
Genau, aber so richtig als Typ mit einem Buckel im Gesicht, möchte ich mal sagen. Also so richtig räudige Rolle wollen.
Nee, im Ernst, ich kann mir das wirklich gut vorstellen. Das ist ja, ach so, okay. Der ist ja auch total lustig.
Ja, also,
der macht viele Scheißfilme und das.
Nö.
Du, ich möchte Kohle und so. Nee, aber das ist ein Typ wie du und ich.
Wollte ich gerade sagen, ich muss auch sagen, Matthias Schweighöfer, ich mag. Also, wie gesagt, ich habe eh eine Rabsendung, wo er sich, glaube ich, auch nicht mehr eingekriegt hatte, wo ich dachte, oh Gott, ist das ein sympathischer Typ. Also, weil der, also. Finde ich ja auch. Nee, sowas, also ja, könnte ich mir auch vorstellen. Da würde ich mich jetzt auch nicht sperren. Herr Schweighöfer, falls Sie zuhören. Ab Januar hätte ich.
Ich glaube, jetzt hören überhaupt keine mehr zu. Wir sind an einem Zeitpunkt angekommen, wo wir beide noch die letzten.
Matthias? Aber du doch noch nicht, oder? Möchtest du noch mehr wissen? Ja, aber ich wollte dir auch mal eine Frage stellen. Ja, jetzt nochmal zum Ende, und ich glaube, damit schließen wir schön den Kreis, weil wir sind ja nur betet schon, sag mal, zwei alte Böcke. Ja. Und ich hatte letztens gelesen, dass Herbert Feuerstein mal meinte, seine schönste Zeit war die Zeit bei der Titanic, so, und das hätte er so genossen, und das waren
bei
seine.
Mad, oder was? Bei der Titanic war der noch nie.
Warte mal, nochmal. Und ich hatte letztens ein Interview gelesen, als Herbert Feuerstein, oh Gott, ey, das hab ich noch nie hingekriegt. Ja. Ich hab die mal verwechselt, scheiße. Aber dass er meinte, bei der Mad, das war seine schönste Zeit.
Ja.
Und ich frage mich immer bei mir, wann kommt der Moment, wo ich das von der Zeit von mir behaupte? Und da meine Frage an dich, hattest du diese Zeit schon so, dass du sagen würdest, das war schon mal richtig gut, jetzt ist es eher so lala?
Ja, ich kann es dir zeitlich genau einschränken.
Ja, okay.
Meine schönste Zeit war mit dir im Berliner Kneipenchor.
Okay, also auch noch nicht allzu lange her. Nee, aber jetzt mal ohne Quatsch, Nils. Würdest du sagen, dass das schon.
Ich glaube, dass ich jetzt gerade mittendrin bin.
Ich
glaube, ich bin jetzt genau an einem Zeitpunkt, ich bin jetzt genau da, wo ich immer hin wollte, und mache jetzt genau die Sachen, die ich immer machen wollte. Und ich glaube, dass ich jetzt gerade in der besten Zeit meines Lebens bin.
Diese, genau, und daran erkennt man einfach, dass man wahnsinnig wird, wa?
Wieso? dieser Podcast ist alles, was ich immer machen wollte. Deswegen ist es
echt so, ich muss sagen, ich bin auch immer super neidisch auf Podcasts, weil bei mir ist es jetzt.
Ja, du hast zuletzt also so eine Radiokolumne gemacht, wo du gesagt hast, 90% aller Deutschen machen jetzt Podcasts und 10% müssen ihnen zuhören.
Ja, ich weiß, aber ich weiß, wenn ich jetzt anfange, das ist zu spät, und ich kann es doch nicht. Ich denke mir jetzt auch, guck mal, es sieht hier super gemütlich aus bei dir. Ist schön vorbereitet, es macht auch Freude. Aber ich mir denke, ich bin jetzt bei mir zu Hause. Also, und dann ist so eine gewisse Uhrzeit eingetreten. Dann kriegen wir auf und dann denke ich mir, Mann, jetzt mache ich mir nur ein Spiegelei-Brötchen. Dann gehe ich nochmal kurz ins Netz, aber wenn da jetzt noch jemand kommen müsste, mich hält so viel von einem ernsthaften Beruf ab, muss ich wirklich sagen, das ist
Ich glaube, der Zug ist für uns beide abgefahren. Ich glaube, wir schaffen das nicht mehr, jetzt noch in einen ernsthaften Beruf einzukehren.
Werden wir aber irgendwann nochmal Schalmütze tragen.
Schalmütze?
Kennst du die noch, die man, ich glaube, die hattest du früher auch, die man so zugebunden hat, diese Röhrenmützen, die man so eine Socke sozusagen, die man auf hatte.
Achso, und dann mit einer Schnur. Schalmützen, das war so im Hip-Hop, war das so.
Wie hießen denn die dann?
Das waren so Hip-Hop-Mützen, die so oben so zugeknotet waren.
Wollen wir die mal wieder aufsetzen und Hand in Hand durch Banco schreiben?
Mit dir würde ich jederzeit Hand in Hand durch Banco, egal was wir anhaben, auch wenn wir nackt sind. Trinken wir noch einen Schnaps, oder?
Wir müssen, Nils, jetzt haben wir Kaffee, Vanille.
Ja. Was passt denn da noch dazu?
Irgendeine Beere. Wir brauchen jetzt noch irgendeine Beere. Aber wie viele Leute also, hören denn diesen Podcast?
Hast du eine Ahnung? Nee, also es gibt Zahlen, aber ich habe Maria gesagt, dass sie mir die nicht sagen soll.
Das ich
sie beobachtet die, sie sagt, er läuft sehr gut, er entwickelt sich auch sehr gut, aber ich habe keine Ahnung, wie die Zahlen
sind. Ach, du bist ja echt, willst du nicht, weil
ah, das interessiert mich nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich dann so eine Schere in den Kopf kriege. Ich habe, das Feedback, das ich kriege, ist wahnsinnig überraschend gut. Ja. Die Leute lieben diese Gespräche, worüber ich mich extrem freue, aber ich... Zahlen sind sowieso, ich mach mich so schnell nervös mit Zahlen.
Deswegen, ja, gut, ja.
Deswegen.
Also, das ist, wenn dann das, was ich auch sagen kann, ich mache nicht alles, ich mache auch viele nicht vielleicht besonders erfolgreich, aber ich mache halt nur, also oft nur das, was ich mir zutraue und.
Ja, da habe ich, glaube ich, so einen Softspot für, dass nicht alles, was man macht, schlau ist, karrieremovemäßig, ja. Aber das ist, was man am ehesten vertreten kann.
Ja, ja, genau. Ja. Genau. Und das ist auch schon mal gut. Stimmt, Menschen, ist ja irre. Jetzt ist es ein schöner Tag. Wahrscheinlich hier gleich durch Bankolofen noch ein paar Leute verdrischen. Sagen wir, wisst ihr schon, was ich für ein geiler Typ bin?
Ich dachte kurz, wir trinken Kettenfett, weil ich hier noch eine Flasche Kettenfett habe. Was ist denn das? Lakritzlikör, aber ich habe noch was Besseres.
Nee, lieber nicht.
Und zwar habe ich einen Kölner Waldmeisterlikör, Flim. Mhm.
Hast du schon mal Waldmeister selber frisch? Ich habe ja Waldmeister im Garten, ich bin ja ein Gärtner. Das ist eigentlich meine eigentliche Leidenschaft, über die wir gar nicht ausführlich
gar nicht geredet haben.
Ich gärtnere ja so gerne. Ich kann ja sagen, ihr wollt ja dieses Jahr unbedingt meine Cottage-Gladiole Claudia einpflanzen. Das habe ich auch gemacht. Sie ist aber nicht so schön geworden, wie sie sollte. Und ich hatte aber dieses Jahr auch das erste Mal Waldmeister.
Zum Wohl.
Zum Wohl. Und das ist ja leider so eine Enttäuschung, wie wenn man nur Vanilleeis kennt und seine erste Vanilleschote.
Ja.
Jetzt geht's los, war jetzt merke ich's auch langsam. Jetzt kommt das Spanische so langsam drin. Vanille. Ist ja eine erste Vanilleschote auskratzt, wo man denkt, ist aber nicht so geil wie das Eis mit dem künstlichen Aroma. Geil. Naja, irgendwann dann schon, aber deswegen ist mir bei Waldmeister.
Was ich bei Vanille gelernt habe, wo ich mindblown war, ist so eine Vanilleschote auskratzen, ne, das Vanillemark irgendwie für Kuchen oder was auch immer man damit macht, irgendwie benutzen. Mhm. Und dann in so ein Einmachglas die Vanilleschote, die benutzte Vanilleschote und dann mit Zucker auffüllen. Und das einfach in die Ecke stellen, dann hat man Vanillezucker.
Na, du bist
weil ja, der ja, ja. Zucker total ja, ja. krass diese Vanillesache annimmt. Hallo Maria.
Ihr wohnt zusammen.
Wir wohnen zusammen. Das ist meine Mitbewohnerin.
Na du, hallo.
Ich hab grad den Kasten gesehen und denke...
Warte,
ich
geb
dir mal das Mikro.
Wirklich?
Ja. Ihr seid hier gut versorgt.
Wir sind gut versorgt.
Also wir hatten jetzt schon einen Kaffeelikör, zwei Kaffeelikör, einen Vanillelikör und einen Flim gerade.
Ich bin extrem beeindruckt, dass die rote Beete fast alle ist.
Ja, wir wollen doch nicht, dass es unser Leber heute schlecht geht.
Das finde ich viel aufregender gerade. Aber hier ein bisschen auch, hast du das gute Zeug aus dem Keller geholt, ne?
Ich finde, ihr beide solltet euch eigentlich mal kennenlernen. Ich weiß überhaupt nicht, wieso ich die Sendung mit dir mache, aber eigentlich müsstest du die ganze Sendung mit Gotti machen, weil ihr beide hättet euch, glaube ich, viel zu erzählen.
Ja. Warum?
Wieso?
Ja, ihr könntet hier so eure Erinnerungen an die Gegend abgleichen.
Du bist ja
Corina aufgewachsen ja. Und er ist hier Pankow aufgewachsen.
Ja, ich bin Prenzlauer Berg aufgewachsen.
Ja, das war mir zu hart.
Ja.
Wirklich, ich muss sagen, Prenzlauer Berg kannte ich damals überhaupt nicht, seitdem man ist zum SEZ.
Aber ja, das war dir beim Aufwachsen zu hart? Also du hast zwar, als deinen Eltern mit drei sagt, Leute, das ist mir hier zu hart, wir müssen nach Pankow.
Bitte fahrt mich schnell zum SEZ, wir müssen nicht unbedingt zwischendurch noch anhalten, um uns beim Späti was zu holen. Nee, aber
unten in den Fußbereich gelegt.
Genau. Nee, aber wirklich, wenn man sich das angeht, so Prenzlauer Berg, ich habe überlegt, ich musste da auch alles kennen von früher, aber ich bin aus Pankow hier durch, wenn dann zum SEZ oder mal zur Wuhlheide, aber dass man hier mal irgendwo angehalten wäre, um
ja,
sich mal umzuschauen, daran kann ich mich nicht
erinnern. Mein Vater war Musiker, vielleicht ist man da einfach so ein bisschen...
Stimmt. Ja. Schon gehört, der hat's gut.
Der ja. hat's, gut da, und die haben da immer, da waren so in der Lüchner und so die ganzen Musikerkneipen, wo die im Winter so um einen Ofen Piepers. Rumgesessen haben. Und
ist er auch noch im Piepers jetzt zu gehen?
Kann sein.
Ich glaube schon.
Und dann haben sie da immer gejammt. Ich glaube aber, in der DDR hat man das noch anders gemacht.
Gejammt.
Gemarmeladet.
Gemarmeladet. Das ist gut. Das hat Thema hat mir auch gerade.
Hast du jeden Witz heute Abend dreimal geschrien?
Nee, ist erst jetzt seit dem dritten Schnaps.
Ist es so der Gesprächsverlauf, dass du dann immer einfach aus Panik lachst, damit der aufhört, den Witz
Ich finde aber gut. Ich hatte auch eine Freundin, wenn sie muss unbedingt mal ihr Buch schreiben und sie hat das B so weggenuschelt, dass sie sagt, sie will es einfach nur schreien. Ich fand es gut, einfach mal ein Buch schreien. Das finde ich, ja,
ich dachte, spart ich Zeit. Ich dachte, ein Uch.
Ey, wir müssen echt aufpassen. Jetzt hat langsam wirklich keiner mehr was davon.
Ich finde auch gut, wie du mir einfach, während ihr euch unterhaltet, lachend das Mikrofon nur noch in sich setzt. So
völlig. Ja, ich freue mich, dass ihr euch endlich mal kennenlernt. Ich finde,
das ist eigentlich ein bisschen wie nach dem Mauerfall, wo Kinder mehr wissen, wer ist denn eigentlich Reporter und wer ist neu hier.
Ihr beide solltet euch mal kennenlernen, deswegen freue ich mich gerade so, dass das stattfindet.
Finde ich auch.
Déjà-vu hat das nicht genau gerade auch schon mal gesagt. Findest du eigentlich, dass wir wieder uns mal kennenlernen
sollen? Okay, also wir machen jetzt hier das Interview weiter, Maria. Sorry.
Wirklich.
Aber ich fand es total schön. Schön, ja, dass wir uns kennenlernen.
Ja, finde ich auch. Wo gehst du denn? In welchen Raum gehst du jetzt eigentlich? Und was machst du da?
Ich wollte mal auf Toilette gehen. Ist das erstmal so weit? Okay. Ja, dann. Nee, vielen Dank. Dankeschön.
Mach nichts
danke.
Falsch.
Toi, toi, toi.
Ich habe einen kleinen Streich vorbereitet.
Ja, ich hab Klarsichtfolie über die Toilette gezogen.
Ey, auf diesen Gag hatte ich immer so einen Bock gehabt. Ich hatte ihn auch nochmal in so einem Witzebuch gelesen, wo ich dachte, das hat das Lust.
Ach, das hat niemals bei irgendjemandem geklappt.
Ich glaube, weil es damals, als der Gag geschrieben wurde, die Klarsichtfolie noch nicht gab. Also wirklich, jetzt gibt's ja, aber das ist ein Knaller.
Ich hatte mal als Kind so ein Buch, das gab ja? Von Rowold.
Das hatte ich auch.
Gab so die Witzekiste, die Zauberkiste.
Und die Streichkiste.
Die Streichkiste hieß das nicht, aber Kochkiste gab es noch. Gab so ja. Kiste, immer ja, so Kiste. Ja, ja. Und ich glaube, in der Zauberkiste stand ein Trick. Ein Zaubertrick, bei dem man so wirkt, als würde man eine Kerze essen. Und diese Kerze bestand im Kerzenkörper aus einem Apfel, aus einem geschnitzten Apfel. Und als Docht sollte man ein Stück Walnuss nehmen, das man so zurecht geschnitzt hat, auf Dochtgröße, weil Walnuss halt brennt durch das Öl. Einer der bescheuertsten Tricks. Und dann hätte man so das so anzünden können als Kerze. Ich esse nun diese Kerze. Und dann so auspusten und dann essen.
Ach, wie, du hättest die Walnuss kurz anzünden können und dann ja. Den Apfel mit.
Genau. Und da, die Leute sollen denken, weil sie so weit weg sitzen, dass dieser Apfel Wachs ist.
Aber ist das eine runde Kerze?
Naja, du schnitzst halt aus dem Apfel so einen Kerzenkörper.
Ja, okay. Also klingt gut. Aber warum läuft denn die Kerze, wenn das man sie zeigt, immer so braun an? Wär dann einfach die Frage. Aber das wäre gut. Wollen wir das nicht mal machen? So eine Streichoffensive.
Ja, finde ich gut. Wir beide planen jetzt die große Streichoffensive. Genau.
Wenn es links klopft und rechts steht einer, sind wir.
Gotti, mein Lieber. Ja. Wir beide trinken jetzt vielleicht noch einen Schnaps, aber das gehört hier nicht mehr hin. Nee. Ich würde mir tatsächlich sehr wünschen, nach dieser extra langen Folge, dass du unbedingt nochmal wiederkommst und wir über weitere Karrieren, Schritte deiner Karriere sprechen.
Gerne, ich bin ja auch sehr interessiert an dir. Ich habe mich nur noch nicht so richtig getraut.
Was wolltest du mich jetzt fragen? Was hast du denn heute für eine Frage?
Du bist für mich ein Idol, Nils. Du machst schon lange Jahre alles richtig. Du weißt ja, wie das ist. Jemand, der versucht sich
ich kann mich
die Ritterrüstung nachzubauen.
Woran ich mich erinnern kann, ist, und das ist so komisch, weil ich kriege die Erinnerung nicht mehr so richtig zusammen. Aber als wir bei dem Kneipenclub waren, weil das, ich weiß nicht, ob wir es schon korrekt erklärt haben, weil wir waren beide im Berliner Kneipenclub Gründungsmitglieder. Und ich kann mich erinnern an irgendeinen Nachmittag, ich weiß aber nicht mehr, warum das war. Da waren wir beide, und ich glaube, es war vielleicht noch Sven dabei oder so, irgendwie noch zwei, drei Leute dabei, in so einem Laden in Friedrichshain, in so einem Club, um da irgendwas abzuholen, oder du hast da gearbeitet oder so, und wir mussten da irgendwie kurz rein oder so, mit so 70er-Tapeten, irgend so ein ironischer Friedrichshain-Laden.
Ah!
Da waren wir irgendwie kurz drin, und ich weiß aber nicht mehr, warum wir da waren.
Ja. Und weiß ich das jetzt?
Ja, das frage ich dich.
Also das wollt.
Ja.
Aber das sind alle Infos, die mir nötig. Ja. Ach. Ah. Da war das RAW-Tempel. Aber wenn, dann wollten wir da nur. Wir wollten mal abholen. Nee,
das war kein RAW-Tempel. Das war mitten in den Straßen sozusagen. Das war
ist da irgendwas Lustiges passiert.
So eine Bar auf der Ecke. Nee, ich kann mich an nichts Lustiges erinnern. Aber ich weiß noch, dass ich mit dir da war. weil wir irgendwas holen mussten oder so. Das ist das Krasse, weil ich weiß nicht mehr, warum wir beide da waren. Das war wahrscheinlich für irgendeinen Kneipenchor-Auftritt oder so. Es macht wirklich gar keinen Sinn, dass wir da gewesen sind.
Haben wir eventuell, saubere Töne gesucht in dem.
Saubere Türen?
Saubere Töne. Achso. Ich muss ja aber auch sagen, Nils, um das hier vielleicht noch rund abzuschließen, ich habe ja den Kneipenchor, glaube ich, vor.
Ich bin vor dir raus.
Genau. Und ich habe ihn aber vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren mal wieder singen hören, glaube ich, im Bikini-Haus.
Okay, ja.
Weißt du zu?
Ja. Aber du bist wahrscheinlich kurz nach mir raus, oder? Du bist ja auch nicht mehr so lange da gewesen.
Nee. Ja, also halbes Jahr, glaube ich, nach dir. Ja. Aber ich muss sagen, der Kneipenchor klang selten so gut wie ohne uns. Das liegt vielleicht auch an den anderen.
Das kann nicht sein, nein, das kann nicht sein.
Vielleicht auch an den anderen vielen Mitgliedern, aber da hatte ich das erstmal wirklich Gänsehaut und gedacht, das ist wirklich schön. Das ist wirklich schön.
Ich habe jetzt zur Vorbereitung dieser Sendung auch noch mal ein paar Videos geguckt, zum Beispiel als wir Gold von Klee gemacht haben bei TV Noir.
Oh, stimmt.
Und das war gar nicht so schön.
Willst du schnell noch die Fragen, die mir stellen wolltest, schnell mal, wir können es zwar schnell noch durchgehen, dann haben wir die und können die hinten ranbappen.
Ich hab dich doch alles gefragt.
Okay, na dann ist gut.
Also, wenn ich mir jetzt meine Notizen angucke, Fotos haben wir auch gemacht, Manfred Krug haben wir auch, du, wir haben alles.
So spitze, da ist dann eine Runde.
Du hast mal über deine Karriere gesagt, du nimmst nicht das Flugzeug, du gehst zu Fuß.
Das hier, siehst du, und schon ein schöner Abschluss, weil so habe ich es nicht gesagt, aber schön, wie es...
Ah ja, dann kannst du es jetzt mal korrigieren.
Nee, aber an sich nicht falsch. Ich meine, wir hatten irgendwann mal ein Angebot von einer Universal oder von einer Warner. Die wollten mich als Exklusivkünstler, wussten aber noch nicht so richtig für was.
So ein kleines Bassisten-Solo-Album, ja, so ein Bass-Album. Nee.
Da gibt's doch auch höhere Lagen, da kannst du es richtig machen. Mit seinem goldenen Bass.
Ich find's eh erstaunlich, dass du Bassist warst.
Ja.
Weil Bassisten sind ja immer die irgendwie so verschwinden.
Ja, oder die Weiber abschleppen, wa? Wie wir in der Szene so sagen. Nee, ich fand, ehrlich gesagt, Bass fand ich auch erst 16 Jahre Bass mag ich halt, wenn's perkussiver Bass ist. Ich mag keinen Kniddelbass, deswegen auch diese Jazznummer.
Ja.
Vielleicht, aber was wollte ich eigentlich erzählen?
Wie du, ich hab's jetzt selber vergessen.
Jetzt wird's wirklich unangenehm.
Ja, jetzt wird's unangenehm.
Wir checken uns gleich selber ein.
Ja, wir checken uns. Du wolltest jetzt nochmal Bezug nehmen auf diese Geschichte, die ich von dir gelesen habe. Du nimmst nicht das Flugzeug, ja, du gehst zu Fuß.
Das war, genau. Wir hatten ein Angebot von einer Warner oder Universal, weiß ich nicht mehr, in der großen Plattenfirma, die meinte, hätten mich ja als Exklusivkünstler, wo ich meinte, um was geht's denn, meinte, sie wissen so und nicht selber so genau, es war bloß relativ schnell klar, wie die Prozente verteilt sind. So, und das hatte mir irgendwie, wo ich dachte, das ist ja irre, war, also, weil ich glaube, jetzt ist es schon wieder anders, aber irgendwann gab es einen Zeitpunkt, wo die Plattenfirmen auch an Live-Geschäften beteiligt sein wollten, ja. So, und das ist schon so frustrierend abnehmen. Wir wissen, Punkt, wenn du als Künstler, wenn die Booking-Agentur mehr verdient als jeder einzelne Musiker, ja, für sich, wenn er einen Tag unterwegs, ja, ist, was, kennst du vielleicht auch noch so von ganz früheren Zeiten. Und da meinte ich irgendwann, ich hab das Gefühl, so tierisch Menschen ist halt so ein Auto, was ganz gemütlich einen Berg hochtuckelt, und ich weiß jetzt nicht, ob er unbedingt noch ihn brauchen, der uns hochschiebt, so, war, oder, ja. Und ich würde ja nicht lieber langsam und mehr von der Umgebung mitkriegen als, genau, also dann wahrscheinlich auch das Flugzeug zu nehmen, da ganz schnell oben anzukommen, das finde ich immer noch wichtig. Also ich glaube, dass das andere auch schön ist, wenn man schneller Erfolg hat, aber ich glaube, dass das für die geistige, seelische Gesundheit andersrum besser ist, weil ich habe festgestellt, es gibt keine Wunder im Leben.
Das ist ja, warum man sagt, dass man lieber den Zug nehmen sollte als das Flugzeug, weil, ja, die Seele dann mitkommt.
Aber stimmt ja, aber das kennst du doch auch. Ja. So, man steigt aus, als ob man eine Schelle von Kopi kriegt hat, absolut, nur eine von Hand, die gut riecht, sag, ja, ich mal, und dann läufst du so, hey, läufst du rum, aber erst am zweiten Tag bist du eigentlich vor Ort angekommen.
Naja.
So. Und stimmt ja, stimmt, durchaus. Nils, wir sehen uns nächste Woche zu Teil 2.
Ja. Gotti, vielen Dank, dass du heute da gewesen bist. Ja. Es war für mich ein erhellendes Gespräch. Ich freue mich irrsinnig über all die Dinge, die wir besprochen haben, und ich hoffe, dass du ganz bald wiederkommst und wir über viele andere Dinge noch sprechen.
Komme sehr gerne, möchte ich auch als kleines Lob aussprechen. Das ist mal ein Podcast, wo es auch, wenn man da sitzt, gemütlich ist.
Ja,
ne? Und du musst mal sagen, und nicht in einem sterilen Studio, sondern macht Freude hier bei dir zu Hause. Wirklich sehr schönes Gespräch, freue mich ja auch dich näher kennenzulernen jetzt, ja. Weil wir haben ja damals ja hauptsächlich gesungen.
Eben, absolut. Wir haben uns angesungen.
Na wirklich, muss man ja, das so sagen, ja, weil ja, so viel wirklich. Quatsch haben wir ja nicht. Also, ja,
außer diese eine Mal, wo wir in irgendeinem Laden in Friedrichshain waren, mittags.
Ach, du bist aber bei einer meiner Lieblingsabende. Du weißt bloß nicht mehr, was los war.
Vielen, vielen Dank, dass du bei mir gewesen bist.
Ebenso, Nils.
Und komm unbedingt bald wieder. Grüß ja. Sven. Und
das mach ich.
Und wir sehen uns hier ganz bald wieder bei der NBE.
Sehr gerne. Schöne super. Sendung. Weiter so. Guter Wein, gute Getränke, guter Kaffeelikör, gute Bar, tolle Freundin, tolle Wohnung.
1A. Vielen Dank.
Top-Bezirk.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Burkeberg Erfahrung. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Die Nils Burkeberg Erfahrung. Von und mit Nils Burkeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Burkeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Burkeberg.
Nils, jetzt habe ich ja deine Nummer und ich wollte, dass du unmissverständlich weißt, dass jetzt natürlich der Stress erst richtig losgeht. Ich wollte ja nur mitteilen, ich stehe jetzt Eberswalda und warte auf die Bahn. Mehr ist ja nicht. Nochmal danke, war ein sehr guter Rosé, wenn ich das im Nachhinein beurteilen darf. Habe mich super gefreut über die Rote Beete. Und das Thema Film, das bewegt mich trotzdem noch, weil ich auch nochmal dachte, Mensch, warum hat dich denn, und da hätte ich auch ja mal nachfragen müssen, warum hat dich denn nun Mad Max nicht so gepackt, weil du die Handlung beschissen fandst. Aber die Sounds und die Motoren und die Verrückten und die Schnitte und die Zooms. Naja, du merkst schon. Aber wie gesagt, wer hier spricht, das bin ja nicht ich selbst, sondern die von euch geschmierte Stulle, die jetzt hier nach Hause kommen muss. Schönen Dank nochmal. Tschüss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.